Es geht weiter mit unserer Abschiedsshow vom DCEU, welches nach über 10 Jahren sein Ende findet und uns eine ganze Reihe an Filmen und zumindest eine Serie hinterlassen hat. Wir blicken letztes Mal zurück und sprechen über eure Tops und Flops, die ihr auf batmannews.de in einer Umfrage auf die Plätze verwiesen habt. In der letzten Ausgabe ging es dann um die hinteren 9 Plätze, die so weniger in eurer Gunst standen, und heute, da blicken wir nach vorne, da geht's nach vorne, eure Top 10 und dann auch noch unser persönliches Ranking und die Frage, was von diesem Universum übrig bleibt. Na, das Gute, so wie auch das Schlechte. Und wir haben sie wieder alle mit an Bord. Ich sag guten Abend, Henning.
Moin.
Der Gruß geht an den Gerd.
Guten Abend.
Der ist auch wieder mit dabei, der Rico.
Guten Abend.
Und in der letzten Ausgabe war unser Chart-Experte. Bist du das heute auch? Marian, wie sieht's aus?
Selbstverständlich, hallo.
Gut. Der Frank. Der Erlacher, sehr gut.
Kannst du für uns nochmal zusammenfassen, was waren die, ich nenne es jetzt mal Flop 9 aus der letzten Sendung, die hinteren Plätze, bevor wir dann direkt einstarten mit unseren Top 9?
Also das Publikumsranking quasi, das beginnt quasi beim Flop mit Justice League von 2017 oder Justice League quasi.
Der letzte Platz?
Mhm. Ja, dann auf dem vorletzten Platz Suicide Squad, Platz 16 belegt Wonder Woman 84, dann kam Batman wie Superman, nicht der Ultimate Cut. Auf Platz 14 war Birds of Prey und Harley Quinn. Auf Platz 13 Shazam Fury of the Gods, also Shazam 2. Black Adam hat die 12, The Flash hat es auf die 11 geschafft, gerade noch so. Und Aquaman 2 ist auf Platz Nummer 10 gelandet. Das ist also quasi mit dem nächsten, den wir gleich besprechen, genau in der Mitte.
Ja, und dann mach's mal gar nicht so spannend. Was ist denn das, was wir jetzt mal als das definieren, was wir Top 9 nennen? Wer hat's dahin geschafft, laut der Umfrage auf Batman News? Und auf welche Art und Weise ist er dahin gekommen?
Also auf Platz 9 hat es geschafft Blue Beetle, übrigens im Gesamtscore gleich auf mit Aquaman, hat allerdings ein paar mehr Top-Stimmen, aber allerdings auch mehr Flop-Stimmen, hat 315 Top-Stimmen, ist er damit in den oberen 4% und 300 Flop-Stimmen, also sehr ausgeglichen tatsächlich. Und Aquaman 2 hat ein paar mehr Flops als Tops.
Blue Beetle zählt ja so zu den letzten Filmen, die ja jetzt auch rauskamen, war eigentlich als TV-Film beziehungsweise als Produkt für den Streaming-Service von Warner Bros. HBO Max geplant, hat dann ein bisschen mehr Budget bekommen, weil man sich damals noch gedacht hat, den können wir auch noch fürs Kino verwerten. Der ist aber eher so unter ferner Liefen gelaufen, glaube ich, auch erfolgstechnisch. Ich weiß gar nicht, ob auch der Plan aufging, dass man eher so im südamerikanischen Raum damit gut punkten kann. Oder habt ihr da Zahlen vorliegen, ob der Film letztendlich auch ein Erfolg war für das, was er war?
Er ist auf jeden Fall ziemlich schnell im Streaming gelandet.
130 Millionen hat er eingespielt. Davon 72 in den USA und 60 in international. Das wird wahrscheinlich kein Erfolg sein.
Nee.
Nee, und der hatte ja auch, glaube ich, keine große Werbekampagne. Da hat man schon so alles ein bisschen ausbluten lassen. Ja, aber trotzdem, der Film ist ja jetzt inzwischen auch erhältlich gewesen. Wer hat ihn gesehen von euch? Schon mal was? Der Gerd, da wird vom Henning wird wieder mal der Kopf geschüttelt.
Es gab einen Blue Beetle-Film?
Shame on me.
Hat er nicht gesehen.
Es hat nichts mit Blue Beetle zu tun, aber es ist, ja, genau.
Ich habe den auch nicht gesehen, aber mir hat sich echt irgendwie so, ich habe mir früher wirklich alles angeguckt und irgendwie, ich habe den angefangen und dann fand ich den nicht interessant genug, um weiterzukommen, obwohl der sympathisch gemacht war und so, aber irgendwie, ich mag auch den Xolo, du kannst
Xolo.
Xolo. Xolo. Das ist ja der Miguel aus Cobra Kai. Der besten Serie, die jemals gemacht wurde.
Mhm. Ja, okay, die ersten 2 Staffeln gehe ich noch mit, okay, aber
Lassen wir das. Und aber nur in der Synchro.
Aber ja, ich habe dann irgendwie. Ich werde auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Der war schon nett gemacht, aber ich habe dann auch gedacht, das war wirklich so, der hat sich angefühlt für mich am Anfang wie so diese Comic-Verfilmung, so rund um die ersten Marvel-Filme, die vom MCU, so Iron Man, Hulk, Thor, so hat das sich für mich angefühlt und es tut keinem weh, aber wenn du halt den 14. Origin-Film gesehen hast, denkst du ja auch so ein bisschen, ja, es gibt zum Schluss wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, welcher der Gegner war, wahrscheinlich wird es ein gleicher Gegner sein wie er, bloß in einer anderen Farbe und die kloppen sich dann zum Schluss und
Es gibt zumindest jemand, mit dem man sich kloppt, ja, das stimmt. An welcher Stelle bist du denn ausgestiegen? So, wo war dann die Kurve, wo du sagst,
Das weiß ich. Ich glaube, da hat er, also der hatte schon den Anzug. Ich glaube, als das erste Mal dann hochgeflogen ist, in seinem, mit seinem Suit im Weltraum war. Also da da war ich dann raus irgendwann. Aber ich bin einfach müde gewesen, eingeschlafen, habe dann nie wieder weitergemacht. Ich habe jetzt nicht bewusst ausgemacht. Aber das habe ich noch gesehen, wie er seinen Suit bekommt.
Jo, ich glaube, Marian, du bist im Film ganz positiv gewogen, glaube ich, oder?
Ja, tatsächlich. Also im Grunde stimmt das trotzdem, alles, was Rico gesagt hat. Also es ist so ein, ich bin ja ein großer, ich liebe ja Origin-Filme aus irgendeinem Grund, den ich bis jetzt noch nicht richtig verstanden habe. Aber Rico hat recht, wenn es der 14. ist, ist es halt irgendwann ermüdend, was das betrifft. Aber ich fand es gar nicht so schlimm, weil dieses Sympathische mich drüber gerettet hat. Ich habe auch Xolo Mari Duenya, den mag ich auch sehr tatsächlich.
Er
Was
spielt
wollte ich
auch
jetzt eigentlich
gut.
sagen?
Ja.
Der spielt auch gut, das kann, ja, das selbstverständlich, das kann der auch. Und der hat allerdings eben genau wie alle anderen Filme, sei das jetzt nur von DC oder von Marvel, das Problem des dritten Aktes, obwohl das ja noch ein Stück weiter hinten ist. Also der dritte Akt ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was ich je gesehen habe, aber das habe ich halt alles schon mal irgendwo gesehen. Dennoch ist das ein Film, wo ich mir einen zweiten Teil angucken würde, allerdings nicht mehr im DCEU, da weiß ich, wie es mit zweiten Teilen läuft.
Ja. Also ich habe ihn jetzt auch kurz vor der Sendung fertig geguckt. Also ich muss ihn auch, aber das hatte andere Gründe, dann in Teilen gucken. Ich fand den äußerst sympathisch, zwar auch teilweise nervig, das liegt so ein bisschen an dieser hyperaktiven Familie, aber per se fand ich, hatte der Film sehr viel Herz. Was gut funktioniert hat, der hat bei mir schon so an emotionale Punkte dann schon mal hier und da gedrückt. Erinnert mich aber auch tatsächlich so an generell an Filme der 2000er, so der Zeit, ne, so hier und da muss ich auch mal an Alien vs. Predator denken und sowas, wie man Filme damals so erzählt und umgesetzt hat, in einer gewissen Geschwindigkeit versucht hat, auch Beziehungen zu erzählen, wie die zustande kommen und dann passiert das halt einfach. Und wo es dann bei mir hapert, ist dann der Gegner, in der Form von Susan Sarandon und dann eben den einen Ormec, den sie sich da gezüchtet hat. Es ist halt wieder ein Terminator, der durchs Bild läuft in einem Supersuit. Das kann ich inzwischen auch nicht mehr so sehen und na, verschwindet dann so ein bisschen in meiner Wahrnehmung. Aber ich habe den jetzt für mich mal sehr positiv abgespeichert, würde auch sagen, Fortsetzung würde ich mir angucken, auch so ein bisschen mit dem Cliffhanger, den es ja dann zumindest im Abspann gab. Gibt es ja einen kleinen Ausblick und ja, zumindest laut James Gunn gehört der ja schon zum neuen Universum oder kann ja auch einwandfrei da eingesetzt werden. Ah, da wird Kopf geschüttelt
Nee,
und
nee, nee,
los.
nee, nee. Nur diese Figur, dieser Blue Beetle mit diesem Schauspieler kann da eingesetzt werden, aber nicht der Film. Der Film darf, nachdem er gesagt hat, nicht dazugehören, sondern da ist Creature Kommandos und Superman sind die ersten Filme.
Okay, meinst du, das war
Aber
eine
auch.
Höflichkeitsäußerung oder meinst du, dass das
Nee,
wirklich
das
passieren
ist,
wird?
nee, ich kann mir gut vorstellen, wenn das, also wenn das passt ins Konzept, das weiß ich ja nicht, kann der einen Blue Beetle, der aussieht wie Xolo, Mariduena, ja, den kann er dann quasi mit rübernehmen. Aber nicht die Handlung dieses Films. Das wäre dann, also darauf kann er nicht aufbauen. Also
Das
das
wäre
würde ich,
doof. Das
weil, ja, aber ich habe jetzt auch gehört, ne, hier, jetzt gibt es dieses Gerücht, Bloodsport soll Superman erschossen haben, möglicherweise, oder mal angeschossen, dass sie das auch mit rübernehmen, das wäre wirklich, das wäre nicht schlau.
was in The
Also da kann
Suicide
ich,
Squad etabliert wurde, ne?
exakt, das kann ich, da kann ich dir den Rant vorformulieren und nicht nur deswegen, sondern weil es auch, weil es nicht schlau ist. Ich würde es ja auch auf vielen verschiedenen Ebenen nicht schlau finden.
Nö. Aber das soll Omak sein, dieser rote Typ. Omak ist doch dieser Typ,
Ist
dieses blaue
ein
Ding mit
Ormac.
dem. Ein, ja,
Ein
aber eigentlich ist
Ormac.
doch dieses. Es gibt doch einen Comic, wo es eine Omak-Armee, die sind noch blau und haben so einen Mohawk eigentlich, oder?
Ja, es gibt verschiedene. Aber ja, du hast recht. Ja.
Ah, okay. Das hätte ich
Aber
jetzt
Omex
gelesen.
gibt es schon länger. Ach, was ich aber noch sagen wollte, ist, es ist nicht nur sympathisch, sondern hier wird ja endlich mal der Klassenkampf wieder thematisiert. Da bin ich ja, da bin ich ja sehr mit dabei und das wird auch nicht kaputt gemacht. Nur zum Ende versinkt es leider so ein bisschen in der Irrelevanz. Das ist ein bisschen schade.
Ja. Gerd, du hast ihn auch gesehen?
Ja, ich war sogar im Kino. Ich war so blöd. Ich finde den Film vor, ich finde den Film einfach absolut belanglos. Also, ich finde nicht nur den letzten Akt schwierig, ich fand alle Akte schwierig. Das sind alles klischeehafte Latino-Figuren, die da eingesetzt werden, die alle ziemlich laut sind. Ich habe mal gelächelt bei der Oma mit dem MG. Da muss ich mal sagen, da hatte ich mal ganz.
Da lachst du.
Da
Also
habe
bei
ich mal
sowas Glattem
gelacht.
lachst
Da habe ich
du.
mal gelacht.
Das
Und
fand ich
ansonsten.
so dumm. Das fand ich
Ja.
so dumm.
Ja, eben drum, weil es so dumm war. Und ansonsten war das wirklich, also da wo ich Rico recht geben muss, es war eine 0815 Superheldennummer nach Schema F für mich abgespielt. Ich habe nichts in diesem Film, also was mir im Gedächtnis bleibt, und ich kann auch auf eine Fortsetzung verzichten, ganz ehrlich.
Hey, lass Cholo in Ruhe. Cholo.
Scholo.
Cholo. Schomo. Schomo? Ja.
Scholo.
Naja.
Ja.
Aber so ist es halt mit den Filmen. Die sind halt so egal, die letzten DC-Filme gewesen halt. Also,
Ja, so ist das halt mit den Filmen.
ja.
Das ist, wenn du
Mit diesen
anfängst
Filmen
alt
hat er
zu
gesagt.
werden.
Mit diesen Filmen.
Wenn du so anfängst
So,
alt zu werden.
so.
So ist das halt mit den Filmen.
Ja, mit
Ja, die
diesen
waren alles
Filmen.
so
So ist es
egal,
halt mit
letzten
diesen
Endes.
Filmen.
Aber
Ist es
ich glaube,
halt.
ehrlich gesagt, ich hätte mehr Lust, den zu Ende zu gucken, wie nochmal den Flash anzugucken.
Ja, voll. Ja, also, da gibt's für
Okay,
mich
bevor ich
keine
den
Zweifel.
Flash nochmal gucke, gucke ich mir auf jeden Fall auch vorher Blue Beetle an.
Ja,
Selbst nach allem, was ich jetzt gerade gehört habe, auf
aber
jeden
hier
Fall.
wäre wieder die Frage, Rico:
Ja.
Egal, weil das Universum zu Ende geht oder egal, weil es dich grundsätzlich nicht interessiert?
Du hast ja im Prinzip schon gesagt, das fühlt sich halt wie so ein, oder ich habe es ja auch gesagt, hat sich halt angefühlt wie so ein Anfang Marvel-Film. Und ich, also das, ja, die Blue Beetle, wobei ich widerlege mein Argument, wenn wir zum nächsten Punkt, zum nächsten Platz gleich kommen, widerlege ich mein Argument, das ich jetzt bringe gerade wieder. Aber mir ist die Figur halt auch egal und die wurde mir jetzt nicht so interessant gezeigt, dass ich gedacht habe, ja,
Das
der muss jetzt unbedingt wiederkommen.
nehme ich dann, ja. Das
Also
wurde mir nicht so interessant präsentiert, ja.
das ist halt das Ding. Das sah schon cool aus. Die haben jetzt sogar aus dem Justice-Spiel, glaube ich, den Suit genommen, habe ich mal gelesen. Und die sind auch
Das,
alle
so sieht er
sympathisch.
zumindest aus.
Ja, die sind alle sympathisch, aber trotzdem kommt man sich dann nicht, oder entdeckt man sich selber und denkt, ja, das ist irgendwie der billige Iron Man, so ein bisschen.
Aber
Auch wenn
das
es natürlich nicht
ist,
so ist, auch wenn es nicht so ist,
ja.
aber.
Ja.
Ne? So,
Aber das ist ja, glaube ich, das Thema, also ne, unabhängig, ich will jetzt gar nicht auf den Film, den habe ich nicht gesehen, wie gesagt, aber weil Bernd es gerade gefragt hat, ich finde das ja eine interessante Frage. Ist das Interesse quasi nicht da, weil es sozusagen als Zuschauer eigentlich schon gar keinen Mehrwert mehr hat, sich das anzugucken? Ne? Also, weil das Ding ist eh, also es geht nicht weiter, das ist jetzt die Frage, das weiß der normale Zuschauer ja im Prinzip wahrscheinlich auch gar nicht, der wird sich jetzt gar nicht groß damit beschäftigen, wird jetzt die Figur übernommen oder ist der Film jetzt danach. Spielt er noch eine Rolle, etc. beim Reboot? Ich glaube aber, das, was Rico gerade gesagt hat, ist genau eigentlich das Problem. Dass wir wieder ein Beispiel dafür haben, wie Marvel es cleverer gemacht hat. Weil Marvel diese Figuren in anderen Filmen untergebracht hat, sodass die dem Publikum schon mal irgendwas gesagt haben und dann habe ich irgendeinen Bezug zu einer Figur und dann kriegt die einen Einzelfilm und dann gucke ich mir den vielleicht auch an. Weil ich so denke, ah ja, die habe ich ja da gesehen in dem Film und war vielleicht auch ganz cool in dem, was weiß ich, Avengers-Film oder was weiß ich, wo eine Figur wann aufgetaucht ist, ne? Jetzt hast du so eine Figur aus dem Nichts. Blue Beetle. Die ist
Ja.
nirgendwo aufgetaucht. Also die ist ja wirklich so, die ist ja nirgendwo
Ja.
aufgetaucht und ist jetzt eine Figur aus der x-ten Reihe.
Ja.
Von DC. Niemand kennt die. Also die Frage ist tatsächlich auch, warum soll ich mir das angucken? Und dafür muss ich dann zugeben, die habe ich gesehen, dafür waren die Trailer einfach auch nicht gut genug.
Nee.
Also um jetzt zu
Eben.
sagen, ne, das zieht mich jetzt ins Kino.
Ja. Und dann halt wieder, ich meine, natürlich, James Gunn hat das Erbe übernommen, der kann da nichts dafür, was vor ihm entschieden wurde. Aber dann warum das noch, also warum sich dann diese ganzen, ich meine, dass er seine Frau und so noch
Ja.
mitnimmt und was er selber gemacht hat, das verstehe ich noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich auch zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, dass er die Sachen, die er selber noch gemacht hat, wobei das auch mit Superman erschossen und so, wenn ich darüber schon wieder nachdenke, dann kotze ich mich voll. Aber mit hier Bloodsport, aber dass man dann
Ja.
den Blue Beetle-Film dann da. Ja.
Aber vielleicht
Das,
müssen wir
ja.
nochmal, vielleicht, worauf ich jetzt noch raus wollte, war, das ist jetzt eine Frage, die werden wir jetzt an der Stelle nicht erörtern
Nee, auf
können,
keinen
weil die
Fall.
sollten wir
Das
uns
können wir
nochmal
jetzt in 3 Jahren.
aufheben. Ja, die sollten wir uns vielleicht nochmal aufheben, weil es ein Stück weit so paradox ist. Also, wenn ich das, was ich gerade gesagt habe, sehe ich nach wie vor so. Du musst die Figuren irgendwie etablieren im Fahrwasser von Figuren, die Interesse per se erzeugen. Und dann hast du aber tatsächlich das dünne, den, oder den schmalen Grat zu bewandern. Dass wir immer wieder sagen, boah, wie viele Figuren sollen denn im Film jetzt auch noch auftauchen? Also wie viele Figuren tauchen denn jetzt in Superman noch auf, ne? Oder in dem nächsten Batman-Film? Und das ist ja tatsächlich ein Das ist ein Grat, der ist schmal, den du da bewandern musst, aber eigentlich musst du das machen. Du musst im Endeffekt ein Universum aufbauen, du musst Worldbuilding betreiben und da müssen Figuren schon mal irgendwie auftauchen, damit du sie danach überhaupt vernünftig verwenden kannst.
Aber dann schickt Damian Wayne nach Brave and the Bold zu den Titans, die es dann schon gibt.
Auf jeden Fall.
Und dann ist da Blue Beetle schon drin. Und dann kannst du
Genau,
vielleicht sowas
aber das
machen.
ist ja, du musst ja nur trotzdem einen Film haben.
Ja, klar.
Also irgendwie, es muss ja einen Aufhänger für diesen Film geben, ne? Also und dann musst du ihn irgendwo etablieren. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass in einem Superman-Film von James Gunn deswegen da auch viele Figuren schon auftauchen, damit die überhaupt erstmal dem Zuschauer überhaupt vertraut sind. Ne? Wenn ich da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Nathan Fillion nehme, so einen Film, und der spielt dann halt eine Figur, die du dann halt schon kennst, und dann kriegt die einen Solo-Film von mir aus, oder der taucht irgendwo anders auf, dann binde ich einen Zuschauer da dran. Das schaffe ich aber vielleicht nicht, wenn die Figur einfach von Start weg einen Solo-Film bekommt und sich jeder fragt, wer ist das überhaupt? Also, was ist das für eine Figur und warum soll ich mir das angucken? Aber das ist ja vielleicht nochmal für den Neuaufbau des DCU eine spannende Frage. Die werden wir dann ja wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal weiter ergründen können.
Na gut, dann würde ich sagen, verlassen wir Platz Nummer 9 und machen einen Schritt vorwärts auf die 8. Marian, your turn.
Platz Nummer 8 ist, wie Rico schon ein bisschen angedeutet hat, die Peacemaker-Serie. Top bei 478 Leuten und Flop bei nur 179.
Gerade wenn ich es höre, Bock die noch einmal anzugucken, was bei über Serien echt nicht passiert. Aber ich fand Peacemaker schon richtig cool. Und Peacemaker hat im Prinzip genau das gemacht. Ich meine, das Problem ist bei Peacemaker, auch über The Suicide Squad, da haben wir halt keine reellen Zahlen, ob das sich dann auch ausgezahlt hätte, wenn unter normalen Umständen. Aber das ist was, das war irgendwie so, dass ich kann mit der Figur Peacemaker überhaupt nichts anfangen. Also
Ja,
vorher,
voll.
die macht ein paar Comics mit. Ich fand schon immer, dass sie irgendwie doof aussieht. Die sieht auch im Film doof aus. Aber man hat es trotzdem geschafft, da eine coole Serie draus zu machen. Und die ich echt unterhaltsam und entertainend fand und die mir echt Spaß gemacht hat. Von auch, ich meine, den einen oder anderen Witz hätte man vielleicht nicht so unbedingt machen müssen und so, ne? Aber trotzdem, ich fand die durchgängig witzig. Ich fand, die hat coole Figuren gehabt. Ich finde, du hast, der James Gunn hat es schon hinbekommen, dass man ihr Budget, das glaube ich nicht so hoch war, nicht ansieht. Ich fand die schon richtig, mir hat die schon echt richtig gut gefallen. Das war echt für mich so eine Überraschung, so ein bisschen, weil ich. Bis auf den Tag, wo ich glaube, ich habe nicht mal die von Anfang an geguckt. Ich habe da erst mal so 3, 4 Folgen rausgekommen. Da habe ich die bei Max angefangen zu schauen. Und ich habe da voll, mir hat das richtig Spaß
Ja.
gemacht. Das Intro hat mir gefallen. Die Figuren haben mir gefallen. Ich fand.
Ja, Entschuldigung, das,
Ihr
ja,
Igel und so, ne? Der
ja. Der Tanz, ich leck mir den
Tanz,
Arsch.
das war alles, das fand ich alles cool. Trotzdem waren die Figuren aber nicht irgendwie nur, also die hatten, das war schon
Cheesy.
alle cheesy, genau.
Dank.
Obwohl da so viele dumme Sachen drin sind, wie diese Kuh und so. Das
Ja.
sind so viele Sachen, wo ich mir denke, das wird niemals funktionieren, aber James Gunn hat es irgendwie geschafft, das hinzubekommen. Ich fand auch hier Robert Patrick, der im Prinzip quasi sich selber, glaube ich, gespielt hat, so ein bisschen, als wenn man sich seine Interviews anguckt, in letzter Zeit. Ich grüße gehen raus an Michael Rosenbaum. Dann, also ein bisschen dieser Redneck-Vater, das hat auch irgendwie ganz gut, das war voll gut als der White Dragon, der dann noch seine ganze Nazi-Crew drin hat. Und trotzdem baut er immer wieder so Sachen ein, wie zum Beispiel, wenn ihr euch daran erinnert, diesen White Dragon heißt der, ne? Der Vater spielt, der Superheld oder Bösewicht. Ist der White, ja. Dass dann auch so Lore von dem da drin ist, mit dieser komischen, was ist das, diese. Wo er seinen Anzug drin hat, da geht auch diese Türen, auf einmal ist er noch in so einer Parallelwelt oder sowas.
Ja, genau.
Und da merkt man, dass der schon auch von diesen blöden Figuren schon das dann auch ernst nimmt und das gut in die echte Welt reinbringt. Und das fand ich schon alles echt cool.
Das Ding hat, ich musste gerade lachen, weil Intro, das ist, glaube ich, eine der wenigen Serien, wo ich bei jeder Folge das Intro tatsächlich geguckt habe, weil allein dieser Tanz und dieses einfach sensationell lustiges einfach. Da gab es so bei Instagram-Video, das fand ich super berührend. Auf einer Hochzeitsgesellschaft, da sitzt das Brautpaar vorne und der Freundes- und Bekanntenkreis führt diesen Tanz auf für die, also aus dieser Serie. Die haben das komplett 1:1, ne, nachgetanzt. Ich bin komplett bei dir, bei allem, was du sagst, weil wenn du das dir von außen anguckst, die ganzen Zutaten, du denkst dir, das ist Hanebüchen. Das ist komplett bescheuert. Und dann denke ich mir noch, und dann kommt noch John Cena in der Hauptrolle, der nun wirklich gar nicht spielen kann. Also wirklich eigentlich, wo du denkst,
Och,
oh, warte mal,
Leute. Da
ja,
bin ich
warte
anderer
mal, warte
Meinung, bin
mal,
ich ja.
warte, lass mich aus.
Ja,
Wo
lass
du
es
von
hören,
außen betrachtest,
ja.
denkst, der kann gar nicht spielen. So. Und dann, und das ist aus meiner Sicht ganz große Regiekunst, das Ding am Ende so aufzusetzen, dass ein Senna da sogar noch seine Stärken ausspielen kann, ne? Und der ist trotzdem limitiert. Aber das tatsächlich eigentlich im Prinzip zur Stärke zu machen am Ende, weil du es zur Stärke dieser Figur letzten Endes machst, auch die Limitiertheit des Schauspielers, das muss man natürlich trotzdem sagen. Das ist dieses Herz für Außenseiter. Ne? Das ist, und das Ding hat Seele. Das ist Seele pur. Diese ganze Vater-Sohn-Geschichte noch irgendwie emotional aufzuladen. Und dass du da am Ende tatsächlich da emotional ankerst mit einer Figur wie Peacemaker. Das, also,
Ja.
man kann Gunn, und das sage ich ganz ehrlich, bei allem, was in dieser Serie auch überdreht ist und Gags, wo man sich drüber strecken kann, sind die lustig oder nicht, sind die drüber oder nicht. Was er am Ende schafft, ist, das ganze Ding emotional quasi bei dir als Zuschauer zu verankern. Und das musst du mit den Zutaten erstmal schaffen. Ne?
Ich
Und ich hatte
was er halt
Riesenspaß
kann,
damit. Also ich
ja.
hatte, das war super unterhaltsam. Ich fand damit Riesenspaß gehabt und gleichzeitig war ich am Ende auch wirklich emotional abgeholt. Da waren Szenen drinne, auch mit Iggy, dem
Ja.
Adler und so, diese ganzen Geschichten, ne?
Voll.
Also das war, wo es um Freundschaft geht, wo es um dieses ganze Außenseitertum, es geht um Familie, es geht um Gemeinschaft. Also dieses ganze Thema von irgendwie sich verloren fühlen, ne? Also auch dieses ganze, ich eifere eigentlich im Prinzip, versuche ich meinem Vater zu beweisen, dass ich Liebe verdient habe und so diese ganzen Tropes, die da drin sind, das in diesem Gewand zu verpacken, sensationell.
Ich habe sehr viel Wrestling geguckt, um selbstbewusst sagen zu können, dass der Mann John Cena heißt. Da ging
Cena,
es.
okay, danke, ja, alles klar, John
Was,
Cena.
du hast den beim Wrestling gesehen? You don't see me?
Das, was, ah, verstehe.
Ah,
Das
okay,
ist ein
Meta-Gag.
wow.
Wow.
Das, was Gunn da kann, ist, der kann, und weil, das sage ich jetzt deshalb, weil wir dann später nochmal auf kaputte Figuren zurückkommen werden, der kann kaputte Figuren in einem semi-realistischen Setting zeigen, und die menschlich wirken lassen. Und zeigen, wie die mit ihrer Verkorkstheit und der Welt umgehen. Das ist unglaublich gut gemacht und auch, ne, wie sie sich daran brechen und so, mal diesen ganzen Meta-Humor weg und so. Auch hier gibt es eine Szene, die ich ganz stark finde, die kaputt gemacht wird, ganz schlimm für mich, durch so ein Meta-Gag quasi. Die stärkste Szene in dieser ganzen Serie. Macht aber alles nichts, weil es eben insgesamt eine gute Serie ist und es ist das bessere Secret Invasion.
Ach so, ja,
Ja,
definitiv, 100%.
definitiv.
Habe ich vorher nicht so gesehen, sehe ich jetzt genauso. Und
Ja.
shame on you. Also, Marvel.
Also.
Es ist wirklich so, du hast komplett recht, ja, das stimmt. Echt, wenn ich drüber nachdenke, es macht echt Sinn. Ja, vor allem, was halt auch nochmal gut ist, um so kurz zu
Kommt
ergänzen:
bestimmt oft vor, Rico.
John Cena oder die Peacemaker-Figur, die fand ich als ich mir das Suicide Squad anguckt habe, dachte ich mir, warum gibt man genau der Figur jetzt noch eine eigene Serie? Sie ist
Ja.
tot.
Ja.
Was
Ja.
machst du noch mit der?
Ja, voll.
Und
Ja.
dann kommen die zurück und dann
Ja.
bist du auf einmal in dem irgendwann, und am Anfang ist der natürlich noch ein volles Arschloch und so, aber auf einmal
Ja.
bist du auf seiner Seite und fühlst für ihn mit und hast für ihn auch irgendwie so Mitgefühl, warum er so ist und so. Und das kriegt, und
Ja.
ich behaupte, dass das nicht viele Leute das so hinkriegen würden. Und das ist auch zum Schluss noch gut rüberkommt und du denkst, okay, geil, ja, ich verstehe dich jetzt besser, du unsympathische
Ja.
Figur, und hab auch für dich Mitgefühl.
Ja, und Cena ist ja sogar, das muss man auch Cena hoch anrechnen, der ist sich auch für nichts zu schade in der Serie. Also es ist ja sehr,
Ja.
es ist, also muss man dazu sagen, es ist ganz
Stimmt
vieles von
natürlich.
dem macht ja auch aus, dass er dann plötzlich irgendwie mit dieser riesengroßen weißen Baumwollunterhose sieht er ja manchmal aus wie so ein irgendwie mutierter Dreijähriger, der in seiner Windel rumläuft. Also wirklich jetzt ernsthaft.
Wie
Das ist
der
wirklich
Hulk
Mark
zu Mark Wahlberg.
Wahlberg. Und dann ist er ja auch irgendwie so mental manchmal in manchen Szenen so auf so einem Niveau von so einem Kleinkind, ne? Aber finde ich schon.
Auch wenn der streitet. Ja, nee, ich
Ja,
meine,
genau. Ach so, ja,
ich habe den
genau.
gerade
Also dieses
gechannelt. So,
so,
wenn der
das ist,
streitet, dann wie so ein
ja, und das meine ich auch
kleiner
mit
Junge.
die Limitiertheit quasi auch der Figur an sich, ne? So. Und das Ganze hat aber dann sowas Grundsympathisches. Also das ist so, und das ist das, und deswegen, und ganz ehrlich, diese Balance, das ist schon immer wieder ein Balanceakt in dieser Serie, ne? Nicht zu kippen, nicht voll drüber zu gehen. Und das halten die aber extrem gut. Also, wie gesagt, ich hatte mit der Serie ganz, ganz großen Spaß, eine gute Zeit. Und wie
Oh,
auch
jetzt
wieder
habe
eine
ich
Serie, wo
wieder
man sagen
Bock, die
muss,
anzugucken.
man auch wieder sagen muss, wir hatten das schon 100 Mal das Thema, die korrekte Länge von der Serienstaffel. Es sind nämlich
Ja.
8 Folgen, ne? Also dieses, mach
Genau.
daraus nicht mehr, das war auf den Punkt, weil das, wie gesagt, 3 Folgen mehr hätte man schon wieder viel zu viel Füllstoff gehabt. Das ist schon richtig rund, die Geschichte. Übrigens auch mit ein Grund, warum ich nach wie vor in Gunn ganz großes Vertrauen habe, weil wenn ich mir überlege, wenn du mit solchen Figuren so eine Geschichte erzählen kannst, was kannst du denn erst mit anderen Figuren machen? Ne?
Ich muss aber auch sagen, dass ich da auch wieder gemerkt habe, dass ich so echt gebrandet bin durch meine Kindheit, dass sobald was in einer kleinen amerikanischen Vorstadt spielt oder Kleinstadt, habe ich schon mal tendenziell Bock drauf. Das gefällt mir direkt. Das ist halt, das ist auch Reacher, die erste Staffel. Der Hauptcharme, was für mich ausgemacht hat, dass es in einer kleinen amerikanischen Kleinstadt spielt und irgendwie A-Team, Knight Rider, das ist alles da drin so ein bisschen. Und das finde ich schon wieder ganz gut.
Das Ding ist einfach perfekt als Serie. Ich liebe da alles dran.
Okay, dann bin ich der Einzige, der da wahrscheinlich so eine persönliche Schwachstelle hat, auch wenn ich die Serie sehr gelungen finde und auch alles, was zumindest das Qualitative angeht, ich da voll mit einstimmen kann. Ich bin nicht für diesen Humor zu haben. Das ist halt einfach so meine Schwachstelle, auch was so ganz Humor wohl auch ist, den er ja schon bei The Suicide Squad hatte und hier mit eingesetzt hat, ist halt nicht so meins. Dafür sehe ich aber auch alle anderen Qualitäten, die ihr aufgezählt habt. Mit dem Humor kriegt man mich halt da in dem Moment nicht so sehr. Ja.
Kannst du das dann trotzdem durchhalten?
Ja. Aber
Okay.
ja.
Ja, aber weil ich dann manchmal so denke, naja, das, also es würde mir dann schwerfallen. Also, weil ich, das ist für mich durchaus ein valider Punkt. Also sagen zu können, wenn ich mit diesem Humor gar nicht könnte, dann boah. Und ist es jetzt so, dass du das quasi aus so Komplettistgründen quasi bis zum Ende durchgezogen hast? Oder war es so, dass die anderen Sachen dich wenigstens gehalten haben, weil du gedacht hast, okay, ich muss jetzt an der Stelle einfach nur das veratmen, dass jetzt wieder ein blöder Witz kam?
Eine Mischung. Also
Eine
tatsächlich
Mischung.
den Grund, ich wollte es komplett sehen, weil es ja auch wohin führt. Es gehört ja mit in die Erzählung mit rein. Gleichzeitig auch, weil eben es viele andere Aspekte gibt, die mich einfach interessiert haben. Mich hat es auch natürlich, ich weiß gar nicht, ob das zu der Zeit schon klar war, dass Gunn das Universum übernehmen wird. Ich glaube noch nicht, ne? Aber dann ist das kein valider Punkt gewesen, um zu gucken, ob er das so durchsetzt oder weiterhin so macht. Nee, also es gab auch schon Serien, wo ich gesagt habe, ist nicht mein Humor, ziehe ich nicht durch, da hat mich aber der Rest auch nicht interessiert. Aber wenn, und das ist wie gesagt eben eine Stärke der Show selbst, dass sie mich abseits ihres Humors, und das war beim Film ja auch schon der Fall, trotzdem packen kann. Und beim Film war es ja sowieso für mich eine ganz merkwürdige Reise, aber da sprechen wir später nochmal drüber, wenn wir zu The Suicide Squad kommen.
Man muss aber auch sagen, bei der Serie hat es Gunn mehr geschafft, für das da noch schon sehr zerbrochene DCU mehr Lore reinzubringen, als die anderen Filme davor das geschafft haben. Also nicht, und da geht es nicht darum, was die Serie an sich macht, sondern wie das Universum irgendwie zusammenhängt. Das finde ich halt auch ganz gut funktioniert, auch wenn es vielleicht zum Schluss nur ein Gag war, aber ja.
Weil wir gerade bei Humor sind und weil wir natürlich auch das im Gesamtkontext, in den Gesamtkontext nochmal einbetten sollten. Ich finde, letzten Endes ist Peacemaker also die Essenz von dieser Serie, über das, was wir gerade schon gesprochen haben, das ist für mich tatsächlich auch der Gegenbeweis zu diesen ganzen Argumentationen, dass du quasi nicht ernsthafte Themen in einem humorvollen Gewand erzählen kannst, weil das kannst du, das ist möglich und diese Serie zeigt das letzten Endes auch, ne? Also es ist ein ziemlich, zum Teil ist der Humor dadaistisch, also der ist einfach, ne? Der ist super drüber und trotzdem kannst du darin aber auch ernsthafte Themen erzählen, ohne dass die an Ernsthaftigkeit deswegen verlieren. Also es ist nicht automatisch, dass ich sage, ich nehme jetzt das Vater-Sohn-Drama als solches weniger ernst, nur weil es in diesem, ne? Zum Teil dann manchmal auch schon sehr überspielten Gewand halt irgendwie stattfindet. Also wisst ihr, was ich meine? Das geht beides. Also es kann nebeneinander existieren. Und das ist tatsächlich was, wo ich denke, letztendlich ist Peacemaker ja am Ende auch so ein bisschen, das ist schon eine Form von Feel-Good-Serie. Also es ist so, ne? Damit verbinde ich einfach auch eine gute Zeit so. Das war emotional zum Teil, das war lustig, es war insgesamt einfach unterhaltsam, aber ohne dass es jetzt irgendwie völlig belanglos war. Weil das war es nicht. Na, das kann man der Serie auf jeden Fall nicht vorwerfen.
Da ist jetzt die Frage, Platz 7. Trifft da alles, was Henning gerade eben gesagt hat, auch drauf zu, Marian?
Lehnt euch schon mal zurück, Freunde, es dauert jetzt.
Was ist
Ja,
Platz
das.
7?
Platz 7 ist mit 690 Top-Stimmen und 417 Flop-Stimmen Batman wie Superman, die Ultimate Edition.
Ich bin dann mal raus, eine Zeit lang.
Ja.
Okay.
Als Maja, komm, fang du an. Du
Oh,
warst
nee.
du. Wie?
Nee. Ich.
Wo soll ich da anfangen? Mache nichts so, wo soll ich anfangen?
Es ist wirklich so, Bernd, Bernd, Achtung, ist für dich jetzt wichtig.
Triggerwarnung.
Ja, Triggerwarnung für ein bestimmtes Wort. Mit allem, was in mir liegt, Und mit allem, was sowohl rational als auch gefühlt bei mir ist, ha hasse ich diesen Film
Dieser Hass.
leidenschaftlich und mit jeder Faser meines Körpers. Ich habe das letzte Mal eingeordnet, habe das ja sogar eingeordnet, dass ich bestimmte Sachen, die ich bei einem Film kritisiere, beim nächsten vielleicht nicht kritisiere, sondern dass es ja auch bestimmte Sachen mit Erwartungshaltung zu tun haben. Und dieser Film hat mit mir unglaublich viel gemacht. Angefangen davon, das habe ich auch beim letzten Mal erzählt, dass man halt da im Kino drin sitzt und anfängt, sich den schön zu reden mit allem, was man so hat. Und dieser Film hat es, diesen Film habe ich wirklich sehr, sehr oft gesehen, aus dem Grunde, dass ich, und da war ich noch nicht hier mit dem Cast, angefangen habe, vor allem im Forum war das, glaube ich, mit Leuten zu diskutieren, über die angeblich sehr philosophische und intellektuelle Essenz dieses Films. Dann habe ich mir diese Szenen wieder angeguckt, die diskutiert wurden, habe dann immer gedacht, ne, auf keinen Fall. Und dann habe ich das wieder gemacht und dieser Film hat in vielen, hat für mich den Begriff Pseudo in so vielen Belangen wirklich nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Und ich hasse diesen Film mit allem drum und dran. Den werde ich, das ist, ich habe gesagt, ich werde nur Suicide Squad nicht nochmal mit meinem Sohn angucken, den muss er alleine gucken. Ich würde mir den tatsächlich auch nochmal angucken, aber ich bräuchte irgendeine Beißschiene oder irgendwas dafür. Ich krieg das nicht mehr auf die Reihe. Es gibt dort keinen konsistenten Batman. Es gibt doch dieses seltsame Monster. Der Trailer hat vorher alles verraten. Dieser Kampf von Batman und Superman ist so hin erzwungen. Die einzig wirklich für mich konsistenten Figuren sind die Traurigkeit von Superman, ist ein eigener Charakter. Lex Luthor ist für mich die konsistenteste Figur. Den habe ich früher sogar noch ein bisschen gemocht. Aber wenn du dir das 30 Mal anguckst, denkst du auch, was ist das eigentlich für eine bescheuerte Scheiße? Und Lois Lane ist noch eine konsistente Figur von den Hauptfiguren und alles andere ist wirklich einfach nur, ich kann das wirklich nicht, ich kann diesen Film auch nicht mehr irgendwie neutral betrachten. Da ist auf richtig viele Weisen richtig, richtig kaputt und dumm.
Kannst du trotzdem nachvollziehen, dass der Film in der Ultimate Edition so viele Plätze nach vorne gerutscht ist? Also zur Erinnerung, Batman wie Superman, die Kinofassung auf Platz 15 unserer Leser und Hörer. Und jetzt die Ultimate Edition, ne, länger, macht hier und da ein bisschen mehr Sinn, halt jetzt eben auf Platz 7. Kannst du
Ja,
diese Qualitäten erkennen?
er füllt auf, er gibt mehr Kontext. Und was man nicht dazu vergessen darf, ist, dass der Regisseur nebenbei auch nochmal ordentlich Kontext mitgegeben hat. Und er gibt auch mehr Kontext. Er ist verständlicher, der Film. Er ist bei weitem nicht mehr ganz so zerrissen, aber er ist es ja, aber das bringt ja keine Konsistenz trotzdem in die Figuren und deren Reise. Das ist ja das Ding. Übrigens, weil ich jetzt noch gesagt habe, dass er dumm ist, nur um das nochmal mit einzuordnen. Es gibt viele dumme Filme, die ich selber sehr mag. Und es gibt wirklich dumme Filme, wo Leute sagen würden, hast du eine Meise? Also, ne, wir reden hier immer wieder über Guilty Pleasures und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen. Ich mag ich mag diese Erklärungsweisen des Films außerhalb des Films nicht, weil sie mir Dinge erklären, die der Film keineswegs, niemals und auch nicht logisch erklärt. Und ich mag auch die Vehemenz dieser Erklärung nicht. Und das macht mir die Art und den Genuss auf jeden Fall kaputt. Ich liebe, und das ist bis weiterhin so, bei Suicide Squad habe ich ja gesagt, da gibt es gar nichts. Ich liebe diesen Anfang. Ich mag, wie Bruce Wayne dort in dieses Ding reinrennt. Das ist fantastisch. Es gibt Dinge, die sind dort großartig gefilmt. Aber auch schon das, worauf ich mich so im Vorhinein gefreut hatte, dieser Kampf mit Superman und Batman, ist einfach so hohl. Das ist alles so dumm. Wie das dazu kommt, das ist so, ach, ich kann es einfach nicht ertragen. Ich finde es unerträglich
Vor allem, wir ja noch
tatsächlich.
mit ihm
Vor
reden
allem, weil ich es
erst.
versucht habe zu durchdringen. Und das sollte man nicht tun. Man darf diesen Film genießen. Das finde ich sehr valide und sehr völlig in Ordnung. Aber ja, Punkt.
Ist es für euch andere okay, wenn wir es bei Marians Meinung auch belassen? Wir haben über den Film, Henning sagt es ja immer wieder, mehr gesprochen, als man sollte und über andere Filme auch gesprochen hat. Es gibt jede Menge Casts dazu, wahrscheinlich auch mit einer Meinung, die sich in der Zwischenzeit gewandelt hat. Das mag sein. Es gibt vielleicht ein Positives, was ich bei dem Film herausgefunden oder hervorstellen möchte. Ich glaube, der Film ist für jeden von uns der Grund, warum wir hier sind in diesem Kreis. Und selbst der Marian, der, glaube ich, tatsächlich sich dadurch qualifiziert hat, dass er im Forum gegen
diese Sachen, die du dann immer versucht hast, auch zu analysieren und gegenzuchecken und da ja auch dann dementsprechend in die Konversation gegangen bist, dich damit qualifiziert hast, hier reinzukommen, wenn ich mich richtig erinnere.
Das war mir gar nicht klar.
Ja.
Okay.
Weiß es jetzt.
Schön. Dann
War ein knappes.
war ein knappes Rennen mit mir und Wicked Ninja, schönen Gruß. Weil das war tatsächlich, das konnte ich manchmal tatsächlich sehr genießen. Das Ding ist ja auch, man hat dann manchmal Leute, die man so schätzen lernt, auch in der Diskussion, mit denen das auch tatsächlich Spaß gemacht hat, die das auch wirklich abgewogen haben und die dann nicht eben so, ich habe da kaum irgendwelche Diskussionen geführt, wo ich gedacht habe, was, sag mal, merkst du dich noch? Weil das war, man hat wirklich versucht, dass sich mit Respekt zu begegnen, aber inhaltlich kann ich dem halt überhaupt gar nicht mehr folgen. Und es war anfangs halt anders, das ist leider sehr schade, dass sich das so dann zerpflückt. Ja.
Ich würde mich ganz viel von dem, aus allem, was Marian gesagt hat, anschließen. Ich würd noch einen Satz dazu sagen, dass für mich jetzt in der Gesamtbetrachtung und auch retrospektiv vielleicht dieser Film auch so das symbolisch, eigentlich das beste Symbol ist für dieses ganze Universum. Also insgesamt. Es ist ganz viel da. Es wird nur nicht das Richtige damit gemacht.
Ja.
Also auch BVS, ne, Marian, du hast gerade selber gesagt, der fängt grandios an. Diese
Ja.
ganze Einstiegssequenz in Metropolis, diese Sicht auf diesen Kampf aus der Perspektive der einfachen Leute, Bruce Wayne, das ist alles da. Da ist
Ja.
ganz viel da. Und dann verliert es sich komplett, ne, über den Film hinweg, weil zu viel aufgemacht wird, Dinge nicht ausgespielt werden, der Fokus geht komplett verloren. Und ich glaube, das ist so ein Thema dieses Universums insgesamt auch, ne? Du hast keinen Fokus und du hast bei BVS diesen Fokus halt auch nicht. Und das merkst du dem Film auch an. Dieser Film, da ist von Anfang irgendwie, denkst du ja, okay, darauf läuft's raus. Und irgendwann verliert dieser Film komplett seinen Fokus auf das, um was es eigentlich im Wesentlichen gehen sollte. Und das Endergebnis ist einfach so, dass du denkst, was ist denn das jetzt? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist irgendwie nichts Ganzes. Und da bleibt es dann ein Stück weit auch. Ne? Ist ein uneingelöstes Versprechen.
Ja, das Einzige, was ich positiv noch erwähnen möchte, das ist vielleicht bis heute aus diesen ganzen Jahren der Film, der optisch am besten aussieht, der die besten Effekte hat tatsächlich, im Gegensatz zu allen anderen, würde ich sagen.
Der sieht jetzt auch noch gut aus,
Ja,
muss man schon lassen können.
also die Optik und die visuellen Effekte sind tatsächlich, finde ich, die besten, die es DCU hervorgebracht hat, zumindest in diesem Punkt.
Also ehrlich gesagt hat Snyder danach auch nichts mehr abgeliefert, das so gut ausgesehen hat.
Genau, das stimmt.
Also der setzt jetzt auch komplett aufs Volume. Der letzten zwei Filme sahen ja grausam aus und auch, also bei aller Sympathie für Zack Snyder, das Justice League, die man vielleicht haben kann, der dadurch, dass der halt so viel zusammengeschnitten hat, sah das dann auch nicht mehr so geil aus. Und der Film war schon konstant, also ich bin, das muss ich auch sagen, der sieht nach wie vor, sieht ja schon noch gut aus. Und die Effekte sind vor allem, was du ja oft bei Filmen hast, finde ich, dass Effekte altern schlecht, wenn du neue Filme mit besseren Effekten siehst. Und das hast du bei dem nicht. Das sieht schon noch,
Ja.
da merkt man schon, das ist schon, aber
Ja.
er hilft halt nichts, ne?
Haben wir auch in der letzten oder für die letzte Version in der letzten Folge ja auch schon gesagt, dass technisch an dem Film ja doch einiges stimmt, ne? Mit Score, mit Kameraarbeit, mit Special Effects, Grading etc. Das sind schon Sachen mit dabei, die das Ding auch zumindest wirken lassen wie ein Film oder wie was Großes, was man sehen will und ja, und damit
Das ist das,
Erfolg.
was Henning sagt, warum es so schade ist.
Ja,
Wo Henning,
ja. Da.
wo Henning sagt, die Zutaten sind alle da, wir haben diese Optik und es wird nichts draus gemacht.
Die Ultimate Edition ist ja auf jeden Fall die deutlich, also dann wird es erst ein Film überhaupt.
Ja,
Ne? Auch
ja.
so. Das ist als Film dann am Ende trotzdem nicht gut. Aber überhaupt erstmal ist es ein Film. Also wenn ich die gesehen habe, dann, du hast ja kein Verständnis, wenn man die Ultimate Edition einmal gesehen hat, verstehst du ja überhaupt nicht, wie dieses Frankenstein-Gebilde der Kinofassung zustande kommen konnte. Also das verstehst du halt überhaupt nicht, ne? Also wo wir auch schon wieder so auf der Metaebene, glaube ich, das erste Mal den Punkt haben, dass das Studio sich hier in einer Form auch eingemischt hat, wie das nicht hätte sein dürfen, ne? Weil das ja auch viel dazu beigetragen hat, wie der Negativbass dann war. Also, wobei ich sagen würde, wenn die Ultimate Edition ins Kino gekommen wäre, wären die Kritiken vielleicht nicht so desaströs ausgefallen, sie wären halt trotzdem sehr kontrovers gewesen, da bin ich mir sicher, aber es wäre, weil wir letztes Mal darüber gesprochen haben, wie quasi in der Nacht schon, wie desaströs die Kritiken schon waren, ne, zu der Kinofassung. Ich glaube, in der Ultimate Edition wären die wahrscheinlich deutlich milder ausgefallen, das wäre moderater gewesen, ganz sicher.
Allein, dass man einen Ultimate Cut macht und einen normalen Cut, das ist halt. Warum machst du das? Also,
Naja, gut,
das.
aus wirtschaftlichen Gründen kann ich es schon nachvollziehen. Ich meine, 3 Stunden geht die Ultimate Edition. Und wenn man sich den Film anguckt, fragt man sich ja trotzdem, brauche ich für diese Geschichte 3 Stunden? Ich glaube nein. Und dann mache ich mir dann schon als, ich sag mal, als wirtschaftlich denkender Mensch kriege ich einen 3-Stunden-Film so oft unter, damit mir der auch noch Gewinn einspielt für das, was er wahrscheinlich ist. Es gab ja auch damals die Kritik, der Film wäre so düster und er wäre ja so triefend und er wäre auch so schwer und er wäre so negativ und das doch gerade in der Hochzeit der Marvel-Filme, wo doch alles irgendwie so unterhaltsam und eben positiv aufgeladen war. Das kann ich zumindest aus dem Punkt oder zu dem Punkt schon verstehen. Und ich glaube, das kommt auch daher, weil man ihm ja dann versprochen hat, okay, du kannst den Film ja später dann in einer Langfassung für den Heimkinomarkt rausbringen. Im Kino ist uns das zu lang. Und der lief da ja auch schon, was waren es, 2 Stunden 40?
Also hier, als ich es gerade aufgemacht habe, waren es 2 Stunden 49, glaube ich.
Ja.
Ja, das war ja der Punkt. Der war ja eh schon super lang.
Er war eh
Also
schon
die
super lang.
Kinofassung war eh schon. Das war ja das auch das Ding, wo wir gesagt haben, die haben eine halbe Stunde weggenommen.
Ja.
Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Also
Ja.
klar, macht vielleicht wirtschaftlich trotzdem noch Sinn. Die werden das schon gerechnet haben, so, ne, mit Vorstellungen. Nur dann hättest du es wahrscheinlich deutlich krasser noch zusammenschneiden müssen,
Es
ne?
war
Aber.
eine Vorstellung hat man gewonnen. Ich habe das mal, also dieses
Pro
Rechenbeispiel
Tag.
gesehen. Pro Tag, eine
Ja.
Vorstellung pro Tag. Und
Und
das
dann liegt
haben.
so eine zweite Woche, wenn niemand mehr ins Kino geht, ne?
Ja, das
Ja.
ist genau der Punkt. Das ist auch so dumm einfach. Also wie
Ja.
kurzsichtig ist das bitte denn? Das ist doch, also Rico hat ja recht, das ist auch super hohl einfach. Denkst du so, wir gewinnen eine Vorstellung am Tag. Und dann sagt irgendeiner, ja, aber wenn du die halbe Stunde wegnimmst, dann wird der Film auf jeden Fall schlechter, dann wird er auch schlechter bewertet werden, weil er gibt ja an vielen Stellen keinen Sinn mehr. Ja,
Ja.
egal, wir gewinnen eine Vorstellung am Tag.
Ja.
Ah ja,
Ja,
eine
die haben
fucking
es halt
Woche.
drauf, die
So,
haben es halt
ne?
drauf verlassen, dass die Namen halt ziehen. Und ich meine,
Ja,
nach wie vor muss
auf
man ja
jeden Fall.
sagen, der Film hat ja immer noch nicht wenig eingespielt.
Ja,
So, ne? Man hätte ja
das
darauf
stimmt.
aufbauen können.
Ja,
Trotzdem muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man halt auch in dem Film so viel untergebracht hat, wie man in den ersten 8 Marvel-Filmen. Also
zu
als
viel.
Geschichte.
Ja.
Ja, da
Ja,
hättest
stimmt.
du, also der Film hätte genug hergegeben, um da.
Na
Und
gut.
dann tötest du zum Schluss noch Superman. Aber egal.
Komm, lass uns eins weitergehen zu einer Produktion, die 100 Millionen gekostet hat. Welche war das, Marian?
Shazam von 2019 mit 681 Top-Stimmen und 179 Flop-Stimmen, also sehr wenige Flop-Stimmen. Und wenn man das jetzt mal von diesen Gesamtscores nimmt, was ich letztes Mal gesagt habe, Batman wie Superman ist bei 26 und jetzt sind wir plötzlich auf 49 hochgesprungen. Das ist schon relativ viel. Der höchste Score ist bei 95.
Naja, der ist im April 2019 gestartet, hat weltweit 367 Millionen eingespielt, wie gesagt, bei einem Budget von 100 Millionen. Und in Deutschland haben den, Moment, 390.000 Leute gesehen. Gerd, du warst einer davon.
Ich mag den Film. Ich finde ihn bis heute sehr charmant in seiner ganzen Machart. Was ich dem Film sehr hoch anrechne, ist, glaube ich, der einzige DCU-Film, der sich wirklich an seine Vorlage von Geoff Jones hält, also an dessen Neuinterpretation von Shazam. Also da ist er sehr, sehr, sehr nah dran. Ich mochte den Humor. Der Film schwächelt hat leider wie fast alle Filme. Am Ende ein wenig. Ja, nimmt er sich auch zu viel vor und ja, aber das täuscht nicht drüber weg, ist für mich einer der unterhaltsamsten DCU-Filme. Ich mochte einfach diese ganze Art und Weise, war dafür auch umso enttäuschter von der Fortsetzung. Also, das sind so für mich so diese ganz krassen Gegensätze. Wie kann man so einen Film so machen? Kommen wir später nochmal, um dann im zweiten Teil alles, was man im ersten Film sich aufgebaut hat, so kaputt zu machen, einfach, was man gemacht hat.
Ja, der zweite Teil ist bei uns wo gelandet? Auf Platz.
13.
Genau. In Deutschland allerdings krass, gerade mal ein Unterschied von 100.000 Zuschauern.
Der hat halt schon coole, also der hat halt viele sympathische Figuren, aber. Also das mochte ich halt, also gerade die Familie und die Pflegeeltern und so und die Geschwister und so. Der hat da schon viel Gutes draus gemacht. Schade, dass halt aus der Fortsetzung dann nicht aus den Elementen, die gut waren, nicht viel gemacht wurde. Und ich weiß nicht, wie wir vorhin, als wir die ersten Suits gesehen haben, erinnere dich noch
Ja,
an die ersten,
ja,
und ich dachte, Gott, was wird denn das? Und dabei, im Film selber stört es dann gar nicht irgendwie so
ja.
richtig. Und auch hier Mark Strong als
Ja.
Doktor, wie heißt er? Dr. Shuri, irgendwas, egal. Aber auf jeden Fall, der war auch irgendwie cool, cooler Bösewicht, den man schon Ja, das war schon alles okay irgendwie. Ich mag halt den Regisseur vor allem und ich mag auch, ich mochte auch den Billy Batson als jung, den Zachary Levi, da muss ich schon sagen, das fand ich dann, umso mehr ich drüber nachdenke, umso schlimmer fand ich das dann irgendwie, wie weit die voneinander entfernt waren, der Junge und der Erwachsene Shazam, aber gut.
Beim
Na
ersten
gut.
Film geht das noch, finde ich. Also da hält.
Naja, das ist doch auch so, das ist doch voll der traurige Junge, der seine Mutter sucht und
Ja.
der irgendwie nur depressiv ist,
Ja.
sondern der Shazam und hockt und verdient Klingelgeld damit Blitze schießen. Also, weiß ich, keine Ahnung, das
Ja.
finde ich nicht, ich finde, das war damals schon, hat man sich über das Konzept irgendwie nicht so viel Gedanken gemacht oder es war einfach egal.
Genau, das ist auch so ein Film, der sich, Shaman trifft es eigentlich, so wie Skat gesagt hat, und das ist aber ein Film, der sich mit jedem weiteren Mal, den man den sieht, völlig entzaubert. Ich hatte das damals schon, weiß ich, beim ersten Mal gestört, aber noch nicht so sehr. Dr. Silvana heißt übrigens.
Ach ja, habe ich doch fast
Der hat,
gesagt.
genau fast, und der hat, der hat viele schöne Szenen. Ich mochte diese Dynamik auch mit, hier mit Freddy und so weiter. Und auch mit diesem, da wird das Multiversum das erste Mal vorgestellt mit den Türen und so, das wurde ja sogar nochmal aufgegriffen später. Aber wie gesagt, das ist auch den, habe ich, glaube ich, dreimal jetzt gesehen und schon beim zweiten Mal habe ich gedacht, nee, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir den jetzt tatsächlich für die Vorbereitung auch nochmal angeguckt und habe gedacht, nee, das ist, also das ist, viele von den Filmen verlieren leider sehr bei mir, wenn ich die noch mehrmals sehe, auch von denen, die bei mir relativ weit oben sind.
Henning, ist das ein Film, den du gesehen hast?
Den habe ich gesehen, ja,
Ach,
genau.
dann komm.
Ja. Ja, aber ich kann mich dem anschließen. Ich mochte den. Ich habe den aber auch nicht nochmal gesehen. Also ich habe keine Zweitsichtung gehabt, kann mir das, was Marian gerade gesagt hat, gut vorstellen, dass das was ist, was bei der Zweitsichtung schon auch mich an Charme verliert.
Den
Und
verliert er nicht. Den
nee,
verliert er
okay,
nicht.
aber ja, du hast gesagt, er entzaubert sich. Also.
Ja, also was, ja, also da darf man nicht drauf rumdenken.
Ja, gut, okay, das ist, also für mich ist das, was ich mit dem Film verknüpfe, ist, okay, das war ein charmanter Film. Der hat, ne, irgendwie Themen irgendwie bearbeitet auf eine charmante Art und Weise. Der hatte dieses klassische, ja, auch so ein bisschen Fish out of the water umgekehrt im Prinzip, ne, dieses Ganze, ich probiere jetzt meine Kräfte aus. Ich fand, das war ein sympathischer Cast, aber ich fand auch bei der Erstsichtung schon, das Finale hätte ein bisschen knapper ausfallen können. Also damals, das fand ich damals schon eigentlich zu lang. Ansonsten, ich habe den ja wie gesagt keine Zweitsichtung gehabt, aber ich mochte den und ist auf jeden Fall für mich einer der besseren Beiträge insgesamt in dem Filmuniversum.
Ja, das lasse auch ich so im Raum stehen und würde sagen, dann machen wir doch einen Schritt weiter zu Platz Nummer 5.
Da springen wir auch wieder ein kleines bisschen höher. Gesamtwertung ist quasi 66, auch wenn das den Leuten nicht sage, aber so als, ne, so als Marke. Zack
Aber
Snyder's
Frank,
Just.
was ist denn die Differenz zwischen dem
Wollte ich auch
Platz
gerade
und dem
fragen. Zwischen
davor?
Shazam, das sind 17. 17
Und
Punkte quasi.
was ist die Differenz zwischen dem Justice League und dem anderen Justice League, wo Zack Snyder Regie geführt hat?
Das ist sehr 100, 90.
90. Okay,
90
das ist
Punkte.
ordentlich.
Ja, absolut. Ne? Also auch nochmal, Platz 18 hat, also der letzte Platz hat einen Gesamtscore von minus 56 und Platz 1 von 95. Und jetzt sind wir bei Platz Nummer 5 mit 66 Punkten.
Okay.
Und das ist Zack Snyder's Justice League. Top-Stimmen 807, Flop-Stimmen nur 303. Ja, ist ja auch der einzige Film, der die bessere Fortsetzung ist als die aller anderen.
2021 veröffentlicht worden, während Corona, ich glaube auch zu Beginn von Corona genutzt worden, um den Streaming-Service HBO Max mit Content auch zu versorgen. Zack Snyder hatte hier die Möglichkeit, seine Ursprungsversion, die ja oft auch wieder angeteasert wurde, wo auch oft behauptet wurde, es gäbe die Version nicht, es gäbe diesen Film nicht, sie dann doch einem breiteren Publikum und vor allem den Fans zu präsentieren. Und günstigerweise lief der Film auch gleichzeitig in Deutschland an, beziehungsweise war dann über Sky zu haben. Und ja, da waren wir damals auch mit am Start und haben es hier mit einem Film zu tun, der wie lang geht?
Stunde. Geht ja nicht 4 Stunden oder so?
Ich
Vier
glaube,
Stunden.
ja, 4 Stunden in Kapitel eingeteilt. Das war eine neue
Ja.
Erzählform, die Zack Snyder sich da hat einfallen lassen. Ja, gibt's, auch dazu haben wir natürlich einen ausführlichen
eine ausführliche Besprechung gemacht. Ich erinnere mich zumindest sehr positiv an das Event an sich. Ich fand es sehr spannend, also dieses Experiment an sich, also diesen Mythos an Film endlich in dieser Form zu sehen, auch ein bisschen in der Hoffnung, dass dann auch alles drumherum dann ein Ende findet, ein jähes. Ja, und war mit dem Produkt, und da glaube ich, so bin ich auch in die Besprechung reingegangen, ich war da schon zufrieden. Das war, ich habe mir die ersten 2 Stunden angeguckt, in der Früh, bin dann zum Arzt. Hab den Termin wahrgenommen, habe mir dann die letzten 2 Stunden angeguckt, und
Aber
hab's.
du musstest nicht wegen den ersten 2 Stunden zum Arzt, oder? Ja, okay. Sagst du nicht.
Ich hätte es aber jetzt wirklich so vermutet hier. Ne? Nach zwei
Fuck,
Stunden
ich muss zum Arzt.
musst du doch.
Ja, ich bin da tatsächlich der Empfehlung von Zack Snyder gefolgt, der gesagt hat, nach dem und dem Kapitel kann man auch mal eine
Zum
Pause
Arzt.
einlegen, dann geh doch mal zum Arzt,
Der
lass
hilft
dich
dir
mal
zum Arzt.
durchchecken. Genau.
Genau.
Nee, aber es war
Okay.
einfach, ich fand's als Event cool, als Experiment cool. Ob es jetzt der Film ist, den ich mir damals für Justice League, den ich damals im Kino erwartet hatte, ob es das jetzt erfüllt hat, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe das letzte Mal wieder reingeguckt. Da ist er auch für mich nochmal abgefallen, aus verschiedenen Gründen. Man sieht auf einmal Sachen, die man damals nicht so wahrgenommen hat, also für mich zumindest. Das hat viel auch mit der Qualität zu tun. Ich
Zum Beispiel.
denke qualitativ auch, was die Special Effects angeht. Ne? Alles, was dann auf SimusKira dann spielt, da ist man dann doch von Zack Snyder was
Ja.
anderes gewohnt, gerade weil wir vorher über Batman wie Superman gesprochen haben. Und ich weiß nicht, ob das in der Kinofassung, wäre es eine von Zack Snyder geworden, auch wirklich besser ausgesehen hätte, weil das ja virtuelle Pferde sind in einer virtuellen Landschaft und man merkt einfach diese Begrenztheit des Ganzen.
Aber fairerweise, das kann der schon, das muss man schon
Ja,
sagen. Ich habe
eigentlich schon.
Also der auch 300 ist ja, gibt's
Ja.
das, aber eine Szene ist, glaube ich, nicht im Studio gedreht worden und das siehst du den Film nicht an. Also eigentlich kann er das, ne?
Ja, weil der ganze Film so aussieht. Und hier ist das
Sehr
ja so ein
genau.
Hin und
Ja,
Her.
stimmt schon. Aber
Ja.
und du hast ja und Ding hast ja auch hier das andere. Wonder Woman ist ja auch, wird ja wahrscheinlich ähnlich gedreht worden sein. Und das, eigentlich hat er dafür schon ein Händchen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist irgendwie dann doch nicht so, wie man sich's gedacht hat. Aber ja. Er
Ja,
ist
und
schon der König auf Greenscreen eigentlich.
ich erinnere mich noch, dass wir bei manchen Sachen doch überrascht waren, dass die nicht von Whedon waren, die in den Film
Ja.
vorhanden waren und dann doch von Zack Snyder selbst. Und ja, für mich auf jeden Fall der rundere Film, die rundere Erzählung, auch viel zu lang, auch viel zu groß, letztendlich für das, was er erzählt, immer noch der falsche Gegner für mich und halt auch wieder nur ein Puzzlestück oder ein Puzzlestück für eine Geschichte, die man hätte aussitzen müssen, um dann irgendwann mal den richtigen Payoff zu bekommen, dieses Universum, was er sich irgendwann mal ausgemalt hat, dahin zu kommen. Und das macht's, das ist. Das kann funktionieren, wenn du die Leute gut mittragen kannst, wenn der Film die Leute mittragen kann und wenn man irgendwann mal checkt, okay, das führt auch noch zu irgendwas. Ich glaube, Henning hat das ja vorher so gemeint, ne? Und hier, ja, klar hätte ich mich dafür interessiert, was dann danach kommt mit Darkseid und so weiter. Aber dafür hat mir zumindest, hätte mir jetzt diese Story, noch nicht gereicht, um mir da einen Blick oder ein Bild davon zu geben.
Man muss ja schon sagen, wenn man Man of Steel mag und Batman wie Superman mag, so wie Marian zum Beispiel, dann ist es ja was, wo man sagen könnte, gut, das ist eine konsequente Fortsetzung von dem, was man hier sieht. Und das ist dann schon okay. Was ich halt schon sagen muss, und das habe ich damals, glaube ich, auch gesagt, das sehe ich nach wie vor so, wenn du schon die Möglichkeit bekommst, deine Version zu Ende zu bringen, du weißt, dass es hier wahrscheinlich nicht arg viel weitergehen wird, dann mach nicht noch mehr Türen auf, sondern versuch zumindest einigermaßen das, was du erzählst. Aber wir sind halt auch alle nicht Zack Snyder, weil das ist halt Zack Snyder, das ist halt auch so ein Ego-Ding wahrscheinlich so ein bisschen. Aber dann versuch wenigstens diese Sachen einigermaßen versöhnlich zu Ende zu bringen. Versuch ein paar Sachen Türen zuzumachen und mach nicht 10 Türen nochmal auf und tu deine Wählerschaft noch weiter irgendwie.
Die
Und du hättest ja die
Wählerschaft.
Möglichkeit. Der Wählerschaft da, das muss ich so ausdrücken.
Ja, am Ende.
Sechs
Aber das
Snyder.
ist
Ich
ja,
sag
das
mal
ist,
so.
ja, genau, das ist auf der Metaebene ja durchaus auch ein
Ja.
Problem. Also, wo ich halt sage, okay, hier haben wir durchaus ja auch in dieser Fassung, haben wir ja durchaus auch die Problematik, dass es in der Realität einfach schon eine Form von Machtkampf war,
Ja,
ne? Und
ja.
nochmal irgendwie zu zeigen, okay, das hättet ihr haben können. Und ich zeige jetzt allen Leuten da draußen, die das sehen wollen, zeige ich nochmal und führe ihnen ja ein Stück weit auch schmerzhaft vor Augen, was es hätte sein können und was da noch
Ja.
gekommen wäre. Und das ist
Ja.
ja das, was Rico meint. So dieses,
Genau.
ich werf den, ne, ich werf den Fans noch Brocken hin und sag, ja, guck mal, das hättet ihr auch noch haben können, aber Das wollte ja Warner nicht. So, ich hätte es euch ja gegeben, aber das Studio, das böse Studio, wollte das halt nicht.
Weißt du, ganz,
So, ne?
ich erinnere da nur an den.
Was ja selbst inhaltlich ja auch stimmt, aber
Ja.
am Ende nützt es ja
Ja, genau,
nichts,
am
ne?
Ende nützt
Also.
es auch nichts, weil ich mir denke, dann hätten halt mehr Leute ins Kino rennen müssen. Dann wären die Dinger halt ein Bombenhit gewesen. Waren sie ja letztens nicht. Also, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Jetzt muss man Justice League natürlich mit dem ganzen Drama drumherum vielleicht ein Stück weit ausklammern. Ne? Da gibt es ja noch mehrere Dinge. Aber ich verstehe den Punkt von Rico, würde ich unterstreichen. Dieses, dann erzählt halt wenigstens fertig. Also, wieder, du hast wieder ein nächstes
Ja.
Puzzlestück und das ist wieder nicht rund und
Vor
fertig.
allem.
Und du, das ist auch das, was wir damals im Cast ja auch besprochen haben. Klar ist es das Bessere. Es ist die bessere Justice League-Version. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja.
Ne? Aber trotzdem ist es halt irgendwie wieder so ein Thema, wo ich mir denke, ja, das ist wieder nicht auserzählt. Jetzt habe ich im Prinzip den dritten Film in Folge. Ne? Ich habe Man of Steel, ich habe BVS, ich habe jetzt Zack Snyder's Justice League und alles drei ist eigentlich nicht auserzählt. Alles drei ist irgendwie unrund und funktioniert nur, wenn das nächste Ding halt irgendwie hinten dran kommt. Und dann denkst du irgendwann, aber so kannst du keine Filme machen.
Aber das ist das
Ja.
Problem, weil die auserzählte Variante hat Joss Whedon erzählt.
Ja.
Der hat Justice League zu Ende gebracht und damit
Ja.
eigentlich auch dieses Universum beendet. Und Zack Snyder, ich meine, warum soll er anfangen, die Sachen versöhnlich zu beenden, wenn er jetzt die Chance hat, seinen Film auf den Weg zu bringen, wie er ihn damals, natürlich, ne, mit
Weil
damals
er
Plus,
verstehe ich.
weiß,
Also
ja.
ich glaube, der Vorwurf ist, weil er weiß, dass es keinen Nachfolgerfilm geben wird.
Naja,
Ja,
also
ne?
die Story, die eigentliche Story, die er doch erzählt hätte, wäre im Grunde genauso gewesen, auch mit dem
Ja, aber
Ausblick auf Darkseid und so weiter. Also, wie gesagt, es wäre schon immer ein Puzzleteil gewesen. Jetzt die Geschichte aus seiner Sicht nochmal abzurunden und abzuschließen und dann zu sagen, von dort aus wäre es auch nirgendwo hingegangen, hätte ich jetzt auch nicht richtig gefunden. Es ist ein Stück für sich stehend und ich weiß, was Rico meint, die Türen, die er nochmal extra aufgemacht hat, die Chance, die er nochmal extra genutzt hat, noch was mit reinzubringen, kann ich absolut verstehen. Nur diesen Film, diese Erzählung, egal, hätte man, glaube ich, außer Joss Whedon, wie es Joss Whedon gemacht hat, nicht nochmal irgendwie abschließen können oder zum Ende führen können.
naja, aber also ich finde ja schon, aber ja, keine Ahnung, ich meine, das beste Beispiel ist eigentlich, wie er den Joker nochmal einführt. Man wusste ja am Anfang nicht, wie er eingeführt wird, ne? Dann packst du ihn auch noch in dieses dusselige Nightmare-Szenario, anstatt da irgendwas anderes draus zu machen. Auch weißt du, der hat ja schon noch Sachen noch neu bekommen und hat noch Geld
Ja.
zugestellt bekommen.
Ja.
Und auch das, oder auch hier, also diesen ganzen Quatsch mit der Nightmare-Sequenz oder auch, dann, dass er dann noch unbedingt großartig sein Design von Steppenwolf, das wir alle besser finden, glaube ich.
Absolut.
Oder anders
Ja.
reinführen, wo ich mir auch jetzt auch Herr Darkseid hat dann angegriffen oder so, nee, keine Ahnung. Aber ich verstehe schon mal, was du sagst. Du hast zum Teil natürlich auch recht. Es ging ihm nie darum, sein Universum abzuschließen. Es ging darum, den Film zu präsentieren, wie er ihn gern gemacht hätte. Na, trotzdem finde ich, daher wäre auch ein Middle Ground irgendwo drin gewesen,
Die,
wo man
die.
beide Seiten hätte befriedigen können und nicht nur sein Ego befriedigen können. Ich meine, dass das Ding in 4 zu 3 für den Streaming-Markt rauskommt, brauche ich nicht nochmal drüber
Ja,
anfangen,
ich
aber,
glaube,
ne?
aber die Absicht war tatsächlich von ihm, weil, dass er da Oberwasser gerochen hat, weil er hat ja zu seiner Ursprungsversion jetzt nochmal so viel dazu gedichtet, um diese ganzen Türen aufzumachen, weil ja kurzfristig diese Save the Snyder Cut Bewegung so laut war und immer wieder geschrien hat, lass uns das weitermachen, lass das an Netflix verkaufen, dass wir einen Justice League Teil 2 bekommen und. Ich glaube schon, dass da auch eine gewisse, also es ist wirklich eine Art Machtkampf war von ihm, ein Machtspielchen, der hat da Warner herausgefordert, in der Hoffnung, dass die Fans so viel Druck machen, meinetwegen wirklich das Franchise an Netflix verkaufen, dass er weitermachen kann. Ich glaube, da hat er sich zum ersten Mal auch in seinem Leben wahrscheinlich verkalkuliert, bei dieser Geschichte, dass dann am Ende dann doch gesagt worden ist, nee, wir machen es auf keinen Fall weiter. Die Sache ist jetzt hiermit gestorben. Aber wie gesagt, weil es gibt ja diese ganzen Berichte, was in seiner Fassung drin, ursprünglich drin war und was dann jetzt in dem Sechs, na, das Justice League dann jetzt drin ist. Und da sind ja auch die ganzen Nachdrehs, wie Rico schon sagt, diese Joker-Szene, die gab es vorher gar nicht. Die hat er ja extra nachgedreht. Die hat er ja nochmal da reingebastelt, um in Anführungsstrichen dieses Universum wieder weiterzumachen. Und das Zweite, was mir halt aufgefallen ist, das ist dieser unendlich triefende Pathos, in diesen dieser Film versinkt. Also ich weiß noch damals, wir haben ja so relativ parallel geguckt, wir haben das auch untereinander geschrieben, also zumindest Rico, Bernd und ich teilweise. Und ich weiß noch, ich glaube, ich habe entweder Bernd oder Rico irgendwann eine WhatsApp geschickt, das ist, wo Aquaman dann eingeführt wird, wo diese blonden Frauen am Meer in diese Gesangseinlage ausbrechen und ich.
Hat er vom Extended Herr der Ringe Cut geklaut, um
Und
wieder aufzufallen.
nur gesagt habe, will der mich jetzt
Hast du einen Herr der
verarschen?
Ringe
Was
raus?
soll das, ne?
Scheiße, ich will erst klauen.
Also das Ding ist, wie gesagt, es ist der bessere Justice League, aber alles im Gesamten ist es halt aufgebläht und eigentlich furchtbar. Also ich.
Jetzt muss ich da leider darauf antworten, weil Pathos hat für mich auch immer irgendwas Gutes. Muss
Ja,
auch irgendwie was
okay.
Positives sein. Muss irgendwie was Positives sein, gerade wenn man Heldengeschichten erzählt, ist Pathos irgendwas Großes. Bei aufgebläht gehe ich mit. Es ist einfach manchmal zu lange gewesen, zu lange
Ja.
Zeitlupen und so weiter. Das sind
Ja.
Sachen, die haben wir auch bei anderen Regisseuren bekrittelt und so. Ich will gar nicht so sehr jetzt nochmal auf die Persona. Das könnt ihr gleich nochmal weitermachen. Ich will mich nur noch ein bisschen rehabilitieren für meinen BVS-Hass. Zack Snyder's Justice League, das hat mich jetzt zwar nicht nochmal irgendwie reingezogen, dass ich mir das nochmal hätte angucken wollen, aber das ist der wesentlich rundere Film, wie es vorhin schon hieß, und das ist vor allem, er ist auch in sich logischer erzählt. Klar, ne, haben wir auch Sachen auseinandergenommen, aber das machen wir überall. Also da ist niemand vor uns sicher. Und ich habe dort endlich auch meinen Frieden machen können, das weiß ich noch, für die Snyder-Welt, weil ich da endlich verstanden habe, was das ist. Ich habe jetzt einen ganz
Was ist
neuen
es
Begriff
denn?
gelernt. Ich habe einen neuen Begriff gelernt, der heißt Doppeldystopie. Das heißt, es ist also nicht einfach nur noch was dystopisch, das reicht gar nicht, sondern es ist quasi nochmal was obendrauf. Also es kommt noch ein dystopischerer Zustand mit dazu, und das ist das, was ich damals be bekrittelt hatte, quasi so, warum stehen die überhaupt auf? Versteht die Motivation gar nicht, warum wollen diese scheiß Welt retten? Naja, weil es wenigstens noch irgendwas, wahrscheinlich irgendwas anderes ist. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ist einfach nicht mein Geschmack. Also das, was er eigentlich erzählen wollte, was ich in BVS nie gesehen habe, dass das jetzt, das, also dass das nicht habe erspüren können, das ist einfach nicht mein Geschmack. Und das ist für mich sehr in Ordnung, weil ich so denke, okay, dann ist es halt die Welt von Zack Snyder, und da kann ich das tatsächlich auch in so ein Elseworld, in so ein Elseworld-Ding mit reingeben. Auch wenn man quasi im Nachhinein auf einer Metaebene, wird es nicht stimmen. Gleich der Henning reinspringen. Aber so ganz generell ist das, da habe ich überhaupt erstmal verstanden, was Zack Snyder eigentlich will. Und das habe ich vorher gar nicht verstehen können.
Ja, aber ich muss nochmal, ich muss, also ja, vieles von dem, was ihr sagt, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, man muss dann trotzdem nochmal, da muss man sich dann den Cast vielleicht von damals nochmal anhören. Also es klingt mir gerade, das Ding kommt mir trotzdem jetzt zu positiv und versöhnlich weg. Also da sind super viele Sachen drin, die sind eine Katastrophe. Also, ne,
Zerstör ihn.
beginnend bei Wonder Woman, wie die am Anfang agiert, die
Ja,
Terroristen da auseinandernimmt,
auf
ne,
jeden
oder
Fall.
diese Geiselnehmer da irgendwie tötet, einfach mal so aus dem Fenster schmeißt und mit dem Kopf an die Wand und Blut quatscht an die Wand. Also, das ist, und letzten Endes, und wir sind ja jetzt im Prinzip beim Ranking, was man ja immer nicht vergessen darf, finde ich, in der Gesamtbetrachtung, wenn ich einen Schritt zurückgehe und mir das auf einer Metaebene angucke, oder aus so einer ganzheitlichen Perspektive, die Filme ergeben ja tatsächlich überhaupt maximal dann Sinn und haben dann immer noch richtig viele Lücken und richtig viele Plotholes, wenn ich nur die Zack Snyder-Filme mir angucke, ne? Wenn ich da parallel noch mit dazu nehme, was da parallel zu diesen einzelnen Figuren noch erschienen ist, dann fällt das ganze Ding komplett in sich zusammen, weil es gar keinen Sinn ergibt. Und das ist ja das Problem dieses Universums, ne? Also es gibt hier null Kohärenz. Es mag maximal noch Kohärenz zwischen den Zack Snyder-Beiträgen geben, so, weil er da konsequent bei seiner Charakterisierung irgendwie bleibt. Wenn ich die anderen Beiträge zu Figuren wie Aquaman, Wonder Woman etc. zunehme, dann ergibt es ja auch keinen Sinn. Das war ja auch immer ein großer Kritikpunkt, den wir auch immer hatten, dass es ja in sich trotzdem kein stimmiges Universum war, ne? Und das
Ja,
schafft
nie.
auch im Prinzip Zack Snyder's Justice League nicht. Wie auch. Also das kann ja auch nicht funktionieren, ne? Weil du zwischenzeitlich mit diesen Figuren ja irgendwie ganz andere Wege gegangen bist in den Einzelfilmen, also sowohl bei Momoa als auch bei Gal Gadot mit der Wonder Woman. Und das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, losgelöst, jetzt nur Man of Steel, BVS in der Ultimate Edition plus Zack Snyder's Justice League, ist es noch kohärenter. Kohärent ist es halt am Ende trotzdem nicht.
Aber es ist
Ne?
dann deswegen doch konsequent, weil es halt passt zum Rest. Warum soll der
Ja,
Film jetzt
aber
besser
weißt du,
sein als die anderen zwei
voll,
Scheißfilme?
aber trotzdem, wenn du das anguckst, da bleiben tausend Dinge offen. Also 1000 Dinge löst dieser Film ja.
20.000.
Bitte?
20.000 Sachen
20.000 Wonder Woman, mach
werden
mehr raus. Aber dieses, wenn ich mir nur das angucke, verstehe ich
laufen.
überhaupt nicht, was ist Wonder Woman? Wer ist denn die eigentlich überhaupt? Also die
Ja.
erschließt sich
Vor allem nicht
aus den
die gleich aus
600-Filmen gar
dem.
nicht. Warum ist die
Vor allem
100
nicht.
Jahre jetzt weggegangen? Warum war die weg? Was hat die gemacht?
Ah.
Warum ist sie schon nicht abgetaucht? Dann kriege ich einen Patty Jenkins-Film dazu, der passt null dazu. Also letzten Endes, und das ist ja das, was ich immer wieder sage, das ist insgesamt ist das ein unfassbar fragmentierter, auch Snyder selber, ne, seine drei Beiträge, die sind unfassbar fragmentiert für sich schon, weil die tausend Dinge anreißen und nichts zu Ende erzählen. Sie
Ich
erzählen
glaube,
halt nichts
will
zu
der
Ende.
so. Das war
Bitte?
sein Plan. Ich glaube, sein Plan war
Ja,
wirklich,
okay.
ein Fragmentteil
Alles klar.
dahinzustellen und die anderen Sachen sich hinpuzzeln zu lassen. Also ich
Ich
bin
glaube.
da inzwischen
Ja, okay.
überzeugt auch von dem, wie sein Plan war in die Zukunft hinein, dass der nur mit Fragmenten gearbeitet
Okay.
hat und es offen zu lassen für andere, um sich da dran zu hängen. Und es ist auseinandergefallen, eigentlich schon mit BVS
Ja,
und
ja,
der
ja.
Konsequenz daraus, die ganzen
Ja.
anderen Projekte anzupassen und zu
Ja.
ändern. Und ja, und da, er war zumindest so konsequent in sich, dass er es so fragmentiert, wie es jetzt hier auch bei
Ja.
Zack Snyder's Justice League der Fall ist, es auch genau so zu machen, wie er es damals dann
Aber
auch
so machst du doch keine Filme.
nein.
Und
Aber
also
vor
das
allem
ist
auch so
eine
kein
Liebe.
zusammenhängendes Universum.
Nee, so ist doch,
Nein.
so erzählst du doch auch keine Geschichten. Das ist doch kein Storytelling. Das ist doch,
Nee.
ne, das ist, und das quasi übertünchst du mit audiovisuellem Bombast. Und das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne. Was der Mann visuell kann, da brauchen wir gar nicht drüber zu
Ja,
streiten. Der schafft
konnte.
das Szenen auch auf einer Bildsprache. Der könnte wahrscheinlich, wie jemand ein Telefonbuch in einem Laden kauft, könnte der wahrscheinlich einfach, so wie er es
Ist so.
dreht, mit einer Gravitas belegen, dass du denkst, krass, was ist denn da passiert?
Lois
Also
Time,
was ist da
Zeitlupe.
los? Ne?
Ja,
Also
Lois
krass.
kauft Kaffee in
Bitte?
Zeitlupe in dem Film.
Ja,
Boah.
genau so. Das sind ja, der könnte banalste Alltagssituationen visuell so umsetzen, dass du denkst, boah, das Gewicht
Werbefilm
und
halt.
boah,
Kurzer
wird das
Einwurf.
groß. Ne?
Kurzer Einwurf, wenn du es natürlich 4 Stunden aneinander
Ja,
schneidest,
dann wird es natürlich.
dann
Ja,
ist
inflationär und dann
irgendwann.
wird es redundant, das ist klar. Ne?
Ja,
Genau, das passiert ja da auch.
und in einem entsteht dann Leere.
Ja,
Ne?
genau.
Ja.
Aber ich glaube auch nicht, dass es der Plan gewesen ist, weil das spricht einfach dagegen, dass sich Deborah Snyder auf dieser Comic-Con-Interview wirklich, wie sie da interviewt wird, verplappert hat und doch zum ersten Mal das, was überall schon vermutet wurde, zugegeben hat. Man war in der Planung von einem Man of Steel 2 und aus Panik ist Warner Bros. Hingekommen, wir müssen ein BVS machen. Und daraus ist das Ganze dann plötzlich umgestrickt worden. Und da gibt es
Ja,
halt eben.
aber ab dann, Gerd, also
Ja.
ich, ja, hat
Okay,
man
ab
öfters
dann
mal
hat er.
gesprochen,
Ab
dass der
dann, ja.
eigentliche ursprüngliche Plan auch komplett anders ausgesehen hätte und Batman eigentlich gar keine Option war, den da mit reinzubringen.
Also.
Aber ab diesem Punkt gab es dann auf einmal diese epische Geschichte der Justice League und darüber hinaus und so. Und ich glaube schon, dass es seine Art dass er das ein spannendes Element fand. Und der ein oder andere mag das auch so aus dem Marvel-Film so zu erkennen, ne? Wirf ein bisschen was hin, das wird später erzählt. Greif was mit auf, wir etablieren eine Figur, die kriegt einen eigenen Film. Dass man
Aber
das auf eine nicht so gekonnte Art und Weise hier auch versucht hat und man dachte, man kann über 5 Filme hinweg die Spannung so hoch halten, dass man sich auch für all die anderen Fragmente, die man dann hinzumischt, interessiert. Ist nicht aufgegangen.
man muss schon sagen, ich meine, Kurskorrektur gehört immer dazu. Marvel hat auch 20 Kurskorrekturen gemacht in ihren 10 Jahren, ne? Dass immer mal was geändert wird und dass mal eine Idee verworfen wird und so weiter. Das Problem ist aber trotzdem, dass, und natürlich gibt es bei Marvel auch. Das sind in den Kommentaren 1000 Beispiele, wo Sachen nicht logisch fortgesetzt werden. Ich erinnere nur an den Hulk, als auf einmal Tony Stark dann reinkommt. Das macht gar keinen Sinn, rückblickend betrachtet, dass der auf einmal dann, über was sie da reden und so, ne?
Mussten sie auch
Ja.
nachkorrigieren in diesem Zwischending,
Eben,
ne?
genau, weißt du, das hast du immer wieder, weil es im Universum wirst du es nicht verhindern können. Das Problem ist aber, wenn du so aus einem Reißbrett entwirfst und einen Typ hast, der sich quasi zusammen, dann muss der da schon danach hingucken und auch schon, und dann dürfen nicht nur irgendwelche leeren Sätze sein, die dann keinen Sinn mehr machen, wenn der nächste Film halt rauskommt.
Naja,
Und das Problem hast du halt. Und bei Wonder Woman war der noch mit in der Produktion mit drin und der ganze
nein,
Bullshit macht keinen Sinn.
das
Natürlich war der
ist,
drin.
das lief doch schon alles nicht mehr so. Und das ist
Ja,
eben
klar, aber
das
es ist sein.
Unfaire, das
Ja.
Unfaire oder zumindest das, was wir gar nicht einschätzen können in dieser Diskussion darüber, wie hätte denn der eigentliche Plan ausgesehen? Weil der hat sich schon ab Batman wie Superman und das schon ab der verhackstückten Kinofassung aufgelöst. Hätte man's, und das muss man Zack Snyder einfach zugute halten, insoweit, dass man sagt, okay, er hat eigentlich seinen Plan nie komplett ausrollen können. Sondern da wurde sehr früh vom Studio gesagt, der Ton gefällt uns nicht, wir wollen lustiger werden, macht das nicht so depressiv. und so weiter und so weiter. Und am liebsten wollen wir dich raushaben, weil wir wollen, das funktioniert nicht. So, und damit zerfällt alles drumherum. Und selbst Wonder Woman, da hat man dann irgendwann gesagt, ja, also all die Geschichten von wegen, dass sie eine Kriegerin ist, dass sie da irgendwelche Köpfe abhackt und was weiß ich, wollen wir auch nicht. Ja, und dann hast du
halt das. Einig. Glaube ich, das ist nicht Zack Snyder Schuld, das ist schon Warner Brothers Schuld gewesen, dass die da, aber vor allem, weil der, pass auf, ich kann es auch erklären, warum, weil der Zack Snyder arbeitet, glaube ich, ähnlich wie Gunn, der skizziert seinen kompletten Film vor, die wussten schon, was sie kaufen, als sie es bekommen und sind dann immer wieder reingegangen und haben gesagt, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht machen und er dann gesagt, dann hat das trotzdem heimlich gedreht und gehofft, dass es dann doch machen kann und so, also ich sehe das, wenn du Zack Snyder kaufst, bekommst du als Zack Snyder und ich glaube, Netflix ist sich da besser im Klaren darüber, wen sie da haben, als es Warner war, zu großen Punkten teilen.
Deswegen ist es mir auch persönlich nochmal wichtig, auch jetzt, weil ich noch nicht weiß, was dann in den Kommentarspalten passiert, aber mein Hass von vorhin auch nochmal mit einzuordnen ist, mir persönlich ist diese ganze Personaliengeschichte und eine Schuldzuweisung völlig egal. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe mir jetzt einfach diese Filme bewertet quasi.
Ja, klar.
Und habe ich vorhin gesagt, ne, jetzt verstehe ich quasi das, was Zack Snyder, aber der ist halt der Regisseur gewesen, was er da so möchte, so ungefähr. Das habe ich in Zack Snyders Justice League verstanden. Aber hier geht es eher darum, ist das Produkt, was ich dann habe, gut? Nein. Was ihr sagt, ich habe auch immer versucht, Abstand zu nehmen von diesem Universumsscheiß. Ne? Also Rico hat er relativ lange so drangehangen an diesem, ja, aber wenn du ein richtiges Universum machen willst, dann musst du es so und so machen. Da kannst du jetzt hier nicht mit den Wonder Twins kommen oder so, wo ich dann immer, glaube ich, auch immer gesagt habe, ja, ist das scheißegal, Hauptsache das wird irgendwie, aber die Einzelfilme waren ja auch ganz viel und oft nicht gut. Und da ist es hier dann auch irgendwann, ja, selbstverständlich hat Warner Brothers das angefangen und selbstverständlich, ne, aber es ist doch sehr müßig auseinanderzunehmen, wer jetzt hier woran Schuld trägt. Am Ende sitzen wir da und haben ja, wie Henning so schön sagt, ein völlig unkohärentes und inkohärentes Universum mit wirklich einer Menge Filmen, wo ich jetzt auch bei diesen Top-Listen mir die Filme angeguckt habe, habe immer wieder gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es ist eigentlich gar kein richtig guter Film mit dabei.
Na, dann gucken wir doch mal weiter. Was ist denn auf Platz 4?
Der, wo ich mich gleich wieder revidieren werde, obwohl... Das ist auf Platz 4 des Suicide Squad von James Gunn von 2021. 861 Top-Stimmen und 198 Flop-Stimmen. Und ist quasi 14 Punkte über Zack Snyder's Justice League.
Ja, und hat 185 Millionen gekostet, hat weltweit leider nur 168 Millionen eingespielt. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, August 2021, in welcher Corona-Phase wir da damals waren. Ich habe ihn im Kino damals gesehen. Zumindest war das möglich.
Und kam der nicht gleichzeitig auf Max? Das war noch diese gleichzeitig, du kannst auf Max gucken oder im Kino, oder?
Ich glaube, der ist versetzt gekommen, meine ich. Der kam, glaube ich, 30 Tage später. Da war schon diese Regelung mit diesen 30 Tagen irgendwie.
Niemals 30 Tage gewartet.
Oder?
Aber ja. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Aber ich dachte, das wäre auch noch sowas gewesen.
Der ist ja in dem gleichen Jahr gekommen wie der erste Dune, und da war das ja auch, da hat sich ja der Denis Villeneuve auch darüber aufgeregt, dass das Kinofenster für Dune nur so klein war und dass er dann schon irgendwie auf HBO Max laufen sollte.
Der kam gleichzeitig, einen Tag später. Und damals im August war die Regel, dass der Film einen Monat lang ohne Aufpreis auf HBO Max verfügbar ist. Also der kam am 5. August 21 in die deutschen Kinos. Und einen Tag später in US-amerikanischen Kinos. Und am 6. August kam er schon ohne Aufpreis auf HBO Max.
Ja. Und insgesamt haben es in Deutschland auch 567.000 Leute gesehen, was ja zumindest für die Zeit und für diesen Film jetzt gar nicht mal so schlecht ist.
Ich mag den Film sehr.
Love it.
Ja, ich mag den sehr.
Du hast den wohl gesehen, Henning?
Den habe ich gesehen, sogar zweimal. Das ist der einzige Film, den ich mir in zwei Mal angeguckt habe, ohne dass es Notwendigkeit dafür gab. Also sprich, wir haben ihn nicht besprochen. Ihr habt den besprochen, ich war da nicht dabei damals. Stimmt. Ich hab den versetzt gesehen und habe mir den letztes Jahr, irgendwann im Sommer, Herbst 23 nochmal angeschaut, weil ich Bock hatte, den nochmal anzugucken.
Ja, der ist schon sehr cool. Der hat schon sehr viele coole Sachen.
Ja.
Der hat schon einziger kleiner Störfaktor, das habe ich aber, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, diese Margot Robbie-Sequenz mit diesem.
Macht mich wahnsinnig.
Weil man musste aus irgendeinem Grund Margot Robbie so einen eigenen Ding irgendwie geben im Film.
Diese Hochzeitsgeschichte, ne?
Ja,
Es ist ganz furchtbar. Ich finde es
aber
wirklich
sonst der
jedes Mal
Film,
einen richtigen
der hat
Fremdkörper. Ja.
so viele geile Szenen, der schafft es auch,
Ah,
diese
das stimmt.
unsympathischen Figuren zusammenzubringen. Ich, allein wenn
Ja.
die zusammen in die Bar gehen und tanzen, das könnte ich mir dauernd angucken, aber wie dann John Cena da
Dieser
auch mit
Mutter.
der, wie so ein Disco-Bro da
Die
tanzt und so. Es
Mutter.
ist, ey,
Ja.
es ist alles wirklich. Ich liebe den Film wirklich. Ich finde, der hat viele
Ja.
coole
Ja,
Details. Auch
voll.
hier gerade, weißt du, da merkt man auch, dass James Gunn sich auch viel Gedanken macht. Gerade so wie hier, da habe ich jetzt ein Interview gesehen, da ging es um diese Waffen von, wie heißt er nochmal? Idris Elba, die Figur. Death.
Bloodsport.
Bloodsport, wie
Bloodsport,
die dann
ja.
sich dann aus Nanodingern zusammenentwickeln, immer größer werden und so. Das fand ich cool. Ich fand der hat Humor drin. Da könnte ich mich heute noch drüber kaputt lachen. Der hat die schlechtesten Witze in dem Trailer schon zu sehen.
Ja, Gott sei
Die
Dank. Ja,
guten Witze
die
sind,
untergehen tatsächlich
ey
sehr,
wie
Gott
die
sei
da
Dank.
diese, das die beste Szene im Film ist, wie die in diesem Wald sind, dann diese, die denken, die töten die Bösen
Ja,
und
voll
dabei
geil.
töten sie alle
Ja.
Guten.
Ist auch
Die
geil.
Rebellen,
Geil,
sie
Tobi.
killen mit
Ey, aber.
diesem.
Das auch ein bisschen was von Hot Shots hat, ne?
Ja,
Ja,
echt?
absolut.
Voll,
Aber
total. Ey,
es ist schon. Ah.
aber das ist so irgendwie, also die ganze Anfangssequenz, also wo
Ja,
die am
ja.
Strand ankommen, die
Love
ist
it. Ja.
sensationell. Ich liebe das.
Ja.
Und dann, ganz ehrlich, Marco und Robbie hin oder her, call halt, was man will. Aber diese Szene, wo The Detachable Kid
Ja.
anfängt, seine Arme abzumachen
Ja.
und den Soldaten so auf den Kopf zu pappen, ne? Und Margot Robbie guckt hier Flag an und sagt einfach nur, What the fuck? Ganz ehrlich, da könnte ich wegwerfen. Das ist sowas von so brüllen komisch einfach. Es ist wirklich, das ist so brüllen
Ja,
komisch. Also,
vor allem ist es so knochentrockener Humor. Auch schon
ja.
mit wie, aus dem, wie Wiesel, aus dem, und so ganze, hat
Ja.
jemand überprüft, ob Wiesel schwimmen kann und dann in der Einsatzzentrale alle gucken auf diesen Bärtigen mit der Brille und der so, ja,
Ey, und
also.
ich liebe das auch mit den ganzen kreativen Einfällen, auch am
Ja.
Anfang mit dem Vogel, der dann die
Ja.
Titelsequenz wird,
Ja.
ne? Also das ist alles so. Und dazu muss ich ehrlich sagen, ich finde, der sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Ich
Ja.
finde,
Ja, mit
der
dem
ist
Turm, ja.
wirklich gut fotografiert
Ja,
einfach. Also es
ja.
ist die ganze Zeit, es sieht nach
Stehen
Film
die
aus,
Tage.
es sieht nach wertigem Film aus, ne? Es ist einfach, genau, die Effekte sind auch noch gut. Also das stimmt wirklich, wirklich fast alles. Ne?
Das eklige Auge.
Ja, ist
Ja,
aber auch das wieder, ne? Ich meine, das hat man schon im Trailer ein bisschen gesehen, dass Starro auch mit vorkommen wird. Aber auch das, der ist gut eingesetzt und sogar da
Ja.
schafft er es mit so zwei, drei Sätzen der Figur wieder so ein bisschen irgendwie. Er sagt
Tiefe
doch,
zu geben.
ich wollte doch nur,
Unglaublich.
ich war im Weltraum fliegen und war glücklich oder irgendwie sowas, sagt er
Ja,
doch dann.
genau.
Kurz
Ja.
bevor er
Mein
stirbt
Reisender
und so.
unter den Sternen oder so.
Ja,
Ja.
genau, und dann auch da, oder auch hier Ratcatcher 2. Und wenn du dann
Ja.
die Szene mit Ratcatcher 1 siehst und diese Musik mit
Mhm.
diesem, das sind einfach gute Szenen. Das ist sogar Taika
Ja.
Waititi, glaube ich, ne?
Ja, das
Das
ist
ist
Taika
Taika Waititi.
Waititi. Ja.
Und
Ja.
dann sagt sie, wenn die Ratten eine zweite Chance bekommen, dann auch wir.
Ja, genau, und da hast du einfach, das sind wirklich gute Sachen drin. Ich
Ja.
kann schon verstehen, dass man, wenn man dass dieser PG-13-Humor, dass man den, oder
Ja.
nee, PG, oder ein R-Rated-Humor, dass man den nicht unbedingt mögen muss. Aber ich habe lieber, da bin ich auch wieder ehrlich, ich habe lieber so einen anderen Pimmelwitz, der vielleicht nicht so gut ist, wie dass man das R-Rating sich holt, indem Batman dreimal Fuck sagt. Da bin ich ganz ehrlich. Also, das ist, und ja.
Und jetzt vielleicht komplett, was du sagst. Wenn du das schaffst, dass der Humor einfach bei einigen Figuren ist.
Ja.
Also wenn es einfach im Film klar ist, das ist einfach der Humor der Figur, dann ist es auch für mich auch noch was anderes.
Das
Als wenn du
stimmt.
anfängst, jetzt alle Figuren quasi das machen zu lassen, obwohl es nicht zum Charakter passt. Also du hörst keinen einzigen Pimmelwitz von
Amanda
Idris
Waller.
Elba. Und auch nicht
Ja.
von Fleck, weil das nicht
Ja.
zu denen passt. Das ist nicht
Wow.
deren Humorebene. Ne?
Ne? Die Figuren
Na,
haben
warte
ihre
mal, wer macht denn aber
Identität
den,
auch.
warte mal, wer macht denn den Pimmelstrandwitz?
John
Den macht
Cena.
Peacemaker und?
John Cena macht es.
Ja.
Ja, und Bloodsport antwortet drauf.
Nee, der ist genervt, oder
Der
nicht?
ist
Hat
doch,
er
ich
gesagt,
wollte gerade
ja.
sagen, der ist doch immer nur
Ach so,
genervt von
stimmt,
dem
der macht
ganzen
den Witz quasi
Labern. Nicht,
nicht.
genau, der will
Ja.
dort, also das ist ja so, und dann
Er
kann
will
ich
es dann
damit
so
noch,
beenden, oder
genau,
was?
damit
Ja.
kann ich dann auch noch, also weißt du, das ist sowas, wo ich sage, das funktioniert ja noch. Leg's halt in den Figuren an. Dann kann ich sagen, ey, die Figur geht gar nicht. Und das, was sie da labert, ist nur dummes Zeug. Wenn du, solange du noch Figuren daneben hast, die tatsächlich auch anders agieren, dann ist das Beste zu ihm, als wenn das sich durch den ganzen Film zieht, ne? Und wenn es dann einfach alle machen.
Polka Dot Man ist zum Beispiel eine
Ja.
sehr
Ja.
traurige Figur die ganze
Tragisch.
Zeit und ist aber für uns zum Lachen, weil der die ganze Zeit seine Mutter sieht, aber der lacht dann nicht. Jetzt habe ich es
Ja,
verstanden.
ja,
Ja.
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 Oh, ja, stimmt, das habe ich schon
Super
wieder
mit der
vergessen.
Mutter.
Das habe ich schon wieder
Ja.
vergessen, stimmt.
In dem
Nein,
Club.
Was ich auch mag, ist halt dieser schreiende Humor, diese abstruse Splatter, den dieser Film, den Gunn macht, aber, und dann kommt dieser Kampf von Peacemaker und Flag
Ja.
in dem Turm. Und wo das umschlägt mit nur ganz wenigen Mitteln und dir dann plötzlich, obwohl du die ganze Zeit dieses ganze Splatter gesehen hast, dieser Kampf wirkt echt brutal in dem Moment. Weil der wird dann fies. Und das ist das, was Gunn kann. Der kann dieses Wechseln von Drama auf Comedy und zurück, der kann den Figuren selbst King Shark. Ich meine, selbst den schafft er es ja, sympathisch darzustellen und ihm eine Backstory zu geben. Da habe ich ja selbst im Kino gesessen, ich habe gesagt, Alter, du hast jetzt gerade echt Mitgefühl mit der CGI-Figur, die von Sylvester Stallone gesprochen wird, der sich einsam und
Gerade einen
verlassen
Kopf
fühlt.
abgebissen hat.
Ja,
Ja.
aber der sich einsam und verlassen fühlt, ne?
Ja,
Der hat
diese
keine
tragische
Freunde.
Szene, wo er vor diesem Aquarium steht. Also
Ja.
dieses, ne, also das ist ja das wieder beim Thema Außenseiter, was wir bei Peacemaker schon hatten. Also er schafft es halt, diese Figuren, diese Außenseiter quasi auch entsprechend, ne, emotional dir nahe zu bringen und eine Bindung herzustellen. Und dann ist es am Ende fast egal, ob das eine CGI-Figur ist oder nicht. Er kriegt es einfach hin. Ne?
Und die
Ja.
Figuren sind in
Ja, und
sich
wir.
konsistent. Also das ist schon ein Vorteil zu anderen DCU-Filmen auf jeden Fall.
Naja, und wie Gerd halt
Ja.
sagt, Moment, ja, wie Gerd halt gerade sagt, ist bei Peacemaker, das ist mir jetzt erst aufgefallen, tatsächlich ist es ja nun mal der mit diesem Verstand von so einem Fünfjährigen, der dann aber ja tatsächlich, wenn er jemanden umbringen muss, doch tatsächlich sehr ernsthaft da ans
Ja.
Werk geht und denkt, okay, also man auch sieht, dass der jetzt irgendwas fühlt im Sinne von, ah, ich will dich eigentlich nicht umbringen, du bist auch ein Patriot und so, und dann aber tatsächlich trotzdem auf den drauf springt und denkt, ja, aber die Mission ist jetzt halt wichtiger, du
Genau.
Assi. Ne? So.
Also, wo ich es dann nicht so ganz
Bernd?
konsequent finde, das ist dann, aber Marian, vielleicht war das auch die Geschichte, wo du meintest, dass jemand auf den Pimmelwitz antwortet. Das ist dann, wenn eigentlich so eine ernste Figur wie Bloodsport dann sich auf das Niveau vom Peacemaker runterlässt und sie dann drum betteln, wer die bessere, die der bessere Schütze ist. Und das machen die ja, glaube ich, auf eine sehr infantile Art und Weise dann aus, was sich für mich in dem Moment nicht zu dem Charakter von Bloodsport dann passt. Und das finde ich dann schade, wenn der Film versucht, diese Charaktere mit dem Humor zu belegen, den sie eigentlich vorher im Film nicht hatten, und dann für Szenen kurz ausweichen, um dann wieder zurückzukehren in ihren ernsten Turnus. Also zumindest war das so ein Problem, ist ein kleines, und aber eins, was eben mit diesem Humor einhergeht, den ich halt jetzt nicht so prickelnd finde. Ich habe ja meine Geschichte schon mal erzählt. Ich habe den Film damals gehasst, als ich ihn gesehen habe. Das hat an
Ist
dem
aber ein sehr starkes Wort.
Es ist ein sehr starkes
Dieser
Wort, und
Hass,
es war aber
dieser
wirklich so, ich habe
Hass.
die, ich führe selten Selbstgespräche, außer mit euch. Da habe ich ein Selbstgespräch mit mir im Auto geführt, weil ich es einfach nicht verstanden habe, ich bin damit nicht zurechtgekommen, nicht zu wissen, mit was für einem Gewaltgrad ich in dem Film zu rechnen habe. Der hat mich den Film nicht genießen lassen. Dieses Gefühl von, wem wird jetzt noch der nächste Kopf abgehauen, wo wird das nächste Gehirn durch die Gegend fliegen und so weiter. Das hat zu einer ständigen Anspannung bei mir gesorgt, weil das nicht meine Art von Film ist. Und es war ja ein FSK 16 Film, hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Und ich habe den Film dann ein zweites Mal gesehen. Und auch hier war es dann wieder so ähnlich wie bei Peacemaker, wo ich sage, okay, wenn ich bestimmte Ebenen ausblende, gewinnt der Film an den Qualitäten, die großartig sind. Und mitunter, das hatte ich damals auch schon gesagt, ist in der Turm, den ihr schon zitiert hattet, die Sequenz, die so logisch aufgebaut ist, der man so gut folgen kann, weil sie so perfekt strukturiert ist, was in den dritten Akten kaum noch gelingt. Und da merkt man einfach, der Film führt einen gut durch. Es ist einfach ein rund erzählter Film mit, ja, liebenswerten Charakteren. Wie gesagt, mit dem Humor muss man nicht mitgehen, aber da hat der Film bei mir auch ganz viele Punkte gemacht und liegt bei mir im privaten Ranking tatsächlich sehr weit oben. Und das ist schon eine erstaunliche Reise von ich hasse diesen Film
Wir haben
bis
mit dir schön
ganz
geredet.
weit vorne.
Absolut.
Wir haben mit dir schön geredet.
Das Gute setzt sich am Ende immer durch. Das ist
Ja,
so.
das ist halt das,
Ja.
was man sagen muss. Das ist halt einfach
Ja,
ein guter Film. Also
eben.
wirklich. Also.
Exakt. Ja.
Und von was der auch lebt, finde ich, es ist einer der Filme, die überhaupt nichts mehr großartig mit dem Universum und mit dem, wo da rumgeschnibbelt, geändert oder sich eingemischt wurde, zu tun hat. Es kommen Figuren vor aus dem, ne, er bringt ein bisschen Ballast
Ja,
mit.
Waller und Zeugs.
Genau. Aber er erzählt sein Ding. Er macht sein Ding. Er tötet Figuren, die es vorher gab. Er macht sich frei dem Ganzen und erzählt einfach eine Geschichte, die sich nicht irgendwohin verbiegen muss.
Also, und das rettet dann vielleicht auch den dritten Akt, weil er nicht dahin führen muss, wo ihn gern ein Studio hätte oder wo ein anderer Film ihn hinzwingen wird oder ein Universum hinzwingen wird. Und das merkt man schon, er erzählt sich halt einfach und das finde ich gut.
Exakt.
Ich glaube, dass
Er ist konsequent. Also er ist konsequent, weil er gar nicht irgendwie mehr sein will, als er ist. Und er muss auch nicht mehr sein, als er ist, ne? Weil das, was er ist, reicht. So, und es, genau wie du sagst, es muss nirgendwo hinführen, es muss nirgendwo, also es ist einfach es ist eine abgeschlossene Geschichte, ne? So, es ist alles irgendwie kohärent und wie gesagt, und er ist konsequent das, was er halt ist, ne? Und das ist ja der Punkt auch dieses, genau, mach das. Macht halt einfach gute Filme. So, macht in erster Linie das. Ne?
Da kann es dann nämlich auch sein, dass dem einen der Film mit dem Humor nicht so gut gefällt und der andere dann aber den ernsteren Film irgendwie mag, aber die sind halt alle irgendwie vom ersten bis zum dritten Akt. Bei Gunn denke ich manchmal, der macht noch dieses alte 8-Sequenzen-Ding, aber von vorne bis hinten sind die irgendwie konsequent und dann ist es völlig egal und dann kann man den einen Film mögen und den anderen nicht und dann ist eigentlich auch egal, in welchem gemeinsamen Universum die stattfinden und das ist einfach sehr vernachlässigt worden in diesem DCEU.
Auf jeden Fall.
Und es ist uns ja angekündigt worden, dass es jetzt besser wird. Ich bin sehr gespannt.
Ja. Also, ich habe da Vertrauen drin.
Ja, bis jetzt ja.
Boah, dann sind wir jetzt schon bei der Top 3 angelangt. Wahnsinn. Wer eröffnet die Top 3 für die Leute, die bei der Umfrage mitgemacht haben, Marian?
Das muss Gerd machen. Also,
Das stimmt.
den Punkt
Das
muss
muss
eigentlich
Gerd
Gerd
machen.
machen.
Ja, ich sehe es. Ja, das ist Aquaman. Ja, ich weiß, warum ich das machen muss.
Das weiß
Sehr
jeder, der
gut,
hier schon
sehr gut,
zweimal
dass du das weißt.
zugehört hat.
Ihr seid Sadisten. Das wisst
Rico.
ihr ja. Der hat Top 862 Stimmen und Flop 95 Stimmen, ein Gesamtscore von 84. Ja,
Kann man nichts hinzufügen eigentlich.
kann man nichts hinzufügen. Mein Fave ist es eben nicht. Ich mag ihn nicht besonders.
Dafür haben ihn viele, viele andere Leute sehen wollen. Die 160 Millionen Produktion war der erfolgreichste Film des Universums, also des DC-Universums.
160 Millionen hat er gekostet, nur?
Aha.
Das ist halt krass, ne? Muss man schon sagen. Also ohne jetzt, aber das Ding wirkt für mich wie so ein CGI-Overkill, aber in einem positiven, in einer positiveren Form.
Ist wenig kaputt gegangen über die Zeit, finde ich. Bis auf so
Also
ein
gerade
paar.
dieser Star Wars-Kampf zum Schluss mit der Riesenkrake und so, der hat
Ja.
schon, also ich kann schon verstehen, wenn man manche Sachen nicht mag an dem Film, aber ich finde, er hat schon ein paar coole Sachen und er hat das Beste aus dem gemacht, was Zack Snyder James Wan quasi übergeben hat aus den Figuren. Und natürlich sind es ein paar Sachen, die natürlich nicht so geil sind, aber es ist einer meiner Top 3 Kinobesuche mit Gerd nebendran. Allein das war schon was wert. Und ich mag den immer noch ein bisschen so. Ich finde es auch einer der besseren DCU-Filme, weil er halt auch eigentlich, er scheißt ja komplett auf alles, was davor und danach war. Das der, der, der steht ja wirklich komplett für sich. Viel mehr als Wonder Woman zum Beispiel. Und ich finde den cool. Ich finde den Endkampf finde ich cool. Allein dieses, weil da merkt man ja, dass James Wan irgendwann gesagt hat, komm, wir gehen einfach voll all in, dass da diese Riesenschlacht ist und dann siehst du eine Zeitlupe, wie sich Mara und Aquaman küssen, während hinten dran alles explodiert. Ist
Ja.
an sich ein bisschen Quatsch, aber sieht cool aus, muss ich sagen.
Trotzdem finde ich, also gerade bei so einer angreifbaren Figur wie Aquaman, die ja eigentlich ein Meme vorher war, dass sich diese Welt einfach ernst genommen hat. Ja, zwar auch mit Humor und auch entertaining und so, aber das kannst du halt so erzählen oder so erzählen und sie haben sich dafür entschieden zu sagen, okay, die Welt existiert und die erzählen wir auch so und auch, dass das dann eben sich ernst nimmt und das habe ich dem schon groß angerechnet, weil das so. Das mag ich. Sowas mag ich einfach. Und ja, ich fand den auch sehr unterhaltsam damals. Ich fand, dass der tolle Welten aufgemacht hat. Ich habe auch damals halbwegs verstanden, dass sie aus dieser einen Sequenz einen eigenen Film machen wollten,
Das
als
wäre
sie
echt
da
das Film
eben in
gewesen.
der, wie hieß das nochmal?
Die Trench.
Ja, im Trench waren. Das war eine ganz tolle Sequenz im Kino. Ich war ja damals noch in diesen merkwürdigen Sesseln auch, die sich mitbewegen.
Die
Ich
Box.
auch. Genau.
Ja.
Und das war dann, also es war ein cooles Erlebnis. Was ich an dem Film nicht mochte, das ist dann auch mein einziger offensichtlicher Kritikpunkt, das ist, es gab manche Sequenzen, da haben sie versucht, mit dem Score eine Komödie draus zu machen, wo es wohl dem Studio nicht Komödie genug war. Das
Erinnere
ist die
mich
Sequenz
dran.
in der Wüste,
War ganz schlimm.
wenn Mara und er durch die Wüste laufen und man merkt auf einmal, da kommt so ein flippiger
Pitbull. Immer noch. Da
Klaviersound
kommt
da mit rein.
Pitbull.
Viel
Gibt's
schlimmer
noch?
noch Pitbull,
Nicht nur da. Nicht nur Pitbull. Das wirklich der Score. Nicht, dass man es mit dem
Ja,
Soundtrack
ach.
probiert hat, man hat es auch mit dem Score probiert. Hier, wir machen wir hier eine kleine Klaviereinlage, dann wird das bestimmt lustig rüberkommen, wie die zwei sich in der Wüste streiten. Und da habe ich mir gedacht, das muss wieder irgendjemand fremd entschieden haben. Das war keine Entscheidung des Regisseurs in dem Moment. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das, ja, ist so mein einziger Kritikpunkt, an den ich mich zumindest erinnern kann. Habe mich gut unterhalten gefühlt. Alles, was ihr schon gesagt habt. Und ja.
Der Film hat viele Parallelen, finde ich, zu dem ersten Ang Lee Hulk-Film, weil das so übertrieben
Was?
Comic auf Comic gemacht. Nein, also nicht, weißt du, also so die Farben
Also.
explodieren. Ich finde den Ang Lee-Film nicht gut, aber im Ang Lee-Film hat man versucht, einen Comic-Film zu machen. Das heißt,
Ja, ja.
du hast halt viel, die Farben waren viel kräftiger. Ich meine, bei Ang Lee ist es so übertrieben mit den Panels.
Ja,
Und das finde
ja.
ich, hast du da auch so ein bisschen diese komischen hier Stormtrooper da aus dem Wasser mit ihren komischen neonblauen Dingern da und so, und auch Black Manta, diese Sequenz, die so rein und rauszoomt die ganze Zeit. Ich fand es schon, ich finde, der hat schon echt coole Sachen gemacht mit der Vorlage quasi. Und Orm ist natürlich Patrick Wilson, fand ich, der eigentlich
Ja.
optisch der bessere Aquaman wäre.
Der auch ein bisschen besser schauspielern kann.
Aber lass mir meinen Jason in Ruhe.
Nee, den liebe ich trotzdem.
Aber ja.
Den Jason meine ich.
Ja. Aber ja.
Und Henning,
Guckst du
du
in
hast ihn
Aquaman dann
gesehen?
nochmal was?
Den habe ich auch gesehen.
Und?
Ja. Ja, war okay. Aber.
Ist der erfolgreichste Warner-Film, oder? Oder der erfolgreichste Comic-Film, glaube ich, rein finanziell.
Was berechnen wir? Inflationsbereinigt? Ja, nein.
Ja.
Also das ist natürlich auch wieder ein Thema, ne? Also ja, ist ja so. Also letztendlich können wir
Ja,
das
ja.
nicht sagen. Also in dem Universum ist es auf jeden Fall der erfolgreichste Film. Ja, ich fand den okay. Ich fand den unterhaltsam. Ich fand den tatsächlich aber auch am Ende sehr belanglos, muss ich irgendwie sagen. Also das war für mich auch was. Ich habe keinen Bock. Hätte jetzt keinen Bock, mir den nochmal anzuschauen.
Nee.
Ja, und ja, das
Ah,
war so
same.
für mich alles ein bisschen. Also war auch, fand ich dann schon am Ende irgendwie drüber. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, mir geht das nicht an mich, diese sehr erzwungene Coolness von Jason Momoa in der Rolle. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist so ein Mittel, wo ich sage, ja, ich kann sehen, warum das Leute cool finden. Ja, geht halt nicht so richtig an mich. Aber auch da wieder, ich glaube, in dem Ranking, wo wir insgesamt drüber reden, ist das sicherlich in sich noch auf jeden Fall einer der gelungenen Beiträge.
Ich glaube, da kommt es auch darauf an, unter welchem Aspekt man das quasi sieht. Für mich ist das ein sehr schönes Fantasy-Märchen gewesen einfach. Und was mir auch wirklich gut gefallen hat, ich habe den jetzt auch nochmal gesehen, ist so am Anfang, während noch Exposition ist, gibt es so eine Eskalation. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also das war dann so, da geht es voran. Also es ist relativ schnell, als dann die Welle kommt, dort, wo er noch mit seinem Vater lebt und so, und dann geht das plötzlich, da geht das Schlag auf Schlag. Das fand ich richtig gut. Und dann eben zwischendrin auch diesen Rhythmus, den fand ich gar nicht schlecht. Nicole Kidman sieht ganz furchtbar aus in diesem Film. Und ich habe den damals auch, ich war da in Hongkong, als ich den gesehen habe zu Weihnachten und habe den auch in so einem Sitz gesehen, wo immer, wenn einer mit einem Dolch zugestoßen hat, ich ordentlich einen in den Rücken geboxt bekommen habe. Das weiß ich noch, dass ich dann schon immer mich vorher vorgebeugt habe, wenn ich gesehen habe, einer holt zum Schlag aus, weil ich wusste, ich krieg gleich einen und so. Das für mich
Hätte
hat er auch
ausmachen
ganz viel
können.
Nost weil ganz viel, das habe ich dann nicht geschafft. Weiß auch nicht in Hongkong, wo ich jetzt ganz schnell irgendwie so Sachen herbekomme. Lerum Larum, das war ein ganz furchtbares Jahr für uns, tatsächlich, also privat. Und das war trotzdem dann nochmal ein sehr schöner Abschluss. Also das kommt dann mit. Und was, diese Witze sind wirklich richtig doof oder so, wo sie unter Wasser gucken, ob er tatsächlich stinkt. Oder wo er
Dass er
dann nochmal so
drauf pinkeln muss.
nachriecht, wo er dann nochmal auch so nachriecht und so. Und dann kommen diese Pop-Songs und so. Aber was das wirklich gemacht hat, ist, das hat mich sehr neugierig gemacht auf dieses, das war irgendwie das, was ich mir von Thor mal erwartet hatte und dann nie bekommen habe. Da gab es einfach nur süßes Asgard und es war ganz bunt und drollig und hier gab es halt irgendwie alles, da gab es auch noch mehr irgendwie,
Mehr,
also
ja. Es
mehr
gab auch mehr.
und mehr, ja, und noch mehr und
Es
sieben
gab
Meere waren
mehr,
es am Ende,
mehr.
sieben Weltmeere waren es am Ende.
Atlantis ist schon somit die coolste Welt, die man, finde ich,
Ja,
so neu
richtig.
bekommen hat irgendwie. Schade, dass da
Und
nichts draus gemacht wurde.
das ist wirklich
Aber
richtig,
findet ihr
richtig
nicht,
traurig.
dass auch hier wieder eigentlich der Punkt ist, dass man auch da Ja, ich komme nicht umhin. Ich glaube, auch da hätte man mehr draus machen können. Also auch
Ja, auf
da
jeden
bin
Fall.
ich bei, man hätte daraus Aquaman mehr machen können. Also ich weiß nicht, ob Momoa es hätte tragen können. Das kann ich nicht beurteilen, weil das habe ich von Jason Momoa auch insgesamt zu wenig gesehen. Also ich habe zu wenig Sachen gesehen, wo er mitspielt. Weil ich finde, was überhaupt nicht so richtig durchkommt, ist ja auch die Tragik von Aquaman als Figur. Also weil das ja auch eine Figur ist, die im Prinzip buchstäblich zwischen den Welten hängt, ne? Die gehört weder hier dazu noch da dazu. Das ist ja im Prinzip auch diese Tragik dieser Figur. Und ich
Ja.
finde, ehrlich gesagt, das wird auch nicht wirklich gut
War nix.
gespielt. Weil das auch, das hätte man aber auch machen können. Und gleichzeitig hätte ich es interessant gefunden, wenn ich mit Momoa eine Figur habe oder mit einem Typen habe, der so einer Figur eine gewisse Coolness gibt, trotzdem aber auch diese Seite besser auszuspielen. Die wird so angerissen ein Stück weit. Zumindest ist das das, was ich von Aqua in Erinnerung habe. Das wird angerissen, aber es wird auch nicht wirklich ausgespielt. Ne?
Sie wäre bei Zack Snyder noch da gewesen.
Ja.
Das Problem ist halt so ein bisschen, dass die Figur halt generell, der muss halt zu so schnell der König werden. So, ne? Eigentlich könnte man aus der Figur bis zum Aquaman-Film, könnte noch zwei Filme wahrscheinlich machen, die halt auch mal ein bisschen zu so zeigen, was so passiert in seinem Leben. Und dann ist er halt schon König und dann muss er irgendwas mitmachen und so, ne? Und irgendwie, ja, du hast ja, also in dem Moment, wo er Mara trifft oder so, und es ist ja auch sehr wischiwaschi, wie das dann im ganzen DCU passiert, wie er weiß er überhaupt, wo er herkommt, weiß er es nicht, oder er weiß es dann schon, aber ist dann ein Teil davon.
Kennt sich auch irgendwie, ja.
Ja, er kennt sich aus, aber dann auch nicht. Das ist alles überhaupt nicht gut erklärt. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist nicht. Und dann hast du, und wenn du dann schon so weit bist und an dem Punkt, dann hat man einfach nur
Ja,
geht, okay,
aber
der zum Beispiel Menschenteil macht ja überhaupt gar keinen, hat ja gar nichts mehr mit ihm zu tun, mit seinem Vater dann, glaube ich. Das geht ja nur noch um Atlantis und so. Und da merkt man ja, ist viel liegen gelassen, aber ja. Da hätte ich lieber den schon als etablierten King von Atlantis gehabt, sorry. Und dann hätte ich mir das gespart. Ja?
Ich habe ja gesagt, ich habe mir jetzt noch mal gerade die Top-Filme noch mal so angeguckt, Henning. Das ist einfach, das kann hier einfach kein Argument mehr sein im Vergleich, weil du eigentlich das zu fast jedem Film sagen kannst. Das ist mega traurig, aber ich habe hier wirklich keinen Film, wo ich nicht sagen kann, hätte ich mehr draus machen können.
Suicide
Fast.
Squad.
Ja.
Ja, also da bleibe ich
Könnte
bei
ich
dir. Das
wenigstens
ist
was
ja,
rausschneiden.
das habe ich ja. Das
Ja.
habe ich ja schon, das habe ich ja schon gesagt. Das ist so symbolisch, dieses, ne, das steht so mit, das ist so für mich ja auch die Überschrift von dem ganzen Versuch des Universums. Da kommen wir vielleicht im Nachklapp gleich nochmal hin.
Genau, das meinte ich,
Ne,
ne?
das ist, da ist so viel liegen gelassen worden. Das ist hier auch wieder so. Also,
Ich will
ne?
es nur nicht als, ich will es nur nicht als alleinigen, das ist jetzt für Aquaman, da hätte man mehr draus machen können.
Nein,
Ja,
nein, 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 nein.
wo nicht ist dann
Deswegen,
quasi die
deswegen sagte ich
Gegenfrage,
ja,
ne?
habt ihr nicht auch das Gefühl, dass hier aber auch wieder
Ja,
sozusagen, hier
ja.
hätte man auch wieder mehr draus
Ja.
machen können, ne? Also da auch da ist
Mehr.
viel liegen geblieben. Ja, genau, da hätte man mehr draus machen können.
Ja,
Aber,
mehr.
ja, das hat man ja versucht, muss man ja schon sagen. Also sie haben
Wie
schon
ist es?
versucht, mehr zu machen.
Ja, vielleicht haben sie das auch bei Platz Nummer 2 versucht. Oder vielleicht ist es da auch gar nicht notwendig.
Wie viel mehr Punkte hat denn Platz 2 als
Nur
Platz
drei.
2? Nur drei,
Nur drei,
okay. Oh,
ja.
das war ein
Und ich
knappes Rennen.
kann
Aber
aber
das ist der.
sagen, dass Platz
Ja.
3, also Aquaman, weitaus mehr Zuschauer hatte als jetzt Platz 2. Aquaman hatte übrigens 2 Millionen in Deutschland.
Das ist auch viel, ne?
Krass.
Schon
Ja,
viel. Ja,
ordentlich. Ja.
krass.
Also Platz 2.
Deutschen.
Ja, hatte zwar weniger Zuschauer, war allerdings auch für die wenigsten ein Flop. Das ist also der mit den wenigsten Flop-Stimmen, das sind nämlich nur 68 und hat dafür ganze 879 Top-Stimmen. Gesamtscore 87 und da kommen wir zu Wonder Woman von 2017.
Da war ich mit Henning im Kino.
Ja, das stimmt.
Da waren wir in Frankfurt im Kino zusammen. Als wir noch zur Pressevorführung durften.
Genau, das stimmt.
ja. Ich habe den, glaube ich, gut in Erinnerung. Ich habe den nicht
Ja.
mehr gesehen seitdem. Ich erinnere mich an einzelne Szenen, die ich mag. Ich weiß, dass ich den Endkampf damals nicht so gut finde, aber ich glaube, jetzt würde ich ihn besser finden, weil ich nicht mehr viel Besseres gesehen habe in dem Universum
Nein,
im Vergleich.
nein,
Ist nicht gut.
wird's nicht.
Nee,
Nee.
glaube ich auch nicht.
Ja,
Ja,
nicht
glaube
gut.
ich auch nicht.
Okay,
Nee,
dann
nee.
sage ich dann überhaupt nicht das Gegenteil. Ich mochte das am Anfang aus Themyscira. Das war cool. Wo man so ein bisschen von ihr was sieht und auch das Prinzip, dass man am Anfang so tut, oder dass man von irgendeiner Waffe redet, aber eigentlich ist sie die Waffe und so, wie diese ganze Mythologie um Zeus, der ja, wie wir später erfahren, auch Kryptonier ist, wie das da so rumkommt und so.
Ach ja.
Fand ich schon alles ganz cool irgendwie. Mochte ich schon irgendwie alles. Die Schauspieler waren alle gut. Auch hier Gal Gadot war ja, wurde ja lang, oder wurde ja Zack Snyder kritisiert, wie kann man sie dafür nehmen für die Rolle? Und ich finde, die finde das cool gemacht und auch, dass man dem ganzen Volk quasi, den ganzen Amazonen, ihren Akzent dann gegeben hat, finde ich nach wie vor eigentlich eine ganz coole Idee, weil das macht irgendwie Sinn. Ich mochte das mit Steve Trevor alles. Chris Pine ist eh irgendwie so, der ist in dem Film drin und du freust dich über ihn so, ne? Der macht eigentlich jeden Film nur besser. Also
Exakt.
der ist für mich echt noch so ein bisschen, der fliegt doch so ein bisschen irgendwie unter dem Radar,
Unterschätzt.
weil der, ja,
Voll,
unterschätzt
immer
so ein
wieder,
bisschen.
ja. Absolut. Das ist
Aber ich
einer
mag
der
den voll.
unterschätztesten Schauspieler gerade, finde ich, in
Ja.
ganz Hollywood. Also das
Ey,
ist
aber
einfach,
wirklich.
der müsste eigentlich für das, was er kann und auch für die Bandbreite, die er mitbringt, müsste der eigentlich schon in der A-Liga spielen. Weil der kann halt Comedy und der kann aber auch Ernst. Also der kann schon
Ja.
durchaus beides, ne? Ja.
Voll, ich mag den voll. Ich fand auch, dass der ein cooler Kirk war und so. Also ich mochte den.
Total,
Voll.
ja,
Dieser
voll. Dungeons and Dragons Film ist
der ist echt geil, der
fantastisch
Film.
und nur wegen Chris Pine erstmal, ne? Genau.
Aber ja, und deswegen, und der hat auch viel Tragik, der Film, der hat auch viele schöne Sequenzen, wer die da, der hat auch, der hat auch, der lässt auch Wonder Woman heroisch da wirken, wie es auf das Schlachtfeld geht, ist cool. Der Tanz, wenn die den Krieg oder die Schlacht gewonnen haben, ist wunderschön gemacht. Aber auch dann zum Schluss, was da mit Steve Trevor passiert und was es mit ihr macht, das ist schon, das hat eine Tragik, die aber auch echt schön ist. Ist ein echt guter Film, so, ich mag den richtig gern. Oder ich erinnere mich gern zurück, ich habe ihn aber tatsächlich schon echt nicht, lange nicht mehr gesehen. Deswegen. Aber ja, es ist echt, ich habe den gut in Erinnerung. Der ist auch, also der wäre auch in meiner Top 3 auf jeden Fall.
Ich nehme alles das, was Rico gesagt hat, vor allem, weil ich auch die Dynamik zwischen den beiden sehr mochte. Ich liebe es, wenn Diana irgendwo hinkommt und
Straight out
freundlich
of
Leute
order.
anlächelt.
Ja.
Dann erfüllt die diese Figur plötzlich mit einer Wärme und mit einer Persona. Das ist unglaublich. Also die hat das so geprägt tatsächlich. Kommt sie in 84 schon gar nicht mehr mit ihrem eigenen Schauspiel schon gar nicht mehr ran, leider. Von Shazam gar nicht zu reden. Was hier wirklich, was mich schon beim allerersten Gucken gestört hatte, war, Ares ist an allem schuld. Das ist einfach ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein ideologisches Ding, das kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Ne? Da hättest du ein richtiges Problem, wenn du das wenn das im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hätte. Dann hättest du das so nicht machen können. Und
Dass er der Auslöser oder der Hintergrund für den
genau.
Weltkrieg war.
Und dann, wenn er weg ist, sind plötzlich auch, wachen alle so auf oder so. Und Steve Trevor kommt dann und sagt, ja, aber vielleicht sind auch die Menschen einfach böse und so. Und es lässt einfach so viele Dimensionen zwischendrin aus, dass das wirklich ein bisschen schade ist. Und das macht es mir am Ende auch kaputt. Und der Endkampf eben mit Ares ist dann auch so doof. Und es minimiert für mich auch so dieses Opfer von Steve Trevor am Ende auch so ein bisschen. Obwohl das, nee, das stimmt eigentlich nicht. Das lasse ich wieder weg. Das
Der
nehme ich raus,
zweite
weil.
Teil minimiert das Opfer so ein bisschen. Aber ja.
Zumindest
Ja,
minimiert eigentlich alles. Also,
ja, das stimmt.
genau.
Das,
Ja.
genau, das gilt dann nicht.
Ja, genau.
Aber ja, das, also der hat jetzt tatsächlich auch in der, weiß ich gar nicht, das dritte oder vierte Mal jetzt gesehen. Ah, das wird immer schlimmer für mich.
Das hatte ich schon komplett vergessen, dass der God of War quasi dran schuld ist, dass es War gibt. Aber
Ja.
er
Und da
sieht
ist
die
wieder, und da
immer so.
fängt es schon an mit den Schnurrbärten. Da hätte man mal drauf achten
Ja.
sollen, dass es im
Ja.
DCU
Ja.
offensichtlich eine Schnurrbartproblematik oder Thematik gibt. Ja.
Das Problem ist halt, dass diese Figur halt auch, wie gesagt, die ersten zwei Akte, die ersten zwei, also zwei Drittel von dem Film, die sind fantastisch. Diese ganze Inszenierung, auch dieses Vorbild von Donner, was Patty Jenkins sich da genommen hat, was sie auch wirklich honoriert, das, was Donner mit Superman The Movie geschafft hat. Das Problem ist, dass Ares als Figur generell nicht funktioniert, weil du lernst ihn zwar schon relativ früh als englischen Gentleman kennen, dir wird aber nicht klar, dass er der Bösewicht ist. Das ist ja so dieser, ich sag mal, dieser billige Serientrick. Haha, ich bin jetzt der Bösewicht, der dann plötzlich kommt. Und dann kommt halt leider im letzten Drittel dieses unsägliche CGI-Gewitter, was halt sehr viel kaputt macht in dem Moment, was halt auch billig aussieht. Das ist also, ich habe den Film jetzt auch mir nochmal angeguckt. Der ist bei mir immer noch in den Top 3, aber das Ende wiegt heute weitaus schwerer. Also da macht Patty Jenkins, egal wer jetzt dafür verantwortlich ist, da machen sie sich sehr viel kaputt. Also auch mit dieser technischen Seite. Also das passt dann alles gar nicht mehr zusammen. Ich bin auch bei Marion und diese ganze Geschichte mit Ares ist an allem schuld. Jo, die ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Also das ist, da muss man wirklich beide Augen zudrücken, um das einfach so zu akzeptieren, dass das dann also, ja, so
Was es
ist.
auch macht, entschuldige.
Nee, mach, es war fertig im Prinzip.
Und was es auch macht, ist, es minimiert so die Reise, die sie selber dorthin unternehmen, weil sie ja tatsächlich auch mit Steve Trevor und vorher mit ihrer Mutter ja immer mal wieder so ab, also haben es die Leute verdient, dass man ihnen hilft, sagt sie, nein, es geht eher darum, um was man glaubt, und dann tauschen die miteinander diese Glaubenssätze aus und so die, was ist denn Ethik, und ne, und er ist eher lebenspraktischer und sagt, naja, aber Menschen sind halt auch schwierige Persönlichkeiten, die sind nicht alle gut oder schlecht, sondern ne, da gibt es irgendwas dazwischen und so. Es wird alles so verhandelt und am Ende geht es eigentlich nur darum, dass sie dorthin geht, den dann besiegt und dann ist alles wieder gut, und das macht's, das relativiert so eigentlich die vorherige Handlung und auch den Schmerz, den sie sieht und den sie miterlebt, wo sie eigentlich auch manchmal völlig hilflos ist, ne, in diesem Dorf da, wo sie dann eben tanzen, wo sie sieht, okay, wir haben jetzt hier diese kleine Schlacht quasi gewonnen, aber wofür denn das hin, ne? Und am Ende hat sie einfach gewonnen, und das ist schon, beraubt sich ganz vieler Ebenen, die es vorher aufmacht tatsächlich. Das fand ich jetzt tatsächlich nochmal sehr traurig so zum Schluss.
Ja. Ich glaube, das ist auch so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, dass man sich mit diesem Szenario beziehungsweise mit der Auflösung des Szenarios auf jeden Fall keinen Gefallen getan hat. Ne? Ja. Also ja. Weil auch dann und im nächsten Moment dann auch dann, und wenn die Fortsetzung ist dann noch schwieriger, weil du die, wenn diese Logik von Teil 1, dann hat es den Zweiten Weltkrieg gar nicht gegeben. Also jetzt gab es den dann gar nicht. Also die Frage ist ja, dass ich auch, ne? Ja, genau, also ist ja die Frage, wie wäre das jetzt weitergegangen? Also du springst in der Fortsetzung plötzlich nach 84 und denkst dir, ist jetzt eigentlich in dem 84, was ist denn da eigentlich historisch tatsächlich auch überhaupt, was hat denn überhaupt stattgefunden? Also wenn ich jetzt diese Logik nehme von dem, ne, Ares ist eigentlich schuld und wenn der weg ist, dann gibt es diese ganzen dämonischen Seiten der Menschen irgendwie nicht. Und das ergibt ja trotzdem auch innerhalb der Fortsetzung keinen Sinn, aber lasse ich die mal außen vor. Ich glaube tatsächlich, dass das, finde ich, ein ganz schwieriger Part ist, weil den hätte es auch gar nicht gebraucht. Also den hätte es ja gar nicht, den hätte es ja dramaturgisch gar nicht benötigt. Ne? Also das hättest du nicht machen müssen. Mhm. Dennoch, ich bin bei allem, was ihr sagt, für mich auch das nach wie vor, das ist das Thema plus dieses CGI-Finale, was echt einfach damals schon nicht gut ausgesehen hat. Und ganz viele von den es gibt immer wieder so Shots in dem Film, die nicht gut aussehen. Also insbesondere, wenn Wonder Woman in Bewegung gezeigt, wie sie springt und so, das ist alles, sieht alles nicht gut aus. Das war damals schon nicht gut, weil das schon damals nicht State of the Art war. Aber in dem Film stimmt so vieles, wie tatsächlich bei nur ganz wenigen Filmen in dem Universum. Ne? Also da sind ganz viele Zutaten da, die tatsächlich auch mal vernünftig verarbeitet worden sind zu einem Gericht, wo ich sage, okay, wenn ich am Ende über CGI spreche, dann haben wir schon jammern auf hohem Niveau im Vergleich zum Rest von den Filmen, ne? Wo ich dann sage, okay, da würde ich jetzt, das kann, weil wenn ich überlege, bei Aquaman wäre jetzt, da ist das CGI auch nicht immer dolle. Und das wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, okay, das ist aber auf meiner Liste der Kritikpunkte relativ weit unten, weil da kommt viel mehr vorher. Also ich glaube, wenn wir insgesamt Filme, wenn das durchschnittliche Niveau dieser Filme, die wir gehabt hätten, auf dem von Wonder Woman liegen würde, würden wir über ganz anderes Gesamtkonstrukt und Gesamtwerk sprechen. Ne? Also bei dem Film stimmt schon sehr, sehr vieles. Ja. Und nach wie vor für mich, das habe ich ja bei der letzten Ausgabe schon gesagt, es ist für mich nach wie vor das größte Mysterium in diesem Filmuniversum, wie dieser zweite Teil passieren konnte. Also mit denselben Personen, ne, die diesen ersten Film abgeliefert haben, der so voller Herz ist, der voller Seele ist, der irgendwie die richtigen Dinge versucht und ganz vieles davon auch richtig macht und schafft, wie da so ein zweiter desaströses Werk rauskommen kann, zweiter Teil. Ich verstehe das nach wie vor nicht, mir ist das ein totales Rätsel.
Es gibt Ares weiterhin, das ist die Antwort.
Ja, auf der Metaebene, genau. Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, und die Seele gibt es da auch, die wandert sogar von einem Körper zum nächsten.
Genau. Ja, ja. Wo ist die Qualität hin?
Ah, es ist kein. Hat sich jetzt auf Filmstudio.
Ja, aber echt, ey. Wo ist der God of Movie Making? So, wo ist der denn? Den hätte ich gerne
über mehr gebraucht. Über Zack haben wir schon geredet.
Bei 84.
Da hat er recht. Ja, da hat er recht.
Also Wonder Woman hat damals 783.000 Zuschauer in Deutschland ins Kino gezogen. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Man muss sagen, Platz Nummer 1 hat weniger als das eingespielt. Marian, wer hat es geschafft auf Platz 1 und ja, mit was für einem Vorsprung?
904 Stimmen, vorher waren es 879, 904 Top-Stimmen und 153 negativ, also ein bisschen mehr als bei, oder naja, 90 mehr als bei Wonder Woman, ist es Man of Steel geworden, der tatsächlich am letzten Tag nochmal fast 70 Stimmen dazu bekommen hat, einfach so.
Hat Langeweile.
Nein, und zufällig gab es dann auch in den Gesamtstimmen nur noch bei den Top 70. Aber ja, was will man machen?
Ja, es war lange Zeit, war Zack Snyder's Justice League auf Platz 1. Das variierte dann echt? Mal.
Mhm. Ich dachte, also, gerade zu Beginn war lange oben.
Ja, okay. War man wohl sehr motiviert und dachte, das endet auch dort, aber nein.
Müssen wir vielleicht mal gucken, wie wir uns abstimmen.
Das war der Anfang. Verbessern. Und es ist das Ende.
So gesehen tatsächlich, das Alpha und das Omega. Genau. Man of Steel, 225 Millionen Budget hat man in die Hand genommen, um den Film 2013 in die Kinos zu bekommen, von Zack Snyder als Regisseur, mit Christopher Nolan als Produzent, David S. Goyer als Drehbuchautor, und das Ganze definiert als ja Neustart auch für das Superman-Genre beziehungsweise für Superman-Franchise, nachdem Superman Returns von, wie heißt der Regisseur? Von
Bryan Singer.
Von Bryan Singer, ja, nicht so die breite Masse abgeholt hatte. Genau, und landet hier bei uns auf Platz 1. Ich sag mal so, wenig verwunderlich insoweit, dass wir immer wieder hören, dass viele von diesem Film auch angezündet wurden für die Figur Superman. Das wird vielleicht den einen oder anderen hier in der Runde nicht so hundertprozentig nachvollziehen können, aber
doch.
Doch.
Für die Figur, die da gezeigt wird, schon.
Ja, also
mit dem Hitzeblick meinst du?
Ja, also für diese Superman-Figur, die da gezeigt wird, kann ich das schon verstehen.
Also ich
da muss fehlt sagen, halt nur vieles von Superman, aber das ist ein anderes Thema halt.
Ja, aber
das wieder los.
Ich kann mich davon aber auch nicht freimachen, als ich vor 11 Jahren im Kino war, dass ich den Film richtig cool im Kino fand, muss ich schon sagen. Ich fand das, ich mochte alles, was ich fand das Krypton am Anfang, fand ich geil.
Ach, super, ja.
Der fängt ja auch mega an, der Film.
Die Schauspieler sind durch die Bank, also da gibt es keinen schlechten Schauspieler. So, ich meine, das ist jetzt Zack Snyder.
Besetzen kann der.
Ja, und auch so, ich fand, also Henry Cavill als Superman finde ich top. Fand den Suit cool. Ich fand der war da noch nicht so aufgepumpt auch wie in den anderen Filmen.
Ja, genau, der hat wie BVS nochmal ordentlich zugelegt. Das ist auf jeden Fall so.
Und ich finde, der hat schon ganz viele coole Sachen, auch die Endsequenz, wie die sich natürlich ich bin da im Kino gesessen, habe gedacht, so, wenn Superman gegen einen anderen Superman kämpfen würde, würde es schon so aussehen.
Ja, nur nicht 45 Minuten lang, aber.
Ja, das ist lang, aber wie gesagt, ich kann ja nur vom ersten Kinoerlebnis kann ich halt reden. Und da fand ich es richtig geil. Du hockst da im Kino drin, denkst dir, ja Mann, das ist der Typ, der 300 gemacht hat. Was liefert der hier gerade eigentlich für ein Brett ab von Film?
Ja.
Aber vielleicht, ich knüpfe da mal an. Ja. So, ich glaube, das wird sich mit dem, was Gerd gleich erzählt, vielleicht auch, wird sich das ähneln. Ich glaube tatsächlich, als Superman-Fan war das ja eine krasse Durststrecke, ne? Du hast diesen Returns, auf den man sich damals schon krass gefreut hat, wo auch Trailer irgendwie geil waren, auch bei Returns waren richtig viele Trailer, die haben ja richtig krass damals Marketing für Returns gemacht, ne? Ja. Da gab's einen Super Bowl Werbespot, da gab's ja alles. Das war alles ziemlich cool. Und dann war Returns auch schon so ein Ding, wo du dachtest, kamst du raus und hättest so, ja, okay, also es war jetzt nicht das, was ich mir komplett gewünscht habe. So, der hatte so seine Momente und der hatte auch vieles Cooles, natürlich auch diese Nostalgie-Schiene komplett bedient, was dann für Leute wie Gerd und mich halt irgendwie als Fans von Christopher Reeve Superman halt irgendwie top war. So. Und dann gab es ja dieses Thema mit, okay, jetzt kommt Zack Snyder. 300 Watchmen, das war schon dieses, okay, wenn der Superman inszeniert, kann eigentlich nur geil werden. So.
Genau.
Dann kam der erste Teaser. Das ist für mich nach wie vor übrigens
geil,
die Blaupause für, wie mache ich einen geilen Teaser für einen Film. Also diesen allerersten Teaser, wo du ihn am Ende siehst, wie er in den Himmel hochsteigt, ne, mit dem Herr der Ringe-Score drüber und wo Russell Crowe quasi dieses Voice-Over, dieses überragende Voice-Over halt hat. Ne? So dieses In time, they will join you in the sun. Ne? In time, you will help them accomplish wonders. Das ist unfassbar gut. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist alles richtig. Das sieht alles richtig aus. Die scheinen in die richtige Richtung zu gehen. Top. Ich bin in diesen Film rein. Mein Bruder, dadurch, dass wir natürlich irgendwie, war da damals noch tiefer drin als jetzt. Der ist jetzt nicht super tief in Superhelden drin, aber ne, so. Und dann war dieser Film. Und dieser Film war einfach Overload. Ja. Also am Ende war es einfach eine Materialschlacht, irgendwie, die war schon ermüdend und sie ist ja mehrfach in dem Film. Du hast erst diese gefühlte halbe Stunde Sequenz, wo sie Smallville zerlegen und dann zerlegen sie nochmal eine gefühlte Dreiviertelstunde Metropolis und dann denkst du dir irgendwann so, und das nach dem Start. Also, weil, und dieser Film fängt überragend gut an.
Mhm.
Krypton, ja, also, Sequenz, alles super, das stimmt eigentlich alles. Mhm. So, und am Ende bin ich aus diesem Film raus, wie Und das war ja so das erste wirkliche Zack-Snyder-Erlebnis, was ich hatte. Weil, ne, dieses, okay, ich bin gerade völlig geplättet audiovisuell von dem, was da passiert ist. Und irgendwie fühlt es sich auf so einer emotionalen Ebene überhaupt nicht stimmig an. Also überhaupt gar nicht. So, und was war das jetzt gerade? Und ich glaube, das ist ja so der Punkt, was ich gerade sagte. Cavill, okay, Cavill ist vielleicht gut gecastet. Man of Steel fehlt trotzdem am Ende des Tages, da bin ich auch nach wie vor, dem fehlt einfach Seele, diesem Film. Weil der hat eigentlich keinen emotionalen Anker, weil du mit dieser Figur tatsächlich wenig bonden kannst. Weil der super unnahbar bleibt in diesem Film. Und das ist nach wie vor auch ein Problem, weil das für eine Figur wie Superman ein richtiges Problem ist. Und ich habe den jetzt auch nochmal angefangen. Das ist der einzige Film, den ich jetzt für dieses Ranking, das ich nochmal gestartet habe. Deswegen sage ich auch, diese Anfangssequenz, das ist alles super.
Man.
Und dann fängt es aber tatsächlich schon in dem Augenblick an, wo es vier, fünf Szenen gibt, wo du denkst, das sollte eine Figur wie Superman nicht machen. Und schon gar nicht, wenn wir jemanden sehen, der hier Mitte, Ende 20 ist. Also da kann ich auch nicht mehr davon sprechen, dass der noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Also das ist Quark, ne? Ich klau keinen Leuten irgendwelche Klamotten aus dem Auto. Also auch wenn ich gerade durch Nest irgendwie von der Bohrinselrettung irgendwie komme, das mache ich nicht. Und wenn ich das mache, dann zeigt mir danach eine Sequenz, wo die Klamotten wieder vor der Tür liegen und er bringt sie halt zurück. Also
Oder
das erwarte
wieder
ich. Das erwarte ich
Hulk.
übrigens nicht nur von Superman. Das würde ich auch von jedem anderen erwarten. Wenn ihr Film jetzt erzählt, ey, ich war voll in der krassen Notsituation, ich war irgendwie halb nackt an der Küste angekommen. Was hätte ich jetzt machen sollen? Es hat da geregnet und dann war da der Kofferraum mit offenen Klamotten, und dann habe ich ihn mir einfach rausgenommen. Dann denke ich mir so, ja, okay, das kannst du machen. Das finde ich noch, das kann ich nachvollziehen. Notsituation. Hast du sie zurückgegeben? Und dann sagt Rico, nee, die habe ich dann in den Mülleimer geworfen, ist ja egal, brauchen die ja eh nicht mehr. Das nicht geil. So, das nicht, das finde ich übrigens auch
Oder
nach
du
wie
machst
vor
es wie
nicht
früher.
geil.
Wie
Ne?
früher bei der Hulk-Serie,
Ja,
dass du
genau.
irgendwann an die Wäscheleine so $10 noch hinhängst.
Auch okay. Voll okay. Ich hätte
Ja.
geiler gefunden, wenn irgendwie die Klamotten wieder da gelegen hätten. Du hättest nur ein Standbild gebraucht. Mit einer kurzen Karte, ne, war in Notsituation, es tut mir leid, ne, a friend, keine Ahnung, pack noch eine Blume dabei, muss noch nicht mal Geld sein. Das ist, oh, fände ich noch fast schon ein bisschen billig. Aber weißt du, sowas will ich sehen. Genau das
Ja.
Gleiche. Und der Film, und das ist das, was ich ihm teilweise auch einfach ganz klar vorwerfe. Er nimmt ganz viele Dinge, reißt sie an. Du denkst, okay, sie sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Und es wird immer wieder an kleinen Stellen, immer wieder nimmt er so eine Abzweigung, wo du denkst, nee, falsche Abzweigung. Und teilweise für billige Zwecke. Also erinnert euch an diese Truck-Szene,
Ja, das wollte ich gerade
wo
sagen, die
er, ja,
Truck-Szene,
das ist sowas,
furchtbar.
das ist für mich so das Paradebeispiel, warum was der Film dann tut. Und das macht er am Ende tatsächlich auch. Er opfert letzten Endes, also er opfert letzten Endes, ganz viel von der Bedeutsamkeit und von dem, was er dramaturgisch aufmacht, auch am Ende zugunsten dieser Materialschlacht. Weil hättest du das kürzer gemacht, hättest du mehr noch Substanz da reinpacken können. Ne? Und das ist auch sowas, wo ich sage, das ist ein Kompromiss, den du machst, weil du glaubst, das Publikum braucht das. Also die Truck-Szene ist für mich auch exemplarisch dafür. Das hättest du in tausend anderen Varianten besser lösen können. Es geht in dem Moment nur um die Genugtuung, die du dem Publikum quasi noch geben willst, weil du das
Billigen
Publikum.
Gag.
Ja, einen billigen Gag, aber das geht auch um Genugtuung. Das ist ja gar
Ja,
kein Lachen, weil es
ja.
witzig ist. Das ist vor allem Lachen, weil es Genugtuung in dem Augenblick ist, weil er kriegt es halt noch das, was er
Ja.
verdient hat. Das ist,
Ja,
darum geht es. Es geht um Genugtuung, ne? Und dumm ist das nach wie vor auch noch. Also, weil du denkst, okay, der hat jetzt irgendwie den Truck auf irgendwelche Holzspieße, auf Holzspitzen aufgespießt, mitten vor diesem Diner, mitten der Nacht, muss unfassbar laut gewesen sein. Also, das ist auch einfach,
ja.
das ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Der will unauffällig bleiben und macht dann so ein Zeug. Das ist total dumm einfach, ne? Und das ist auch wieder sowas, ähnlich wie bei BVS, nicht ganz so krass, aber Man of Steel, da fängt das auch schon an. Das ist ein Film, wenn du den anfängst, auseinanderzunehmen, wenn du anfängst, in die Tiefe zu gehen an ganz vielen Stellen, bröckelt der komplett in sich zusammen. Und auch dieser Ansatz, den ich durchaus interessant finde, dieses, was passiert eigentlich, wenn ein Alien, also wenn Superman, wenn ein Alien tatsächlich in der realen Welt landen würde, wie wäre die Reaktion? Interessanter Ansatz. Das Problem ist halt hier, auch das bröckelt komplett in sich zusammen, wenn du anfängst, quasi drei Ebenen tiefer zu gehen. Dann hält der Film quasi kaum noch irgendwas stand. Ich bin mit meinem Exkurs fertig.
Ich will gleich anschließen an dem, was Henning gesagt hat, mit beim Man of Steel fängt es an. Es ging mir genauso. Ich kannte mich mit diesen ganzen, ich war noch nicht so filmeduziert quasi, habe mich da reingesetzt, habe mich gefreut. Ich wusste, es kommt aus der Nolan-Richtung. Das war mein Wissen über diesen Film. Dann hatte ich vorher schon gelesen, dass die Kamera wackelt und habe schon irgendwie gedacht, obwohl ich den Begriff noch nicht hatte, quasi, was ist das wieder für Hater? Weißt du, was immer gegen die Comicfilme so. Und dann
Ja.
habe ich mich reingesetzt ins Kino und habe mich gefreut über, ich liebe diese kryptonische Technologie. Ich weiß überhaupt nicht, warum das später nicht mehr so geil aufgegriffen worden ist, überhaupt in diesem ganzen Universum. Das ist mega gewesen. Das Kostüm hat mir gefallen, Cavill in dem Ding. Das war für mich alles perfekt und so. Und dann ging das eben los mit diesem Ding. Dann habe ich wirklich zwischendrin gedacht, diese scheiß Wackelkamera, und wie lange kämpfen die denn jetzt noch? Das kann doch nicht wahr sein. Das war genau das, was ich vorher gelesen hatte und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich bin raus und wollte das gut finden. Und das habe ich auch ganz lange, auch bei den Wiederholungen immer wieder, wenn ich es gesehen habe. Aber wenn du eben drüber nachdenkst, dann sind eben ganz viele Sachen dabei, die gar nicht funktionieren. Und das Ding ist, du startest jetzt ein Universum neu, und die Figur, die das starten soll, ist die orientierungsloseste Figur im gesamten Universum. Und die
Exakt.
ist selber nicht gesetzt und weiß selber nicht, was sie von der Welt halten soll, während er seinen Vater wegfliegen lässt. Und das ist irgendwie so, dann denke ich, nee, das geht jetzt halt an. Und dann ist er, ne? Man kann traurige Figuren einsetzen. Ich finde, das sollte es auch viel öfter geben, ne? Aber so darf das nicht sein. Das darf nicht die Figur sein, an denen sich die Menschen orientieren können und die dann auch noch so einen Weg geht, dann ja auch später noch.
Blendwerk. Das ist was, wo da greife ich jetzt nämlich ein, was Henning da auch gesagt hat, war ja diese Durchstrecke, habe ich ja genauso erlebt, auch das mit Superman Returns. Man will das sehen. Und ich weiß, den ersten Kinobesuch im 3D mit dieser Wackelkamera. Und ich bin da rausgegangen, ich war halt erschlagen von diesem Film, von dieser ganzen Optik. Ich war erschlagen. Und da ist dieser Punkt, du denkst erstmal, wow, weil du eigentlich gar nicht zum Nachdenken kommst in diesem Film. Vor allem mit dieser permanenten Druck-Action, die da gemacht wird, also spätestens da, wo Smallville platt gemacht wird, ab da legt dieser Film ja ein Tempo vor, was ja nicht mehr in Anführungsstrichen normal ist. Du kannst ja nicht mehr folgen. Es folgt ja eine Destruktionsorgie nach der anderen. Das wird ja, setzt ja immer noch einen drauf. Bin ich das zweite Mal reingekommen. Ich hatte ja auch gelesen. Ich fand ja auch diese Idee gut. Wie Henning auch schon sagte, was passiert, wenn also echt ein Alien auf die Erde kommt, Superman. Und das war ja auch diese Idee, die fand ich ja toll. Das hat auch Snyder mal gesagt, dass sie die Technologie, die wir in dem Film sehen, ist unsere reale Technologie. Und das war ja auch mal eine Idee. Und alles, was später kommt, kommt halt von den Kryptonien. Ist aber nie ausgespielt worden. Ist ja auch nie ausgespielt worden. Es war beim dritten Mal gucken. Das ist eine Szene, die mich total gestört hat. Die ist, und das war dann, da habe ich am Anfang gar nicht so gedacht. Das war diese Szene mit dem Bus, wie der junge Clark Kent den Bus aus dem Wasser zieht. Und dann kommt Jonathan Kent hin, und das war der Knackpunkt, ne? Und ihm quasi versucht zu vermitteln, das hättest du nicht tun dürfen, weil du wärst ja entdeckt worden. Es wäre, also er sagt es zwar nicht direkt, aber es wäre besser gewesen, du hättest die ertrinken lassen.
Darf ich da kurz einhaken, Gerd?
Ja, mach ganz.
Gerade weil ich den Dialog sehr präsent noch im Kopf habe, gerade weil ich es jetzt erst die Tage gesehen habe.
Ja.
Er sagt ja zu ihm, Clark fragt ihn ja sogar noch dezidiert, hätte ich die sterben lassen sollen. Dann sagt Jonathan Kent, maybe. Und
Ja.
dann sagt er zu ihm einen Satz, wo ich sage, das sollte eine Figur wie Jonathan Kent, ein Vater zu seinem 12-, 13-, 14-jährigen Sohn, niemals sagen. Der sagt zu ihm den Satz, es gibt Wichtigeres als unsere Leben. Und die Leben
Ja.
derer, die unserer lieben.
Genau.
Und dann erklärt er seinem Sohn, dass es ja alles verändern würde, wenn die Welt erfahren würde, dass es sowas wie ihn gibt. Also letztendlich sagt er ihm, eigentlich wäre hier jedes Opfer quasi, wäre eigentlich angemessen, weil das, was passiert, wenn die Welt erfährt, dass es dich gibt, also dass es Leben da draußen gibt, weil das alles verändern wird. Weltanschauung, ne, das Verständnis von Menschsein, es wird alles verändern. Also letztendlich wird es da schon religiös, so krass religiös auch
Es
zum
wird
Teil
überhöht.
aufgeladen, so überhöht, dass du denkst, okay, das erklärst du jetzt gerade deinem 13-Jährigen. Was genau willst du deinem 13-Jährigen eigentlich gerade vermitteln?
Na, es gibt ein
Es
übergeordnetes Prinzip, dem wir uns alle unterordnen müssen, und dafür ist jedes Opfer recht, und das
Genau.
nennt man Ideologie.
Genau. Und das wird ja dann auf die Spitze getrieben, indem sich Jonathan Kent dann selber opfert.
Genau, ganz
Ne, in dem
genau. Und
Augenblick,
das
wo er
ist die
sagt,
schlimmste.
rette mich nicht, weil das ist es
Genau.
nicht wert. Ich
Genau.
bin es nicht wert, dass du dich jetzt hier quasi offenbarst. Das Schlimme an der Situation ist ja noch, dass ich da aber nicht mehr den 13-jährigen Clark auf der anderen Seite habe,
Hast
sondern
du den
jemanden, der,
Erwachsenen?
na, der fast, der irgendwie Anfang 20
Der
sein
aber
soll.
genauso
Genau.
guckt, der aber
Genau.
genauso guckt, der ist immer noch orientierungslos, er
Genau.
weiß nicht, dieser Vater hat ihm nicht beigebracht, wie zu handeln ist.
Genau.
Er muss ihm auch in dem Moment noch sagen, nee, lass mal.
Ja, und, und er tut es trotzdem. Also er tut es dann auch. Das ist ja ganz schön. Also reflexartig, wo du denkst, das ist nicht gesund.
Nee,
also das tut
völlig unreflektiert
selber. Das aber auch unreflektiert. Also rein instinktiv, impulsartig würdest du da hinrennen. Du lässt deinen Körper nicht einfach sterben. Also egal was. So, weil das musst du rational in dem Augenblick erstmal greifen. Also das tust du nicht. Aber wie gesagt, das ist, und da sind wir vielleicht an dem Kernproblem, auch bei Zack Snyder, dieses, ich mach alles auf Krawall. Also ich mache es konsequent anders, weil sind ja ganz viele Dinge, das sind ja alle Szenen, die haben wir in Superman the Movie von Richard Donner übrigens auch, die haben wir da alle auch drinne.
Aber
fast
der Kontext,
1:1.
Der Kontext ist aber anders.
Ja, die werden anders aufgelöst. Ja. Das ist das Ding. Die werden dort anders aufgelöst. Und Zack Snyder nimmt sich die aber und sagt, nee, ich mache das jetzt alles anders und ich löse die konsequent anders auf. Nur das führt dann im Ergebnis dazu, dass diese Figur auch als für den Zuschauer, die ist ja völlig lost. Das, was Marion sagt, die ist ohne Orientierung und du denkst als Zuschauer die ganze Zeit, ja scheiße, auf dich würde ich vielleicht auch komisch reagieren, weil so wie du agierst, ist es auch schwierig, weil du weißt ja tatsächlich nicht, was richtig und falsch ist. Und so ein Typ, der nicht weiß, was richtig und falsch ist, mit den Kräften, das ist tatsächlich ein Problem. Also das kann tatsächlich ein Problem werden.
Mit einer roten Sonne irgendwo hinketten.
Ja, genau. Also das ist ja das Problem. Das ist ja übrigens das Problem auch von Man of Steel als Gesamtes, dass du die ganze Zeit das Ding hast, so, okay, ja, auf dich würde ich auch tatsächlich mit Argwohn reagieren, weil du signalisierst auch eigentlich überhaupt gar nichts, was vertrauenserweckend ist. Also nix. Und das ist ja auch das Thema in dem Film. Also in dem Augenblick, klar, jetzt kann man diese ganzen Szenen, er stellt sich und er lässt sich Handschellen anlegen und blablabla. Und dann wird das wieder billig aufgelöst, indem er die Handschellen einfach abreißt und dann demonstriert, ja, mach ja hier alles eh nur zur Show. Also das ist alles so, es spielt sich nicht richtig aus. Hier fängt ja im Prinzip auch da schon die Blaupause für das Universum an.
Richtig.
Wir haben ganz viele Zutaten da. Es wird nicht richtig zu Ende gespielt. Es wird nicht das daraus gemacht, was man hätte daraus machen können. Und jetzt kann man Man of Steel noch zugute halten, dass einiges davon man hätte in einem zweiten Teil noch retten können, wenn der zweite Teil dann halt nicht BVS geworden wäre.
Die Charakterentwicklung, das war ja so, es wurde mal gesagt, es sollte mal eine Trilogie werden, am Ende sollte er dann halt dieser Superman sein, den wir kennen. Wobei ich ja schon da finde, da sind ja schon die Ansätze kaputt gemacht worden in Man of Steel, das wäre ja schon schwierig, diese Entscheidungen in Fortsetzungen wieder umzudeuten, weil die Figur ja tatsächlich auch für mich, das war das, was ich meine, dann immer unsympathischer wurde. Wie gesagt, bei Donner war der Tod von Jonathan Kent, war die Idee zu zeigen, egal mit was für Kräfte du hast, du kannst das nicht verhindern. Und hier ist es billig, er könnte es verhindern, es wäre das Normalste gewesen, es zu verhindern, weil Superman kann keinen Herzinfarkt heilen, spontan. Das geht nicht. Den Tornado, seinen Vater da rausholen, hätte er können. Es wäre kein Problem für ihn gewesen. Und das wird konsequenterweise immer wieder zunichte gemacht in Man of Steel. Und das ist, was ich da störe. Und dann kommt diese religiöse Überhöhung. Also das ist das Zweite, die Szene stößt mich auch total sauer auf. Das ist, wenn er mit dem Pfarrer spricht. Also da, wenn er, bevor er sich stellt, geht er zu diesem Pfarrer, ob die Menschheit, ich habe das jetzt mit Wort wahrscheinlich im Sinn, er ist sich nicht sicher, ob die Menschheit das wert ist, dass er dieses Opfer bringt, sich zu stellen. Also,
ich wünsche mir für zukünftige Superman-Verfilmungen, dass jegliche Jesus-Gleichungen einfach rausgestrichen werden von Anfang an und jegliche. Ich finde das ein unsagbar schlimmes Ding, das man bei mit dem Man of Steel Superman die ganze Zeit gemacht hat. Diese ganzen Jesus-Dinger und dass er immer ans Kreuz gehängt wird halber und keine Ahnung was und dass er zu möglichen Pfarrern muss und die dem irgendwas erklären müssen. Das finde ich alles irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von, muss ich ehrlich sagen.
Leider liebt diese Ästhetik. Ich weiß nicht, ob der jetzt.
Gut, es kommt darauf an, wie er halt groß geworden ist, so ein bisschen, ne?
Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist konservativ, ne? Der ist sehr konservativ erzogen worden. Ich habe da keine Ahnung von. Mir stößt halt sauer auf, dass das gemacht hat. Ich möchte das auch nicht mehr sehen.
Entschuldigung, das ist ja einer, ne? Das müsste man dann konsequenterweise bei Richard Donner Superman genauso kritisieren. Da sind die religiösen Allegorien, die sind noch krasser teilweise offenkundig, weil das, was da auf Krypton passiert, das ist so krass im Sinne von Gott sendet seinen Sohn quasi zur Erde und sagt ihm im Prinzip noch, ne, ich schick dich da als irgendwie den Erlöser quasi hin. Also das ist ja noch krasser. Ich glaube, nur hier ist der Unterschied, dass es natürlich bei Donner dann diesen Bruch gibt und dann fängt das spätestens in Metropolis an, Comicstrip zu werden. Und Snyder versucht es auszuspielen, aber es funktioniert nicht. Und ich hätte das interessant gefunden, wenn man, das hätte man alles machen können. Und da bin ich, um an das ranzukommen, was Rico sagt. für eine künftige Verfilmung möchte ich gerne einen Superman sehen, der, während er hier aufgewachsen ist, ein stabiles Grundgerüst an Werten mitbekommen hat. Also eine klare Orientierung, was ist richtig und was ist falsch. So, und dann kann man den immer noch in Situationen bringen, wo es Dilemmata gibt, weil es gibt nicht immer nur richtig und falsch, ne? Aber dass du so eine Figur hast, die eine Grundorientierung besitzt und die da in sich irgendwie stabil ist, weil sie eben von zwei Menschen großgezogen worden ist, die ihr Bestes versucht haben, quasi, ne, ihren Sohn zu einem guten Menschen zu erziehen. Und dann lässt du diese Figur auf die Welt los. Und das kann auf jeden Fall interessant werden. Und das ist eigentlich das, was du brauchst. Und dann kannst du auch im Hinterher sagen, Symbol of Hope. Weil das ist ja das, was Man of Steel auch das Problem ist, im Kern. Er sagt irgendwie, das Symbol heißt in seiner Welt Hoffnung und denkst dir so, also du bist das Letzte, was ich gerade irgendwie mit Hoffnung assoziiere, ne? Also alles, was du tust, ja, alles, was du tust, alles, wie du agierst, Hoffnung sehe ich da irgendwie nicht und höre ich da irgendwie auch nicht. Also Hoffnung auf was denn? Und das Ganze, ne, das Ganze mündet dann in diesem No one stays good in this world, in BVS, wo dann im Prinzip die komplette Dekonstruktion von Superman passiert ist. Also beginnt, aber es beginnt in Man of Steel auf jeden Fall.
Ich frage mich gerade, worauf der Bernd hofft.
Dass wir
Er hofft auf
aufhören.
ein Ende.
Dass wir aufhören. Ja. Aber hey, es ist immer Platz 1. Wir müssen den schon
Was hast du
besprechen.
dir auch Henning und Gerd hier mit reingeholt?
Ja, meine Hoffnung wäre ja dann noch zu erfahren, wie schafft's dann der Film auf Platz 1? Warum steht der so hoch in der Gunst der Besucher, der Hörer? Habt ihr da eine Theorie? Und ich möchte nur vielleicht zuvor schicken, ich fand den Film gut. Ich bin da damals im Kino gewesen, ich hatte da meinen Spaß dran. Ich gebe euch recht insoweit, dass ich mit einem merkwürdigen Gefühl aus dem Film rauskam, dass ich gesagt habe, irgendwas ist mit der Figur noch nicht korrekt. Dass ich sage, okay, das ist schon der Superman, den ich sehen möchte. Aber der Film in seiner Gänze, bis auf das etwas überbordende Ende, was ich so ein bisschen als Reaktion auf Superman Returns gesehen hatte, dass der immer irgendwie kritisiert wurde dafür, wie actionarm er ist und wie wenig Schauwerte er mit sich bringt und so. Aber hier dann gleich dermaßen überzogen wurde, muss ich sagen, war das angefangen vom Score, der Epik, des Designs, der Mythologie, die aufgebaut wurde. Gab es da ganz viele Facetten. Das Casting, was Rico auch schon ganz am Anfang gesagt hat, war für mich auch eine der großen Stärken des Films und die haben mich tatsächlich sehr gut durchgetragen, bis eben zu dem Punkt, und der ist im BVS auch nicht aufgearbeitet worden und auch nicht mehr im weiteren Verlauf, dass ich mir diese Figur Superman, die mir Hoffnung geben soll als Zuschauer, beziehungsweise den restlichen Figuren dieses Universums, dass ich die nie bekommen habe. Das ist grundsätzlich die Sache mit entweder Henry Cavill oder dass man mit dieser Figur einfach nicht wusste, wie man weitermachen soll, dass wir diesen Superman nie bekommen haben und wenn, dass man es ihm nicht abgenommen hat, wie es dann bei Justice League, die Joss Whedon-Version, der Fall war. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ist das halt der Anfang des Universums gewesen und wahrscheinlich noch nicht vorbelastet mit all dem ganzen Terz, den wir dann 10 Jahre lang danach durchmachen mussten, sondern man von dort aus noch gesehen, noch alles offen war. Und
Aus Man of Steel hätte man was machen können.
ja.
Auch wenn da vielleicht ein paar Sachen nicht richtig waren, hätte man was machen können. Und ich finde nach wie vor, dass Flight einer der besten
Ja, das
Hans Zimmer
stimmt.
Scores ist, die er jemals gemacht
Das
hat.
stimmt.
Ich höre
Das
den immer
stimmt.
noch richtig oft, muss ich sagen.
Das
Also,
stimmt.
ja.
Ich will auch nochmal verdeutlichen, das, was ich vorhin gesagt habe, ist, mich hat am Ende nur die Wackelkamera gestört. Selbst dieses SOT-Ding hat mich jetzt nicht, es hat mich nicht besonders angehoben, aber alles, was ich als Kritikpunkt zum Beispiel gebracht habe,
Den glaube ich bald
war
müde.
damals nicht. Das kam alles erst später und vor allem auch in Verbindung mit, was kommt denn jetzt alles noch hinterher? Wie gesagt, ich habe den auch ganz oft gesehen. Das ist, glaube ich, einer der. Ich würde sogar sagen, von den Zack Snyder-Filmen, von allen Zack Snyder-Filmen, die Zack Snyder jemals gemacht hat, ist das der, den ich am meisten gesehen habe, tatsächlich.
Ich glaube,
Und mich damit nicht schlecht gefühlt. Bitte?
das ist bei mir 300, um ehrlich zu sein.
Den habe ich auch oft gesehen, aber ich glaube, Man of Steel habe ich öfter gesehen. Ich war irgendwie froh, dass es da irgendwie losgeht, dass da ein Aufbruch ist.
Naja.
Egal wie, worüber ich mich dann später beschwert habe.
Ja, ich muss auch sagen, also er hatte bei mir mit 300 natürlich schon ein Stein im
Ein
Brett.
Brett, ja.
Watchmen war dann letztendlich so das Audiovisuelle, was mich dann auch inhaltlich gesehen natürlich für eine Comicverfilmung dann auch angeboten hatte. Und das wurde dann nochmal, ich war dann in Sucker Punch, der dann auch nochmal auf dieser Ästhetik und auch in so einer eigenen Comicwelt und audiovisuell auch nochmal eins draufgesetzt hatte, dass ich mir gedacht habe, der wird immer solche Filme machen in dieser Art und Weise. Und da hat es mich dann doch überrascht, weil Marian gesagt hat, diese Wackelkamera-Ästhetik hat ihn dann
Ja.
so gestört, dass es auch für mich der Fall war, dass ich dann gesagt habe, ach, das ist jetzt, ich hätte jetzt, als wenn er jetzt der Superman-Regisseur ist,
Ja,
auf eine
stimmt.
doch eher Comic-Welt-akkuratere Ästhetik gesetzt, so wie es halt eben bei Watchmen oder eben Sucker Punch der Fall war, weil das ja so sein Stil auch war. Und
Larry Fong war nicht
ja,
verfügbar. Das war
war nicht
der
verfügbar,
Grund.
genau.
Der war nicht verfügbar. Und deswegen hat er ja diesen anderen Kameramann, ich weiß, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, und der muss ihm das wohl vorgeschlagen haben. Also, dass das vom Konzept her ja dann auch näher da dran wäre, nach dem Motto, wir machen ein echtes Alien auf der Erde, diese Idee, um das halt nahbarer zu machen, kam diese Idee mit der Wackelkamera. Wo man sich natürlich dann fragt, warum ist die dann auch schon auf Krypton? Warum wackelt es da schon überall? Und dann wiederum zwischendurch gibt es halt vom Second Unit Kameramann, das sieht man bei den Effektaufnahmen dann nach, gerade bei den Actionaufnahmen, jede Menge Shots, die total still stehen, also die mit dem Stativ gedreht worden sind oder mit dem Dolly gedreht worden. Also das ist also leider nicht ganz konsequent, aber es ist tatsächlich, war Larry Fong nicht verfügbar. Das ist genau wie bei Justice League, wo Larry Fong auch anderweitig beschäftigt war, dass er seinen Kameramann gewechselt hat da dementsprechend. Deswegen hat mich die Optik damals auch ein bisschen gewundert tatsächlich. Also ich war da auch etwas überrascht, weil ich auch halt Watchmen und so weiter alles kannte, dass das ja eigentlich anders bei ihm aussah.
Der
Amir
Kameramann heißt
Mokri war
übrigens
das.
Amir. Ah ja, genau. Amir M. Mokri. Und der hat auch so gute Filme gemacht wie Transformers, Ära des Untergangs,
Okay.
Pixels, Feel the Beat, kenne ich jetzt gar nicht, und Fast and Furious, den einen. Das reicht
Auch
ja.
Coyote Ugly gemacht und Bad
Pure
Boys
Ugly auch.
2.
Ja.
Ja.
Wobei Bad
Letzte.
Boys 2, glaube ich, ganz coole Actionsequenzen hat. Da wundert es mich wieder.
Ja,
Naja.
aber ich glaube natürlich trotzdem auch hin und her, die Leute damals, die jetzt keine Comic-Fans waren, die sind natürlich extrem gut bedient worden von den
Also,
Schauwerten bei Man of Steel. Also das ist ja
Ma
nun.
Mario hat es vorhin gesagt, der Man of Steel hat im Prinzip das Versprechen eingelöst, was damals viele probiert haben. Wir nehmen Batman als Figur und dann einfach die Figur umgeben, der andere Kräfte und dann machen wir einen Film daraus, so ein bisschen. Ne? Batman und Dark Knight hat ja wahrscheinlich viel Gutes, aber auch viel Schlechtes für die Comicwelt für einen gewissen Zeitraum gemacht. Und
Ja.
das war das, wo, glaube ich, viele mit relaten konnten und was viele cool fanden. Ne?
Naja,
So ein
ja.
düsterer, ernsthafter Ansatz und diese ganzen Sachen, die wir gerade auch heute merken, die wichtig sind, die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, für viele Leute nicht, oder du wolltest damals ein bisschen was anderes sehen, so, ne? Du wolltest halt keinen Superman Returns mehr haben. Du wolltest eher einen Batman-haftigeren. Ich meine, der erste Iron Man war ja auch so ein bisschen, wer würde die Welt werden, wenn es Iron Man wirklich gäbe, oder Iron Man in unserer realen Welt? Wie
Grounded
wäre Batman
Edgy.
in unserer realen Welt? Wie wäre
Genau,
Batman in
das ist
unserer
der
Welt?
Punkt. Also ich glaube,
Ja.
es geht um irgendwie, ich habe hier so einen vermeintlichen grounded und edgy Ansatz. Ich beziehe mich jetzt nochmal auf das, was ich vorhin bei Peacemaker und auch über das Suicide Squad gesagt habe. So dieses, das ist ein, diese aus meiner Sicht Fehlannahme. Ich komme mal gleich noch dazu, warum ich glaube, dass das ja trotzdem ein Erfolgsrezept dieses Films ist. Dass es trotzdem eine Fehlannahme ist, dass ich in einem humorvollen, vielleicht auch bunten, farbenfrohen Gewand nicht auch ernsthafte Themen erzählen kann. So, es muss halt irgendwie, ne, diese ganze Melancholie, diese ganze Schwere muss ich auch in der Bildsprache quasi schon ausdrücken. Und ich glaube, dass es jetzt nach 10 Jahren oder nach jetzt 11 Jahren die Erkenntnis da ist, okay, das braucht es eigentlich nicht unbedingt. So, es geht auch anders. Oder es hätte auch nebeneinander stehen können. Also man hätte auch trotzdem Batman so machen können, wie man den in BVS, also man hätte das trotzdem nebeneinander hätten stehen können. Ich glaube aber, dass der Punkt ist, und darum ist der Film, glaube ich, auch so hochgewotet worden. Wir müssen ja immer noch überlegen, wir sind Batman-News.de, ne? Also das ist ja auch so ein Punkt, wo ich halt glaube, das kommt ja nicht von ungefähr, dass gerade ein Film wie Man of Steel tatsächlich ganz viele Fans, quasi neue Fans für Superman gewonnen hat, weil er eben sich ein Stück weit von dem bis dato vielleicht auch in der Allgemeinheit, von dem Bild, was die Allgemeinheit von Superman hat, einfach entfernt hatte. Und ich glaube, das ist das, warum das halt erfolgreich war. Und ich glaube, dann hast du auch dieses Thema mit Superman ist ansonsten immer der Blue Boy Scout. Das ist so der Pfadfinder. Der macht immer alles richtig, der macht immer alles gut. Damit kann ich überhaupt nicht relaten, weil das einfach, das ist halt unrealistisch.
Und jetzt habe ich da plötzlich jemanden, für den ist das alles eine Bürde, der ist genauso orientierungslos wie ich manchmal, also jetzt auf der Metaebene gesprochen, der weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist,
Ja.
der hadert auch, der zaudert
Aber
auch,
das.
der weiß halt auch nicht,
Aber.
wann, wie, warum überhaupt. Und da kann ich natürlich mit anknüpfen, ne? Das kann ich irgendwie fühlen, weil das irgendwie sich lebensnah ein Stück weit anfühlt. So. Jetzt muss man
War das
dazu
nicht die
sagen,
Zeit, war das nicht die Zeit der Emos?
na, also,
da
aber
weiß
ich
ich nicht,
muss ja ein bisschen zum
das
Zeitgeist vielleicht auch,
Comic
hat vielleicht
genau
auch
das, was ich
zum
halt sagen
Zeitgeist
wollte.
gepasst.
Comic-Verfilmungen müssten sich halt auch erstmal, glaube ich, so ein bisschen finden, um dass man auch zu den Kernfiguren halt auch, dass man die auch so machen kann, ohne sie auf irgendeine andere Art oder andere Figuren
Ja, aber ich
rüberzumünzen.
glaube, hier kommen zwei Sachen dazu, hier kommen zwei Sachen zusammen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema des Erfolgsrezeptes und gleichzeitig ist es auch ein Grund, warum das am Ende irgendwann ins Toxische gekippt ist. Ich habe hier keinen Emo-Superman. Den habe ich nicht. Ich habe hier im Prinzip einen testosterongetränkten, unglaublich, teilweise auch unglaublich maskulin inszenierten Typen, der die Gefühlspalette zeigt mit: Ich bin halt ein Grübler. Ich bin halt der Lonesome Wolf. So, das bedient übrigens auch ein ganz klassisches Trope der 80er Jahre Actionfilme. Allesamt. Ich bin so ein isolierter Typ, der eigentlich auch nicht weiß, und ich bin der Cowboy, der am Ende alleine in den Sonnenuntergang reitet, weil. Keine Ahnung, kann ja eh nicht keinen um mich rum haben, ne? Das sind so Tropes, die ja auch bedient werden in diesem Film. Das ist einfach so, ne? Trotz Lois Lane und allem drum und dran, so. Das ist ja so eine Form von, und das ist ja, gehört ja auch zu Superman, so dieses Isolierte, dieses, ne, sich nicht zugehörig fühlen. Und ich glaube, dass da viele mit andocken können. Und trotzdem habe ich aber mit Cavill jemanden, der ja auch, und das ist im BVS dann auf die Spitze getrieben, eine gewisse Maskulinität halt hat, auch sehr Stereotyp. Plus dieses ganze Action-Bombast. Also du hast ja auch viele in Filmforen, war ja Man of Steel auch so ein Film, der unglaublich viele Leute auch nach dem Kino, auf Heimkino, ne, auf Blu-ray, DVD, da reingezogen haben. Die das, was Rico vorhin gesagt haben, so dieses krass, da wird die Action immer so richtig inszeniert, man ist so richtig spürbar. So, das waren aber halt auch Leute, wo ich sag, naja, die hätten sich davor nicht für Superman interessiert und die werden sich auch niemals für einen Superman-Comic interessieren, weil sie nicht lesen werden, weil da plötzlich Elemente mit
Lesen
reinkommen.
können.
Können. Sie können die
Ich muss
Bilder
die ganze Zeit
lesen.
denken, steroides Stereotyp.
Ja. Aber, also, ich verstehe schon, das klingt jetzt vielleicht, ne, so, ich glaube, dass der Film diese Gruppe auch abgeholt hat. So, das glaube ich tatsächlich schon. So, und ich glaube schon, dass du einen gewissen Teil von Leuten auch eben mit dieser Religiosität, mit dieser Metaebene abgeholt hast, weil das natürlich auch Themen waren, die hier behandelt werden. Deswegen, und ich glaube, das ist im Gesamtkontext, wenn ich mir das angucke, schon, das kann ich schon gut nachvollziehen, dass viele Leute sagen, ja, das ist immer noch der beste Film. So, und
Ne?
ich meine, der ist knapp vor Wonder Woman, oder knapp, ne, der ist vor Wonder
Ja.
Woman. Ich meine, die Top 3, und ich sage, ja, okay, das kann ich schon verstehen, ne, warum die da liegen. So, aus unterschiedlichen Gründen liegen die da. Aber ich glaube, dass Man of Steel tatsächlich auch noch mittlerweile, selbst im DCU, so ein, auch so ein. Da ist auch schon fast ein bisschen Nostalgie drüber. Das glaube ich tatsächlich aber auch. So,
Ja.
das war halt der Anfang damals, ne? So, und da hat sich das alles noch angefühlt, als könnte das was werden. Ne?
So, nachdem wir jetzt auch Platz 1 der Fans und der Besucher festgestellt haben, ist jetzt natürlich noch die Frage, wie sieht es da bei uns aus? Wir haben jetzt gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht nochmal die ganze Klaviatur durch, sondern beschränken uns auf die Top 3 bzw. Flop 3. Ich hoffe, ihr habt euch da entsprechend vorbereitet und würde mal sagen, wo fangen wir denn an? Alter und Schönheit. Rico, wie sieht's aus?
Ja, ich habe das bisschen in eine Kategorie gepackt, die ich,
Kategorie.
also ich habe mir meine ersten beiden Plätze sind die zwei Universen, die es gibt, die es in dem Film, die Sachen, die zusammengehören, sage ich jetzt einfach mal.
Aha.
Und auf Platz 1 ist es bei mir dann, ist es tatsächlich, muss ich wirklich sagen, auch jetzt nach dem Gespräch nochmal, ist es Suicide Squad und Peacemaker, gehören bei mir auf Platz 1, weil es zusammengehört. Also es sind die ersten zwei Plätze. Und danach geht es dann mit den Zack Snyder 3 Filmen weiter. Also Man of Steel, Batman wie Superman, Ultimate Cut und Zack Snyder's Justice League. So wäre es bei mir jetzt. Das wären so meine ersten fünf Plätze.
Im Top-Bereich, ne? Und im
Ja, genau,
Flop?
im Top-Bereich, genau. Und Flop, alles, was ich schon gesagt habe, also Flop, Wonder Woman 84, habe ich schon gesagt, ist der letzte Platz auf jeden Fall. Danach kommt Justice League und dann würde ich fast schon sagen, kommt Der letzte Teil ist dann wahrscheinlich Black Adam oder The Flash. The Flash hat halt den Vorteil, dass ich den mit euch gesehen habe und ich mit Bernd dann einen Riesenabend hatte. Deswegen kann ich hier nicht so weit runter sehen, aber so wäre es bei mir. Die letzten drei Plätze sind auf jeden Fall, sind alles drei Filme, die ich nie wieder gucken werde. Wonder Woman, Justice League und Black Adam.
Marian, wie sieht es bei dir aus? Gibt es da auch was in den Top 3 und in den Flop 3?
Ich fange mit dem Flop 3 an, weil die sind bei mir ganz entschieden. Also Platz 18 ist bei mir Suicide Squad. Habe ich, ne, schon gesagt, warum. Dann kommt Justice League und dann kommt Batman wie Superman. Egal in welcher Version, finde ich, das teilt sich bei mir Platz 15 und 16. Das ist einfach für mich das Gleiche. Ja, und top alterniert bei mir tatsächlich die Top 3. Je nach Tagesform ist einer von denen mal die 1, mal die 2, mal die 3. Das sind Aquaman, The Suicide Squad und Wonder Woman.
Wonder Woman auf Platz 1 so gesehen.
Naja, mal so, mal so. Das wechselt immer mal durch.
Interessant.
Tatsächlich, ja. Also eigentlich ist, ich habe mir jetzt dann so überlegt, tatsächlich Aquaman zieht mich tatsächlich sehr rein. Hätte The Suicide Squad nicht dieses komische Ding drin
Mit Mark Robbie.
mit Margot Robbie, dann wäre das, glaube ich, meine Platz 1, einfach weil es der beste Film ist tatsächlich insgesamt.
Ist er für mich halt tatsächlich auch mit der Ding.
Und Wonder Woman aus den Gründen, die wir genannt hatten, ne, ist es halt nur das Ende, das wirklich vieles kaputt macht. Wäre das so nicht, dann wäre der wahrscheinlich auf Platz 1, ja.
Gerd, Top 3, Flop 3.
Top 3, ja, The Suicide Squad auf Platz 1. Als zweites Wonder Woman. Haben wir jetzt auch schon lange drüber gesprochen. Ja, als drittes, habe ich eben schon mal erwähnt, ist halt Shazam der erste. Also ich mag halt zumindest, weil es sich so sehr an Geoff Johns Neuinterpretation orientiert. Dann würde ich jetzt eigentlich sagen, ist auch der Rest für mich alles floppt. Flop 3, aber ich hab's da mal so runtergebrochen. 16 wäre Wonder Woman 84, 17 Justice League und 18 ist tatsächlich The Flash, den ich schon so
Das
letzter.
war gerade sehr goldig, gerade, das muss ich dir sagen. Ich fand das gerade sehr
Ja,
knuffig.
tatsächlich. Aber auch irgendwie berechtigt.
Das würde mich aber schon interessieren, weil du ja das letzte Mal gesagt hast, dass du ja doch ein Herz für Suicide Squad hast.
Das ist, ich
Und
habe
Harley
gesagt,
Quinn.
das ist mein Guilty Pleasure.
Ja.
Also der wird jetzt wahrscheinlich von der Rangliste, wenn ich es weitergehe, wäre 14 oder 15. Also ich würde ihn tatsächlich noch vor Birds of Prey einordnen, den ich halt noch weniger. Und Suicide Squad ist halt einfach, wie gesagt, der Film ist grottenschlecht, aber ich habe aus irgendeinem Grund kann ich mir den immer so diese Action-Sequenzen mit Wills, bis ich kann mir das irgendwie angucken hier. Ich weiß, das ist furchtbar, das funktioniert auch alles nicht, aber aus irgendeinem Grund mag ich Will Smith in dem Film und ich mag auch ein bisschen Captain Boomerang. Und sie sagt, das ist ja so Guilty Pleasure halt, aber es ändert ja nichts daran, dass es einfach ein miserabler Film ist. Ne? Man kann ja auch miserable Filme trotzdem irgendwie
Voll,
mögen.
das ist legitim.
So, Henning, wie sieht's da aus? Top 3, Top Flop 3, zumindest von den Filmen, die du gesehen hast.
Ja, die Flop 3 würde ich jetzt nicht nochmal innerhalb ranken, aber genau, Suicide Squad von Ayer, Wonder Woman 84 und auf jeden Fall Justice League. Top 3 für mich auf Platz 3 ist Peacemaker, Platz 2 ist Wonder Woman und Platz 1 ist auf jeden Fall ganz klar The Suicide Squad von
Ja.
Gunn.
Interessant. Ja, und dann bleibt es bei mir noch bei den Flop 3. Also mein Schlusslicht ist Shazam 2. Das war der Film, den ich auch nicht weitergeguckt habe. Also da war
Ja.
schon gar keine Motivation mehr vorhanden, was ich gesehen habe. Dann Suicide Squad, wie ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, ein Film, der mich anekelt. Und ja, lustigerweise nicht auf dem letzten Platz, obwohl es bei mir recht viel kaputt gemacht hat. Das war die Justice League. Dann auf Platz 3 der Top-Liste ist es The Suicide Squad. Auf Platz 2 ist es Wonder Woman letztendlich geworden. Und doch, Man of Steel ist mein Platz 1.
Meint ihr, man kann jetzt vorwerfen, dass wir biased sind wegen James Gunn, dass das Suicide Squad, wir sind ja eh gekauft von Warner Brothers, wir kriegen richtig viel
Okay,
Geld.
ist
Das
okay.
wäre
Es wäre eher
muss ich auch
umgekehrt.
sagen, kann ich mit leben.
Bei mir wäre es auch eher umgekehrt. Also ich wäre jetzt eher biased, was die Zukunft betrifft, aufgrund von The Suicide Squad.
Ja, eben,
Weil,
klar.
ne, also zum Beispiel der erste Guardians war nicht mein, Das war nicht mein Bier. Der zweite schon. Und das Suicide Squad hat mich tatsächlich erstaunlicherweise sehr abgeholt. Und da war ich im Trailer auch noch. Ah, habe ich gedacht, diese Pimmelwitze. Und dann war es aber ganz gut. Ja.
Ja, das heißt biased, ne? Ich meine, das ist letztendlich, war es bei The Batman genau dasselbe. Also Matt Reeves, ich liebe die Affenfilme,
Ja.
finde ich grandios. Da kann man natürlich sagen, ja, bist du positiv voreingenommen? Ja, bin ich. Also letzten Endes
Ja, klar.
auf jeden Fall. So,
Dann kam
also
der Batman.
war ich übrigens bei Zack Snyder auch.
Ja.
Also
Aber ich bin jetzt da.
ich mochte Watchmen tatsächlich
Das
und
stimmt, ja.
300 mochte ich beide. Also letzten Endes, das hat nichts damit zu tun. Wenn der nächste Film von Gunn, wenn Gunn es nicht hinkriegt, Superman vernünftig zu inszenieren, dann werden wir das im Cast entsprechend besprechen und auseinander nehmen. Ja, das ist
Würdigen.
so.
Machen wir das?
Das
Möglichst detailliert?
Das hoffe ich doch. Also
Ich
zumindest als
ja.
Startpunkt. Aber ja,
Ich habe
ich,
das nur
also,
so gesagt, weil mir
nee,
nicht
klar.
klar war, wie rum Rico das meint. Also,
Ja.
nee, also bin ich jetzt quasi biased, weil ich mich auf das Universum von Gunn freue. Nee, es ist eher umgekehrt. Ich freue mich wegen des
Genau,
Suicide
darauf
Squad
wollte ich
auf.
hinaus,
Okay.
dass ihr das sagt. Also mir war das schon klar, dass es so
Du
rauskommt.
hast quasi geskriptet jetzt auch noch.
Und auch mal der
Vielleicht die
Fernseher hier.
Facette auch noch
Ja, sehr
mit,
gut.
um die Facette auch noch mit reinzubringen. Also ich bin, was James Gunn angeht, auch noch nicht überzeugt, ob er der Richtige für alles, das, was noch kommt, der Richtige ist. Also das davon, ne,
Das
gibt's,
stimmt.
dafür gibt es ja noch nichts. Er war der Richtige für The Suicide Squad, er war das Richtige für diese Art von Figuren, die in so einem dreckigen Film umzusetzen. Also da bin ich voll mit dabei. Mir geht's ähnlich wie Marian. Auch da gefällt mir nicht alles, was im Marvel-Universum umgesetzt worden ist. Mal gucken.
Aber.
Aber er macht vieles richtig, er ist in der Kommunikation wunderbar und letztendlich sieht alles schon mal sehr gut aus. Von dem her, ich bin positiv gestimmt, aber nein, ich sage nicht, dass er jetzt der Heilsbringer ist, der alles richtig machen wird.
Ja.
Das muss er erst noch zeigen.
Und ich glaube, man darf ja nicht vergessen, er wird ja nicht alle Filme selber inszenieren. Das heißt, letzten Endes geht es ja
Leider.
dann eher darum, und ich glaube, das traue ich ihm schon zu, die richtigen Leute zu picken und auszuwählen für die entsprechenden Figuren. Also ich glaube, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Es wird jetzt ja nicht jeder, wie nicht jede Figur wird in einem James Gunn-Film oder in einer James Gunn-Manier inszeniert werden.
Genau. Da sind wir jetzt allerdings auch schon weit in der Zukunft, was das angeht.
Ja.
Wir blicken ja noch weiterhin zurück. Und soweit ich gehört habe, eine Fledermaus hat es mir gezwitschert, hat der Marian da was vorbereitet?
Eine Rede, eine Rede. Ja, sehr gut. Mal gucken, ob es was, mal gucken, ob es was wird. Ich habe mich um Respekt bemüht. Und das ist im Grunde jetzt schon mein Einstand in das DCEU. Ich bitte, dass ihr euch auch entsprechend dieser Grabesrede, ne, die es jetzt tatsächlich ist, dass ihr euch da auch in entsprechende Stimmung bringt. Bereit? Ja, ich blicke in traurige Gesichter. Liebe Fans, liebe Nerds, liebe Badcast und Trauergemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um ein Franchise zu Grabe zu tragen, das nun schon einige Wochen von uns gegangen ist, das einigen lieb und teuer war und das die meisten von uns mindestens einmal hat zittern, aber auch strahlen oder hoffen lassen. Die Rede ist vom DCEU, das ihr alle kennt. Doch bevor wir es nun gebührend würdigen, lasset uns kurz andächtig verweilen und beten. Alle, ne? DC unser, das du bist in Comics wie in Filmen, geheiligt werden deine Origins, deine Trinity komme, dein Snyder Cut geschehe, wie bei HBO Max, so auch auf der großen Leinwand. Unseren täglichen Filmgossip gib uns heute und vergib uns unsere Hashtags, wie auch wir vergeben allen Hamadas. Und führe uns mit all den Cavills, Keatons und The Rocks nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom ewigen Mittelmaß. Denn dein ist die Suicide Squad und die Justice League. Und die besten Superhelden auf alle Zeit in Ewigkeit. Amen. Geht noch weiter. Ja, liebe Trauergemeinde, mit dem DCEU ist nun etwas gegangen, das uns alle berührt hat auf die ein oder die andere Weise. Es nahm seinen Anfang auf Krypton und endete in den Untiefen von Atlantis. Seit seiner Geburt haben wir mit ihm gelacht, geweint, gezweifelt und gehofft und manche auch sehr viel geschrien. Das DCEU versprach kurz nach seiner stählernen Geburt viel, sehr viel Potenzial und damit eine glorreiche Zukunft. Wir dachten, wir könnten zu Superman in die Sonne aufsteigen. Doch bereits in seinen ersten Jahren bewies uns das DCEU, dass es auch bluten kann und wir mit ihm. Wir erinnern uns noch an die Szene aus Batman wie Superman, in der Flash in der Betthöhle mit einem Knall auftaucht, nachdem Bruce von einer apokalyptischen Zukunft geträumt hatte. Ja, was zu dem Zeitpunkt aber niemand ahnte, Bruce ist dann aus dem Albtraum wieder aufgewacht. Doch Flash oder das DCEU oder wir nie mehr. Gemeinsam mit Flash befanden wir uns ab da fast unmerklich in einer Tretmühle, ohne Ausstiegsmöglichkeit. In seiner kurzen Existenz von 10 Jahren war das DCEU für die meisten von uns eine beständige Abfolge von Heiterkeit und Bitterkeit, des Hoffens und Bangens, von kleinen Lichtblicken und großen Enttäuschungen. Wie Flash selbst würde keiner von uns jemals mehr Konsistenz oder Kohärenz erfahren. Kein Fokus und auch kein befriedigendes Ende. Die Filme wurden mehr und mehr zerrissen, im Innen und im Außen. Es war ein unruhiges Jahrzehnt der Schlagzeilen und der Gerüchteküche. Und egal wie wir einen Film fanden, keiner davon konnte mehr für sich stehen. Von den ganzen grausigen Nachfolgern mal ganz zu schweigen. Und ja, das begann mit Batman wie Superman. Naja, doch. DC-Fans sind zäh, wir vertrauten auf unser DCU und wir alle wussten, mit Justice League, ja, mit Justice League wird es besser. Ja, 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 aber Whedon. Und ab diesem Zeitpunkt gab es zum DCU nur noch wenig Einigkeit. Einige fragten sich, warum sie überhaupt noch so viel in diese Filmwelt investierten, ne Bernd? Andere spürten das Fieber, den Zorn, das Gefühl von Machtlosigkeit, durch das gute Menschen grausam werden. Und einige wurden es. Und dafür sollte man nicht Ares die Schuld in die Sandalen schieben. Doch dadurch übersah man leicht die kleinen Lichtblicke. Die Amazone, die uns mit ihrem warmen Lächeln das Paradies auf die Erde zu holen versprach. Der König unter Meer, der keiner sein wollte. Kleine Kinder und fiese Schurken, die lernten, zu Helden zu werden. Ja, es gab Licht und Schatten. Und das fragmentierte DCEU war nun kein Hort der Einigkeit mehr. Es war kompliziert geworden, dadurch aber auch vielfältig und abwechslungsreich. Menschen, die noch nie von DC gehört hatten, waren plötzlich Feuer und Flamme für Harley Quinn, Wonder Woman oder Aquaman. Es gab sie, die Hoffnung und das Vertrauen, dass alles noch gut werden würde. Und für einige erfüllte sich das sogar teilweise mit Zack Snyders Justice League und für andere mit der Ankündigung von Michael Keatons Rückkehr in den Batsuit. Plötzlich merkte man, dass es nicht ums Verdienen geht, sondern darum, woran wir glauben. Und plötzlich konnten wir wieder glauben. Für eine kurze Zeit glaubten wir sogar, alles ist möglich. Doch das DCEU war schon zu krank und Gier, Machtstreben, Gekränktheit, Uneinigkeit hatten es bereits schwer gezeichnet. So war das DCEU auf einer Ebene oftmals unser Lehrmeister darüber, in welcher Welt wir nun leben, wie wir mit ihr umgehen und wie andere und wir selbst versuchen, das Chaos um uns herum zu bewältigen. Das DCEU hat es nicht mehr schaffen können und hat damit für einige von uns sehr schmerzhaft geendet. Doch es war nicht mehr zu retten. Es war nicht mehr zu retten. So ist es nun an uns, nach vorn zu blicken und erneut zu hoffen, dass man uns in diesen Zeiten mit unseren Figuren auch wieder mehr ein Gefühl, einen Eindruck von Stabilität und steter Hoffnung vermitteln kann, selbst wenn es um uns herum dunkel erscheint. Das aber liegt nun in den Händen anderer und auch in unserer Bereitschaft, vom Grabe aufzublicken und neues Vertrauen zu schöpfen. Und wir wollen das DCEU zum Abschluss auch nicht nur als mahnendes Beispiel nehmen, denn neben einem oftmaligen Kopfschütteln hat es uns manchmal doch auch Hoffnung gebracht. Ein Mitfühlen mit Figuren, die uns am Herzen liegen, damit auch Kummer, Angst und Traurigkeit. Es hat uns aber auch in Erstaunen und Aufregung versetzt und bot uns nicht zuletzt Action, Freude und Spaß. Dank dir haben wir viel leidenschaftlich und hart diskutiert und wir haben mit dir viel lernen können über die Welten von DC, seine Figuren, über uns, über das Fandom und über die Zeit, in der wir leben. Und auch wenn du ein ungelöstes Versprechen warst, hast du deine Spuren hinterlassen in der Filmgeschichte, auf Social Media, vor allem aber in uns, von Atlantis bis nach Krypton. Tief wie der Marianengraben und weit wie das Universum. Mit Dankbarkeit, etwas Wehmut und viel Hoffnung für die Zukunft im Herzen verabschieden wir uns nun von dir, liebes DCEU. Mach's gut und mögest du in Frieden ruhen.
Amen.
Amen.
Ja, sehr schön, Marian. Da wird ja schon sehr viel ausgedrückt von dem, was ich eigentlich so als noch eine Frage in den Raum stellen wollte. Und zwar, was hat jetzt das DCEU gebracht, ne, neben Schmerz, Uneinigkeit, Zoff, Twist, Unruhe, all die Sachen, gab es ja auch bestimmt positive Dinge, die du ja auch schon jetzt hier mit reingebracht hast. Deswegen reduziere ich die Frage auf, ja, ich versuche es mal ein bisschen simpler, und zwar, wenn ihr eine Sache mit rüberziehen könntet ins neue DCU. Und damit meine ich jetzt nichts, was auch seinen Weg finden wird. Also nichts aus dem Gun-Universum, was er schon geschaffen hat. Was wäre das? Was wäre etwas, wo ihr sagt, ah, das hat mir so gut gefallen,
Nehmt das bitte mit. Kann was Designtechnisches sein, kann natürlich eine Schauspieler, ein Schauspieler, Schauspielerin sein oder sonst ein Element. Der Gerd hat sofort eine Idee.
Ja, fangen wir mal an. Also erstmal, was hat uns das alte DCU gebracht? Es hat uns zusammengebracht, hier in diesem Cast, tatsächlich. Ohne dem wären wir wahrscheinlich alle nie zusammengekommen. Durch diese Filmbesprechung, dass wir es reingeholt haben. Und genau das möchte ich, dass wir das auch wieder mit rübernehmen in das neue DCU, damit wir das auch so schön weitermachen können.
Das ist ein sehr schöner Gedanke, Gerd. Du bist jetzt gut um die Nummer hier herumgekommen. Der Rest überlegt noch.
Ich würde rübernehmen, dass tatsächlich, also wir haben vorhin über das Casting gesprochen. Ich glaube, das wäre was, was ich tatsächlich mit rübernehmen würde und für mich das größte oder das Kernelement castet für die Hauptrollen, gerade für die Hauptrollen der Figuren, keine Leute, die auf irgendwelchen Internetlisten irgendwie stehen, die alle kennen. Also das ist ja so ein bisschen dieses, ne, Unknown. Henry Cavill kannte auch kaum jemand. Ben Affleck ist vielleicht so ein bisschen die Ausnahme für Batman besetzt, aber Gal Gadot war jetzt kein Name, den man kannte. Also, ne, Momoa, okay, der war jetzt im Filmbereich, aber auch noch keine Riesennummer, ne? Der war eher aus dem TV-Bereich bekannt. Also, das ist, glaube ich, sowas, was ich auf jeden Fall übernehmen würde, dass tatsächlich das Casting von den Leuten, von den Schauspielern, das war im DCU wahrscheinlich schon, das war schon sehr gut, muss man sagen. Sie haben schon sehr gute Leute für die Rollen gekriegt. Das würde ich mir gerne übernehmen, ohne jetzt die Schauspieler übernehmen zu wollen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber, ne? Ja.
Rico, hast du schon eine Idee?
Mitnehmen? Nee, gar nicht. So wenig wie möglich, vor allem nicht die Fans.
Überhaupt kein Fan, keinen einzigen.
Sollen alle auf Ex bleiben und mit ihren Masken hängen?
Also es darf tatsächlich so weit gehen, dass ich sage, auch wenn es unrealistisch ist und dass es natürlich vieles durcheinander bringt, aber es darf auch ein Schauspieler sein.
Also, das
Auch
Production-Design
nicht.
war eigentlich immer geil, muss man sagen, finde ich. Also, das können die schon so weitermachen. Also, ich meine, also ich finde, BWS zum Beispiel hat die grandioseste Betthöhle gehabt. Und ich hoffe, dass man das halt auch weitermacht, dass man halt sich mü wieder Mühe gibt, dass man sich die Mühe, die man sich am Anfang gegeben hat, vielleicht nicht beim Skript schreiben, ja, aber die Mühe, die man sich sonst gemacht hat, die soll man gern weiternehmen. So, dass das alles auch, das, ja, aber.
Okay, der Rico nimmt die Betthöhle mit.
Ich nehme die
Ah, gern.
Betthöhle mit.
Vielfalt nehme ich mit. Also es ist hier nie richtig gut ausgespielt worden, das hatten wir ja schon. Aber es ist die Idee gewesen von, es ist nicht alles zu einheitlich. Und es ist ja auch das Versprechen von Gunn quasi, das ein Stück weit auch den Regisseuren in die Hand zu geben. Wenn das in einem guten Rahmen ist, dann wäre ich sehr froh darüber, verschiedene Filme zu sehen, die vielleicht auch verschiedene Gruppen oder Menschen ansprechen, weil es muss nämlich irgendwie relevant bleiben oder relevant sein. Und das ist tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob das heutzutage noch so einfach ist, generell für Superheldenverfilmungen. Da muss schon irgendwas, da muss irgendwas her. Und da weiß ich nicht, würde ich es richtig gut finden, wenn man plötzlich irgendwie so ein Krimi-Noir Blue Beetle hat. Und aber eben einen ganz klassischen Superman und dann aber eben auch noch ganz neue Sachen mit dabei. Also ja, Vielfalt ist, glaube ich, das, was ich gerne mitnehme.
Ja, schön. Dann vielen Dank, dass ihr alle Anteil genommen habt an unserer Verabschiedung vom DCEU. Das war jetzt tatsächlich unser letzter Blick zurück auf diese Filme, auf diese Werke, die daraus entstanden sind. Ich hoffe, ihr seid mit den Platzierungen, die ihr mitgewählt habt, aber auch unsere Einschätzung soweit auch einverstanden. Aber selbst wenn nicht, egal, jetzt wird eh aufgeräumt und dann geht's dann nächstes Jahr mit Superman, wie er inzwischen heißt, also nicht mehr Superman Legacy, dann mit dem neuen DCU in eine neue Ära. Und ja, ich bin gespannt, über was wir uns dann unterhalten werden. Auch was im Hintergrund passiert, aber das fühlt sich jetzt schon alles besser an als die letzten Jahre, in denen wir nicht so wirklich wussten, wo wir da gerade stehen. Ich sage vielen Dank in die Runde. Danke für eure Beiträge. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche eine gute Nacht.
Ciao.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Gute Nacht.
Der Batman News Batcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Batcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.